Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 151. Der Royal Rumble ist Geschichte und wir widmen uns der Zukunft. Wir blicken also auf die Road to WrestleMania, auf die Geschehnisse, auf die Entwicklungen von WWE, von NXT und natürlich auch von 205 Live. Da ist ja jede Menge überall passiert. Und ja, wir schauen uns die aktuellen Entwicklungen an und werfen natürlich auch einen Blick in die Zukunft. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Und bei mir, da sind heute auch wieder zwei wackere Gesellen, die sich hier am Samstagmorgen zu mir als Mikrofon stellen. Auf der einen Seite ist der Michael Schecki-Schwarz. Guten Tag.
Ja, guten Tag. Oder wie du es gerade gesagt hast, einen wunderschönen guten Samstagmorgen.
Genau. Und in der anderen Leitung, da ist unser Lieblings-YouTuber, der Kai. Guten Morgen.
Guten Morgen.
So, ja, wir haben irgendwie keinen anderen Termin gefunden, deswegen mal Samstagmorgen in aller Früh. Aber das ist sicherlich auch gar kein Problem, weil ihr da draußen euch, ihr könnt das euch ja anhören, wie ihr möchtet. Insofern passt das schon. Wenn ihr Fragen oder sonst irgendwas an uns habt und Feedback geben wollt, dann schreibt uns das einfach an fragen@headlock.de. Ansonsten wisst ihr, wie ihr uns erreichen könnt. Es gibt Facebook, Twitter, Instagram und natürlich auch YouTube. Da ist auch gerade zum Rumble nochmal richtig was passiert. Sehr viele Leute, die da schreiben. Danke dafür. Also bleibt dabei. Also wir sind hier interaktiv und wir freuen uns über jede Zuschrift und wir bauen die auch hier irgendwie so gut es geht ein. Ansonsten natürlich nicht zu vergessen auch unsere Patreon-Seite, also patreon.com/headlock.de. Da gibt's dann noch viel mehr von uns gegen einen kleinen Obolus, sprich exklusive Podcast-Folgen. Zuletzt, ja, haben Shaggy und ich Owen Hart gesprochen. Das war, ja, das war schon eine emotionale Geschichte, würde ich jetzt mal sagen. Und für nächste Woche sind die Aufnahmen und die Interviewtermine mit für das nächste Call-Up oder für die nächsten Call-Up-Ausgaben, also unsere Interviewshow auf Patreon angesagt. Da spreche ich dann mit Speedball Mike Bailey, Vida Scott und Killer Kelly. Und wenn ihr da Fragen habt, schickt uns die einfach. Also auch da wieder fragen@headlock.de. Also wenn ihr da etwas habt, was euch auch unter den Nägeln brennt und auf der Seele liegt, dann schreibt uns das einfach. Wir freuen uns darüber. Und vor allem baue ich das dann auch in die Interviews ein. So, genug geredet. Wir starten einfach mal, würde ich sagen, mit unserem Hauptthema, ne? Also es geht um die Entwicklungen nach dem Royal Rumble und vor allem auch um die Road to WrestleMania. Und Kai und ich waren ja in dem Review-Podcast zum Rumble mit dabei. Den könnt ihr auch nach wie vor euch anhören, falls ihr es noch nicht getan habt. Der Shaggy war noch nicht dabei und deswegen einmal ganz kurz. Shaggy, wie hat dir der Rumble in Kurzform gefallen und wie hast du den konsumiert?
Ja, ich habe den Rumble live gesehen, tatsächlich. Ich habe es diesmal geschafft. Rumble ist, glaube ich, die einzige Veranstaltung im Jahr, die ich wirklich live schauen kann, bei der ich nicht einschlafe. Und der Rumble war großartig. Ich fand es super und ich fand auch tatsächlich so, wie er aufgebaut war mit dem Frauen-Rumble und dem, was danach passierte am Ende, auch absolut richtig gemacht. Der Männer-Rumble war sicherlich der beste Rumble seit Jahren, seit langer, langer Zeit. Und zwei coole Sieger. Über die Matches zwischendrin, ja, da bin ich mir auch nicht so ganz einer Meinung. Ein paar Sachen haben mir auch überhaupt nicht gefallen, die passiert sind. So, da bin ich mal ehrlich. Aber so die Aufteilung und die Rumble selber fand ich wirklich, wirklich gut. Ein toller Pay-Per-View, unbedingt sehen, unbedingt.
Ja, wir hatten ja auch gesagt, dass uns der Rumble, also der Event-Rumble, nicht die Royal Rumbles an sich, aber dass der uns auch sehr, sehr gut hier unterhalten hat. Klar, wir haben gerade an den Matches dazwischen, du hast es eben gerade schon angesprochen, so ein bisschen rumgemotzt, aber ja, mein Gott, es war ein 4-Stunden-Event und wir hatten zwei gute Rumbles und das hat schon Spaß gemacht. Du hast gerade das Ende angesprochen, Shaggy, und damit kommen wir eigentlich auch schon zum ersten Punkt. Rowdy Ronda Rousey ist debütiert bei WWE, hat mehrmals verheißungsvoll auf das WrestleMania-Logo gezeigt und ist dann wieder verschwunden und war auch bei Raw nicht zugegen. Kai, hast du mit Ronda Rousey bei Raw gerechnet oder hast du gedacht, dass es einfach mal wieder so ein bisschen im Sande verläuft?
Also ich sag mal so, ich wollte sie sehen bei Raw, einfach auch nur, weil ich den Auftritt nicht verstanden habe. So, vielleicht lag es an Dummheit oder sowas, aber ich meine, es gibt ja auch schon tausend Witze darüber im Internet auf allen Seiten, dass sie gefühlt 4 Millionen Mal auf das Schild gezeigt hat und es hatte relativ wenig Aussagekraft, weil keiner weiß so, was will sie jetzt sagen? Will sie zu WrestleMania? Wenn ja, gegen wen? Gegen alle? Will sie nur Hände schütteln? Ich weiß es nicht. Deswegen hätte ich eigentlich gedacht, komm mal bitte zu Raw und so sag mal 2, 3 Sätze, damit ich verstehe, was du da jetzt bezwecken wolltest. Aber ist natürlich auch so sehr häufig, wenn du dann einen großen Star hast, tritt er irgendwie bei einem Pay-Per-View auf und danach erstmal nicht. Und dann verläuft sich das wieder so ein bisschen und dann je näher wir zu WrestleMania kommen, so mehr Auftritte gibt's dann. Deswegen ist es gar nicht mal so verwunderlich, dass sie nicht da war, aber ich hätte sie gerne da gehabt.
Shaggy, wie ist das bei dir? Wie fandest du den Auftritt von Ronda Rousey? Du hast ja gerade gesagt, das hat für dich Sinn gemacht. Und ja, warst du enttäuscht, dass sie jetzt nicht bei Raw war? Also, ich meine, sie ist ja wohl bei Dreharbeiten, so wie ich das mitbekommen habe.
Genau, sie ist bei Dreharbeiten und von daher war eigentlich fast klar, dass sie nicht da ist. Und ich dachte dass auch, dass bei so einem Großereignis, klar, da kommt der Auftritt, da ist der Auftritt, aber bei Raw, da wird sie sicherlich in ein paar Wochen, ein paar Monaten auch dann wieder zu sehen sein. Aber erstmal gehen die Dreharbeiten natürlich vor. Es war schon überraschend letzten Endes, dass sie da war, weil also sie hat ja auch kurz vorher noch, ich glaube, getwittert, dass sie noch in Kolumbien bei Dreharbeiten ist und dann war sie plötzlich da. Und zu dem Auftritt ganz kurz, vielleicht hat es wirklich mit Dummheit zu tun, dass Kai nicht verstanden hat. Er hat es ja selber gesagt, sie hat ein paar Mal aufs Logo gezeigt. Also die einzige Aussage war natürlich, WrestleMania, ich bin dabei. So. Und für die ganz Dummen hat sie es noch 10-mal drauf gezeigt.
Ja, aber kämpft sie gegen jeden? So kämpft sie gegen Stephanie, nee, kämpft sie gegen
natürlich Asuka, noch nicht gegen Charlotte? Wir wissen noch nicht, gegen wen sie kämpft. Und ich glaube, der Auftritt hätte sicherlich noch ein bisschen mehr Impact verdient. Sie, ich glaube, sie war vielleicht ein bisschen nervös tatsächlich, weil es ja wirklich ein Kindheitstraum und Wunsch von ihr ist, der jetzt in Erfüllung gegangen ist, als Wrestlerin bei der WWE zu sein. Da hätte man ein bisschen mehr aus dem Auftritt machen können, vielleicht ein bisschen deutlicher auch zeigen können, was sie will. Aber tatsächlich war der Auftritt schon was ganz, ganz Großes. Das haben wir, glaube ich, vielleicht hier in Deutschland, weil Ronda Rousey ist ja jetzt nicht so bekannt, kann man sagen. Aber in Amerika ist sie schon ein medialer Superstar. Also das ist schon fast vergleichbar mit damals mit Mike Tyson, wobei der Auftritt natürlich mehr Impact hatte. Aber sie wird regelmäßig bei der WWE im Programm zu sehen sein. Sie wird als Wrestlerin dabei sein. Und das ist schon wirklich was ganz, ganz Großes. Das hat schon, das alleine hat schon ein bisschen, hat schon sehr viel Impact, muss man sagen. Und ich glaube, das wird der WWE ganz, ganz viel bringen. Besonders dem Frauenwrestling wird es ganz, ganz viel bringen. Mit Ronda Rousey steht das Frauenwrestling viel mehr im Mittelpunkt. Und aus dem Grund gibt es die Frauen-Elimination Chamber. Aus dem Grund werden auch Frauen zukünftig viel, viel mehr in Main-Events eingesetzt. Wie man jetzt mit Ronda Rousey bei WrestleMania verfährt, wir werden sehen. Ich habe da so meine Gedanken gemacht. Aber dass sie auf jeden Fall dabei ist, ist eine ganz, ganz große Sache. Vielleicht die wichtigste Sache, die der WWE in den letzten Jahren passiert ist. Also das muss man schon tatsächlich ganz klar so sagen. Sie ist ein Superstar. Sie ist der größte Star, den die WWE jetzt hat. Die ist ein größerer Star, als es ein John Cena ist. So. Und ein größerer Star als Roman Reigns und alle anderen zusammen.
Ja, ich habe es ja auch gesagt beim Rumble-Podcast. Also Ronda Rousey garantiert hier auch bei UFC enorme Einschaltquoten. Und wie du es gerade schon richtig gesagt hast, Shaggy, also die ist halt ein Superstar in den USA, ne? Und eben bringt dann auch, vielleicht auch ähnlich wie eine Brock Lesnar, auch noch mal eine ganz andere Zielgruppe auch noch mal mit zu den WWE-Produkten. Insofern ist das natürlich sehr interessant. Aber Shaggy, du hast auch gerade gesagt, du hast dir Gedanken drüber gemacht, was denn Ronda Rousey bei WrestleMania so anstellen könnte. Lass uns doch an deinen Gedanken teilhaben.
Na, die Gedanken haben natürlich auch noch was zu tun, wie es mit den Frauentiteln weitergeht. Also ich kann mir vorstellen, dass Ronda Rousey tatsächlich nicht in einem Titelkampf stehen wird, weil ich glaube, das wäre vielleicht auch nicht das richtige Signal, weil sie muss sich ja da auch erstmal beweisen, dass sie auch einen Titelkampf bekommt. Deswegen glaube ich, dass die Titel andersweitig vergeben werden und sie auf einem anderen Kampf stehen wird.
Und wer ist da deine Gegnerin?
Das Logischste, was sich einfach ergibt, ist auch rückwirkend auf ihren WrestleMania-Auftritt gesehen, ist natürlich ein Kampf gegen Triple H und Stephanie McMahon und einem Partner an ihrer Seite. Und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Also ich glaube, das ist tatsächlich meine favorisierte Möglichkeit, Ronda Rousey bei WrestleMania zu sehen und dann möglicherweise ja sogar dort im Main Event.
Aber darf ich mal ganz kurz fragen, bringt das eine Athletin wie Ronda Rousey, die ja wirklich legit jeden verkloppen könnte, bringt ihr das was, gegen eine Nicht-Wrestlerin anzutreten wie Stephanie McMahon, außer dass es halt eben Medienhype ist, Kai?
Nee, glaube ich nicht. Also ich sehe halt auch das mit diesem riesigen Star nicht so. Also weil ich finde, das ist nochmal ein Unterschied. Bei UFC hast du auch quasi geguckt. Also so, ja, sie hatte ja auch da ihren Charakter, aber sie war auch einfach eine fantastische Kämpferin. Das ist ja so ein bisschen auch dieses Conor McGregor-Prinzip in noch ein bisschen abgeschwächter Form, weil ich finde, McGregor hat einfach noch eine einzigartigere Art von Charakter. Und da kannst du aber trotzdem auch durch deine Kampfkünste überzeugen. Das Problem ist jetzt ja, dass sie jetzt in der WWE auch durch, ich nenne es jetzt mal so, durch Kayfabe-Charakter überzeugen muss. Und halt, ob sie das schafft, das weiß ich eben nicht. Also ob du jetzt wirklich sagst, so, boah, krass, ich würde jetzt jede Woche einschalten. Oder ob du sagst, okay, so, du siehst zweimal Ronda Rousey eine Promo halten und weißt schon, wie die nächsten 17 Promos aussehen werden. Das ist so ein bisschen die Gefahr dabei. Deswegen würde ich noch gar nicht so sagen, also, dass jetzt erstmal ein großer Draw ist, definitiv, ja. Aber ob das dann wirklich auch so bleibt und dass du sagst, oh, die ist so wichtig. Oder ob du dann sagst, wir packen dir doch mal lieber irgendwie Paul Heyman an die Seite. Das wird sich erstmal zeigen und ich sehe die halt auch nicht ansatzweise im Main Event. Und ich muss auch sagen, dass, Also dieses Match, was Shaggy gesagt hat, das wird ja Sinn machen. Gerade irgendwie mit, ich weiß gar nicht, wann das war, vor 3 Jahren oder vor 2 Jahren.
31 war das, WrestleMania 31, ja.
Also vor 3 Jahren dann. Wo ja auch Rousey da war mit The Rock und sowas. Aber gab es ja auch dieses Segment mit Triple H und Stephanie McMahon. Aber ich würde das eigentlich blöd finden für so ein Einstandsmatch. Also am liebsten würde ich ehrlich gesagt sehen, entweder Asuka gegen Rousey, aber so für den Anfang, für den Einstieg, glaube ich, wäre das beste Match Charlotte gegen Rousey. Und deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass es da irgendwie um Titelmatch oder also dass es da ein Titelmatch geben wird. Weil das ist ja irgendwie nichts Besonderes, dass du, dass ich nenne mal einen Star zu WWE kommt und dann sagt, hier hast du halt ein Titelmatch.
Ja, muss man sehen, ne? Also ich finde das auch ganz schwierig. Also ich kann auf der einen Seite halt eben Shaggy verstehen, der sagt so, ja, dieser Showcase-Charakter natürlich, also das wären halt die maximal großen Namen, ne? Wenn du sagst irgendwie eventuell The Rock und Ronda Rousey gegen Triple H und Stephanie McMahon, ne? Das ist halt eben ein Match. Von den Namen her geht's eigentlich nicht größer, ganz klar, ne? Aber ich finde eben, man muss dann überlegen von Seiten WWEs, ob man ja Ronda Rousey wirklich erstmal so debütieren lassen möchte, also in so einem Showcase-Charakter, oder ob man sie halt eben ihre sportlichen Talente irgendwie zeigen lassen möchte. Also sprich, ne, lassen wir sie, meine Idealvorstellung wäre auch, dass Ronda Rousey gegen Charlotte antreten würde, weil Charlotte hat genug Fähigkeiten, um auch eine unerfahrene Ronda Rousey durch das Match zu führen und ist, ja, gut genug, dass die beiden da ein ordentliches Match auf die Beine stellen. Ne? Und eben rein hast du natürlich auch noch diese Geschichte mit Wrestling History von Seiten der Flair-Familie gegen eben ja diesen legit badass Ronda Rousey, also UFC gegen WWE. Das ist ja doch auch so ein Dream-Match, was sich irgendwie jeder Fan mal wünscht. Ne? Also das wäre meine Idealvorstellung. Aber deswegen gebe ich den Ball auch noch mal an Shaggy rüber. Also Shaggy, glaubst du denn, dass das für jemanden, der halt eben als Sportler wahrgenommen werden möchte und der die Damendivision quasi in eine neue Ära führen soll, weil ich glaube schon, dass Ronda Rousey langfristig halt eben da als eines der Aushängeschilder dienen soll. Glaubst du, dass es der was bringt, wenn sie in so einem Showcase-Match mit eventuell einem The Rock, der halt eben nur ein Teilzeit-Wrestler ist, und dann eben einer Stephanie McMahon, die, naja, sind wir mal ehrlich, nie eine Wrestlerin war, da antritt und halt eben einem Triple H, der inzwischen lieber im Anzug rumrennt?
Na, es bringt auf jeden Fall noch mehr mediale Aufmerksamkeit, würde ich sagen. Also natürlich das größtmögliche Match Ronda Rousey gegen Charlotte. Und das will ich auch sehen. Ich will es auch, werden wir auch irgendwann sehen. Oder vielleicht werden wir auch die Four Horsewomen der UFC gegen die Four Horsewomen der WWE sehen. Das wird vielleicht auch irgendwann kommen, wenn es wirklich so sein soll. Aber für mir die größere Aufmerksamkeit würde sicherlich dieses Showcase-Match sorgen. Wer weiß, ob es The Rock sein wird. Das kann man ja auch nicht sagen. Es gibt ja noch andere Möglichkeiten. Kurt Angle ist ja immer noch irgendwie in der Fehde involviert. Oh Gott,
bitte nicht.
Das wird ja schlimmer.
Es wird schlimmer. Aber es ist immer noch ein großes Match. So. Also ich weiß
aber nicht mehr. Aber Jackie, du bist meiner Frage ausgewichen. Dass das mediale Aufmerksamkeit kreiert, geschenkt. Aber ist das die Art und Weise, wie man eine Ronda Rousey das erste Mal im Ring sehen sollte? Das war meine Frage gegen eine Stephanie McMahon, weil wir werden garantiert ja dann keine Mixed Tag Team oder Intergender Rules haben, sondern wir werden wieder Damen gegen Damen und Herren gegen Herren haben. Bringt das einer Ronda Rousey was und ihrer Glaubwürdigkeit, dass sie gegen jemanden wie Stephanie McMahon in den Ring steigt?
Also, da muss ich auch nochmal ausholen. Ich will natürlich Charlotte gegen Ronda Rousey sehen. Und das ist natürlich das Größtmöglichste, was sie bringen können. Und es bringt einer Ronda Rousey und der Reputation der Frauen-Wrestling-Division natürlich viel mehr als das andere Match. Klar, aber es als Übergang, vielleicht wird das eher, also als Übergang in einem Showcase zu stehen, schadet Ronda Rousey auch definitiv nicht. Und danach geht sie dann halt auf Jagd in der Frauendivision. Es würde ihr nicht schaden, aber sicherlich wäre das für uns und vielleicht auch für die Frauendivision das größtmöglichere, natürlich ein Match Ronda Rousey gegen Charlotte.
Ja. Dann die nächste Frage ist ja auch, mal angenommen, sie debütiert jetzt egal wie, seht ihr Ronda Rousey bei Raw, bei SmackDown oder in einer ja, Freelancer-Rolle, wie es ein John Cena oder theoretisch ja auch mal ein Brock Lesnar gehabt hätte, Kai?
Das ist gerade so ein bisschen das Problem bei der Sache, die wir sagen, weil eigentlich will ich, also oder wir alle anscheinend, wollen ja sehen Ronda Rousey gegen Charlotte. Sprich, wäre erstmal SmackDown. Aber SmackDown ist ja einfach immer noch so, ist mir auch ganz egal, was so heutzutage gesagt wird, wird trotzdem immer noch so ein bisschen wie die B-Show behandelt. Also so die also wenn jetzt wirklich hier große Stars kommen, sind sie einfach bei Raw, ist halt Fakt. Und das ist so ein bisschen die Sache. Eigentlich musst du sie dann wirklich als Freelancer, so halt wie ein John Cena antreten lassen, damit du sagst, okay, wir können halt das Match gegen Charlotte machen, aber sie kann auch trotzdem dann zurück zu Raw gehen, um gegen Asuka zu kämpfen. deswegen gehe ich auch stark von dieser Freelancer-Rolle aus.
Ja, also das ist halt eben das Problem, ne? Ich glaube halt eben auch, dass das sehr schwierig für WWE sein wird, das irgendwie zu lösen, weil natürlich hast du nicht alle Frauen und alle Dream-Matches dadurch auf einen Haufen, ne? Und wir sagen halt eben, wir wollen Ronda Rousey gegen Charlotte sehen und ganz klar, weil das ist einfach das beste Match, was man da bringen könnte. Vielleicht neben einer Ronda Rousey gegen eine Asuka. Aber ich finde trotzdem, dass Asuka halt eben noch nicht das. Ja, im Main Roster noch nicht das abgeliefert hat, was eine Charlotte abgeliefert hat. Und deswegen ist es ganz natürlich, dass wir alle diesen Wunsch nach Ronda gegen Charlotte haben. Von daher, ich denke auch, dass man das als Freelancer lösen müsste quasi. Shaggy, wie siehst du denn das?
Ja, also Charlotte ist ganz klar der Star der Frauendivision, steht weit über allen anderen. Sie ist das Aushängeschild und sie ist auch wirklich die auch wirklich wie ein Superstar auch aussieht. Genderübergreifend, muss man so sagen. Und Asuka, ich liebe Asuka. Ich freue mich auch, dass sie quasi eine der Top-Playerinnen irgendwie inzwischen in der Frauendivision ist. Aber Asuka ist nicht auf einem Status, auf dem Charlotte steht, ganz klar nicht. Und deswegen Asuka gegen Ronda Rousey hätte nicht den gleichen Impact. Vielleicht in einem Jahr, aber jetzt hätte dieses noch nicht diesen Impact. Also Charlotte muss die Gegnerin, sie ist die größtmögliche Gegnerin von Ronda Rousey. Geht gar nicht anders.
Ja, das sehe ich auch so. Ja, mal sehen, wie man Ronda da einsetzt. Wir werden gleich nochmal über die beiden Damendivisionen sprechen. Aber um mal so ein bisschen das Thema zu wechseln hier, lass uns mal gerade zu einem anderen Menschen kommen, der auch nicht bei Raw dabei gewesen ist. Und das war nämlich Brock Lesnar. Das war mal wieder Klassik, ne? Also beim Rumble die Titel verteidigt gegen Braun Strowman und gegen Kane. Und wer ist mal wieder nicht da? Es ist Brock Lesnar. Shaggy, wie siehst du jetzt die Zukunft für den Universal Champion?
Na, ich habe mich da jetzt inzwischen auch so dran gewöhnt. Der wird ja jetzt auch erstmal einen Monat, zumindest laut Planungen, erstmal wieder aussetzen und im Monat lang nicht mehr bei der WWE im TV zu sehen sein, bis nach Elimination Chamber. Da ist er das erste Mal wieder angekündigt. Ja, es ist so, wie es ist. Es wird aber nicht mehr auf Dauer funktionieren. Ich glaube, spätestens bei WrestleMania, und da wird es wohl sein, wird er den Titel abgeben. Und ich glaube, er wird weiterhin bei der WWE antreten, auch als Part-Timer, wie er es macht, aber dann nicht mehr mit dem Universal-Titel. Da wird der Universal-Titel um andere Hüften, gelegt werden, ganz klar.
Ja, ich glaube, es wird auch Zeit. Also, das Lustige ist ja auch, ich mache ja hier immer so ein bisschen die Übersicht, bevor wir hier loslegen mit dem Podcast, damit wir alle ungefähr wissen, worüber wir reden. Und ich habe Brock Lesnar einfach vergessen. So, in der Liste. Ich habe die Liste gemacht und dann ist mir irgendwie, nachdem ich Kai und Shaggy schon das Dokument geschickt hatte, so, oh, ich habe Brock Lesnar total vergessen. So, also, ich finde, das zeigt ja halt schon genau das, was du gerade gesagt hast, Shaggy. Man hat sich irgendwie daran gewöhnt, dass der eigentlich in den Weeklies nicht auftaucht und nur zu den großen Veranstaltungen kommt. Ob das jetzt was Gutes oder was Schlechtes ist, lasse ich mal dahingestellt, weil ich finde, dass, wenn er da ist, dann ist er halt da und ich mag die Matches von ihm auch. Ich mag diesen, ich habe es ja am Montag schon gesagt, diesen Car Crash-Charakter, die Brock Lesnar-Matches in letzter Zeit immer hatten. Und das finde ich eben höchst unterhaltsam. Andererseits ist es aber genau so, wie du gerade gesagt hast. Ich glaube auch, dass bei WrestleMania es Zeit wird, dass jemand anders den Titel bekommt, weil so kann es halt nicht weitergehen. Kai, hast du da eine andere Meinung zu? Willst du Brock Lesnar weiter als Universal Champion sehen?
Ich glaube übrigens, dass alles daran liegt, dass Brock Lesnar Winterschlaf hält nach jedem Match. Ich glaube, deswegen ist der nie da. Und das ist ja auch dann irgendwie legitim, ne? Weil der ist ja auch kräftig, hat auch dann viel Energieverbrauch, muss dann auch schlafen. Ach, irgendwie geht mir das auch im Sack. Irgendwie habe ich da keinen Bock mehr drauf, dass da das mit Brock Lesnar und sowas. So, ja, ich finde das auch eigentlich immer ganz cool, wenn er da ist. Aber so langsam merke ich auch, dass, also ich sag mal so, wenn dieses Brock Lesnar-Team losgeht, bin ich immer so, boah, geil, ey, Brock Lesnar ist da. Aber auch so die Kombination Brock Lesnar, Paul Heyman, ich finde, das stumpft sich langsam extrem ab. Also Paul Heyman kann immer noch gut reden, aber es ist halt jedes Mal das Gleiche. So, es ist halt egal, ob das jetzt ein Samoa Joe ist oder ob das jetzt ein Braun Strowman war oder ob das irgendwie so ein Fatal Four Way Match war oder jetzt halt ein Triple Threat Match. So langsam ist da nicht mehr viel Innovation drin. Die Matches leben eigentlich großteils von den anderen Leuten und dann gibt's wirklich. Also das kann man natürlich, hat man auch vorher schon immer sagen können, aber ich finde, so langsam fällt es einfach auf und es nervt. Dann gibt es wirklich ein paar German Suplex, dann ein F5 und dann ist vorbei. Und so langsam fuckt mich das richtig ab. Also weil ich es einfach nur noch langweilig finde. So. Du hast jedes Mal das gleiche, den gleichen Outcome und sowas. Und du weißt, okay, ein F5, dann ist Ende. Und also, ich weiß, das wird auch den ganzen Leuten nicht gerecht, meiner Meinung nach. Also, ich finde, also auch ein Samoa Joe und Braun Strowman, die konnten zwar glänzen in ihrer Fehde gegen Brock Lesnar, aber das Outcome ist trotzdem immer okay, Brock Lesnar gewinnt und fertig. Und irgendwie macht das auch so langsam keinen Spaß mehr, weil es einfach nicht mehr interessant ist.
Na, ich war tatsächlich auf das Royal Rumble Match von Brock Lesnar gar nicht mehr so gehypt. Also auf das Match gegen Samoa Joe damals war man ja noch ein bisschen gehypt, aber so der Hype hat so ein bisschen abgeebbt. Also man
und jetzt war es halt auch nur wegen Braun Strowman, fand ich.
Ja, so ein bisschen. Überhaupt. Man muss einfach dann neue Wege gehen. Er wird den Universal-Titel verlieren und dann vielleicht wird es eine Fehde gegen Bobby Lashley, die ja gerüchtet wird, irgendwie geben. Das wäre doch auf jeden Fall eine Sache, die ich noch sehen will. Was ich auch noch sehen will, ist noch mal ein Match gegen AJ Styles. Aber ansonsten habe ich jetzt gar keine Matches mehr für Brock, die mich interessieren aktuell.
Nee, es ist eigentlich so, er hat eigentlich alle großen Gegner durch, wenn man es jetzt mal so sieht. Und du hast schon gesagt, also Bobby Lashley wäre natürlich interessant, aber dann will ich auch ein Lion-Stand-Match unbedingt wieder haben, Shaggy.
Oder ein Match im Dungeon.
Ja, ganz genau, ja. Wenn schon, denn schon.
Mit Dan Severn noch als Special Referee und Ken Shamrock. Und
unbedingt. Aber trotzdem fällt ja auf, dass, also wenn wir jetzt ein Jahr zurückdenken, da hatten wir auch noch so Leute wie ein Goldberg mit drin. Wir hatten auch einen Seth Rollins, der noch in der Fehde mit Triple H stand und so. Also ich habe schon das Gefühl, dass aktuell ein bisschen weniger auf Allstars gesetzt wird, oder Kai? Oder ist das nur meine subjektive Wahrnehmung oder kommt das vielleicht sogar noch?
Also ich habe so ein bisschen die Angst, dass es noch kommt. Ich hoffe, es kommt nicht, denn das ist, also ich sag mal so, gerade als gebrandmarkter CM Punk-Fan ist das ja mit den Allstars immer so eine Sache. und also jetzt so ganz menschlich gesagt, das klingt zwar dumm, aber ich find's halt einfach scheiße unfair. Also das ist einfach so, da sind Leute, die reißen sich wirklich ein ganzes Jahr lang den Arsch auf und kriegen dann irgendwie keinen Spot bei WrestleMania, aber dann kommt einer und sagt so, hallo, ich bin Triple H und kriegt dann irgendwie ein Match im Co-Main-Event oder sowas. Und also klar, ja. Es gibt halt auch Sachen, die machen Sinn, zum Beispiel diese Rollins-Triple H-Fehde, da hatten wir auch alle Bock drauf, jetzt wie die im Endeffekt verlaufen, das war zwar ein bisschen blöd mit den Verletzungen und sowas, aber das war an sich ganz geil. Und aber ich brauche halt nicht immer so ein Triple H-Match, ich brauche nicht jetzt auch zwingend noch ein Undertaker-Match, ich brauche auch nicht nochmal Undertaker gegen Sting oder Sting gegen Triple H oder so ein Kram und ich brauche auch keinen Goldberg nochmal. Also ich kann halt immer verstehen, dass man sagt, oh cool, ich freue mich nochmal, die zu sehen. Aber an sich sollte man doch wirklich versuchen, also so wenn du irgendwo jemanden etablieren kannst, dann ist es doch bei WrestleMania, oder? Also, und gerade da, finde ich, musst du doch versuchen, deine Leute aktiv einzusetzen. Zum Beispiel, wir haben alle gesagt, boah, letztes Jahr in The Miz, der war super, der war fantastisch. Und der wird dann verheizt für so ein dummes so ein Mixed-Tag-Team-Match mit Heiratsantrag danach. Was halt auch einem The Miz nicht gerecht wurde für seine Leistung, die er halt das Jahr über erbracht hat. Und ich hoffe, also, und es sieht zumindest so aus, dass es dieses Jahr nicht so sein wird und es würde mich eigentlich freuen.
Ja, es war ja auch auffällig, dass beim Royal Rumble eigentlich keine wirklich großen Allstars dauerhaft ihr Comeback gefeiert haben. Wenn wir letztes Jahr zurückdenken, da hatte man ja wirklich diesen Most Stacked Rumble Ever mit Brock Lesnar, Goldberg, Undertaker noch dazwischen und so. Und da hatte man ja schon das Gefühl gehabt, man war so ein bisschen in der Retro-Welle irgendwie gefangen. Und jetzt diesmal hatte man ja tatsächlich auch durch diesen offensichtlichen Konflikt am Ende des Rumbles mit New School gegen Old School eben, hatte man ja schon das Gefühl, dass man da eben bei WWE auch so ein bisschen in die Zukunft blickt. Das war unser Fazit ja so ein bisschen zum Ende des Männer-Rumble gerade. Shaggy, hast du das auch so gesehen? Also hat WWE versucht, ein Zeichen zu setzen? Fragen wir es mal so.
Also ich stelle sogar mal die These in den Raum, ob sie es nicht nur versuchen, sondern inzwischen sogar geschafft haben. Haben sie es nicht vielleicht sogar geschafft, inzwischen still und leise so ein paar wirkliche Stars auch aufzubauen, die man auch glaubwürdig jetzt im Main-Event einsetzen kann? Ich finde, einen Finn Balor haben sie super aufgebaut durch den Rumble. Einen Shinsuke Nakamura haben sie super aufgebaut, auch und man hat ja am Ende auch noch Leute wie Seth Rollins oder auch der kleine Roman Reigns ist immer so ein Name. Das sind alles Leute, die du jetzt glaubwürdig im Main Event einsetzen kannst. Sind vielleicht keine Superstars, aber für uns Leute, die WWE schauen, die kann man, die oder ein Samoa Joe, wenn er wiederkommt, die kannst du gleich sofort im Main Event einsetzen. Und da haben sie jetzt einige Namen wirklich aufgebaut in den letzten Monaten. Und das hat man irgendwie, die waren jetzt alle plötzlich da und alles waren namhafte Leute, die auch den Rumble hätten gewinnen können. Also Randy Orton auf der anderen Seite, AJ Styles. Also es gibt schon sehr, sehr viele Namen inzwischen, die wirklich im Main Event Business mitspielen. Ich stelle aber nochmal eine gewagte andere These, wo wir beim Thema Allstars waren. Ist CM Punk nicht eigentlich auch ein Allstar inzwischen? So, sollte er zurückkommen? Ist doch so. Und na klar braucht man auch ein, zwei Allstars bei WrestleMania, aber ich habe auch das Gefühl, dass man viel weniger auf die setzt, weil es einfach auch nicht mehr so viele Überraschungen gibt. Man wird bei WrestleMania ein, zwei Allstars in Matches sehen, vielleicht auch drei oder wie auch immer. Aber das gehört auch irgendwie dazu. Aber man setzt tatsächlich auf die eigenen Leute und das hat man irgendwie heimlich, still und leise geschafft.
Ja, es muss ja irgendwann dieser Generationswechsel kommen. Also ich meine, da wird auch WWE sich nichts vormachen können. Also irgendwann kannst du nicht mehr den Undertaker aus seiner Gruft holen, sprichwörtlich. Oder halt eben, einen The Rock hat nicht immer Zeit und dann wird's ja auch schon langsam eng. Ich meine, wer kann denn von den wirklichen Allstars, also die wirklich riesige Namen waren, wer kann denn da wirklich noch wirklich gehen, um es mal so zu sagen. Also, da bleiben ja nicht mehr viele übrig, ne? Also, jetzt das Comeback von Rey Mysterio, dieser One-Night-Only-Auftritt, der es ja dann wohl gewesen ist, das hat ja auch Spaß gemacht, das war ja okay, aber auch ein Rey Mysterio ist jetzt keiner, der die WrestleMania-Buy-Rate irgendwie nach oben schiebt. Und da bleiben letztlich nicht so viele große Namen übrig. Also, ich glaube, da letztlich haben wir noch sowas wie einen The Rock, einen Triple H, ein CM Punk, wenn er zurückkommen würde. Ich glaube aber nicht, dass er da Interesse dran hat, ehrlich gesagt. Und er hat ja auch wohl noch mal den dritten UFC-Kampf, den soll es ja dann noch geben, zweiten. Oder Kai? Zweiten, chill, stimmt, zweiten. Eine Niederlage fühlt sich wie zwei an, weißt du?
Ja, fühlt sich wie 10 an.
Ja, nee, aber deswegen, es bleiben nicht mehr so viele, die da mit dabei sind. Und entsprechend, glaube ich, muss man da einfach diesen Cut jetzt setzen. Und Shaggy sagt es ganz richtig. Also es wird natürlich irgendwie ein paar Allstars geben. Ne? Also, aber ich glaube, es wird nicht mehr ganz so heavy werden wie jetzt im vergangenen Jahr, sondern ich glaube halt schon, dass da noch die Leute dran an der Reihe sind, die dann eben auch in der Zukunft bei WWE eine große Rolle spielen. Ich muss dir aber in einer Sache widersprechen, Shaggy. Ich finde, man hat zwar größere Charaktere aufgebaut. Also ich finde, dass gerade so jemand wie ein Braun Strowman, der hat gerade eben bei dir gar nicht in der Auflistung stattgefunden. Stimmt. Dass der ist für mich eigentlich der einzig wirklich große Star, den WWE jetzt alleine wieder aufgebaut hat. Ich finde, Finn Balor sehe ich noch nicht in der Rolle. Auch durch den Rumble nicht. Und vor allem noch viel weniger, um da den Bogen zu schlagen, nach seinem Match bei Raw jetzt gegen John Cena.
Das war ein langes, ausgeglichenes Match. Also ich habe zwar auch mit Finn Balor als Sieger gerechnet, aber letztendlich hat John Cena gewonnen. Klar, ja. Also man kann sehen, wie man es will. Ich glaube, zumindest arbeiten sie dran und das merkt man auch, dass die Leute oft glaubwürdiger sind.
Aber um jetzt mal so komplett Schwarzmalerei zu betreiben, das ist voll mein Ding. Wir hatten das ja auch schon mal, wo wir gesagt haben, okay, jetzt ändert sich gerade alles. So, ich weiß nicht, ob ihr es erinnern könnt, aber dieses legendäre Bild nach, keine Ahnung, was es war, TLC oder sowas, dann CM Punk als WWE-Champion, Daniel Bryan als World Heavyweight-Champion, Kofi Kingston und Evan Bourne als World Tag Team-Champion, Zack Ryder US-Champ und sowas und Cody Rhodes als IC-Champ. Also das ist ja so dieses Paradebeispiel, dass du sagst, okay, jetzt Leute, jetzt geht's los. Also jetzt kommt New Era. Und was kam danach? Danach kam Goldberg, danach kam The Rock, danach kam Twice in a Lifetime. Also so, das ist halt immer die Frage. So, du denkst, okay, jetzt geht's los und dann machst du vielleicht einen Schritt nach vorne, machst aber dann
machst in den nächsten 3 Monaten
wieder 2 zurück.
Ich will ja auch nicht alles schönreden. Also ich finde auch ein paar Sachen, da haben wir beim Rumble zum Beispiel auch überhaupt nicht gepasst. Die Darstellung von Seth Rollins. Ich weiß, ihr habt in eurem Podcast jetzt gar nicht so schlimm gesehen, aber als Roman Reigns ihn rausgeschmissen hat und Seth dann so gelacht hat, ach ja, hier so. Also klar, man kann es verstehen, aber trotzdem sah er aus wie ein Idiot. So.
Also gut, David fand das, glaube ich, auch ganz furchtbar.
Aber also er sah halt aus wie ein Idiot wegen der Hose. Aber
das auch. Ein Doppel sah aus wie ein Doppelidiot.
Das war einfach so, ich habe mal hier bei Animal Crossing was Cooles gezeichnet.
Ich finde, das sah für mich aus wie frisch aus dem WWE 2K18 Charaktereditor, weißt du? So, ich muss irgendwie ein cooles Outfit basteln. Packe ich mal ein paar Flammen drauf.
Ja, das sind so Hemden vom Flohmarkt, die es damals gab. Also.
Ja. Ganz kurz nochmal, lass mich nochmal das zu Ende bringen. Oder ganz schlimm fand ich den Einsatz von Dolph Ziggler. Klar war das ein kleiner Impact als Nummer 30, aber dann hätte man auch viel mehr mit ihm machen müssen. Jetzt ist er wieder am Boden und man hat ihn auch wieder nicht gesehen. Also das fand ich ganz, ganz schlimm, was man mit Dolph Ziggler wieder gemacht hat. Der ist jetzt endgültig kaputt.
Kurz zu Rollins, was ich gerade sagen wollte ist, also ich kann verstehen, dass Leute sagen, so alles mit dem Lachen, das war blöd, aber für mich war das so ein, okay, eigentlich hätte ich es wissen müssen. Also so, weil das war so ein Callback zu der Sache, Roman hat ja schon mal Seth und Dean rausgeschmissen, als sie zusammen gearbeitet haben. Und das war für mich einfach nur so, ach, guck mal, nie aus einem Fehler gelernt. Und das war so wirklich dieses, ich hätte es eigentlich besser wissen müssen, Lachen von Rollins. Deswegen fand ich den Moment eigentlich sogar ganz, ganz cool. Und Dolph Ziggler, also puh, ja.
Ja, klar hätte also, das wissen müssen, Entschuldigung, sagen, Olaf, klar hätte das wissen, klar, eigentlich hätte ich wissen müssen, aber das zeigt ja, dass er eigentlich dumm ist, so, oder dumm dargestellt wurde.
Naja, aber ist es nicht auch so, dass gerade ein Seth Rollins sich am wenigsten darüber beschweren kann, wenn er irgendwie von seinen Shield-Members da irgendwie ein bisschen übers Ohr gehauen wird? Derjenige, der The Shield in seiner ersten Instanz betrogen hat und
der die erste Leute Judas.
Ich verstehe das genau, ja auch der alles. Erste Judas. Aber trotzdem kann er sich doch ärgern. Das heißt also, ein bisschen mehr ärgern, anstatt, ach, naja, gut.
Ja. So ist ja, es. Das stimmt schon. Und Dolph Ziggler, jetzt greifen wir so ein bisschen vor, Dolph Ziggler natürlich, ich meine, da hatte man es so ein bisschen in der Hand, dass man ihn quasi mit ein bisschen mehr Bang wieder zurückbringt und dann war es halt so, ja, kommt halt rein und spielt jetzt eben weiterhin keine Rolle. Das, da machen wir uns aber gar nichts vormachen. Also Dolph Ziggler, den können wir eigentlich aus unserer Smackdown-Analyse gleich komplett rausnehmen, weil der wird keine Rolle spielen. WWE hat keinen Bock auf den. Der ist offensichtlich allerhöchstens dazu da, dass du eben neue Stars vielleicht nochmal pusht, dass die ihren Sieg gegen einen ehemaligen World Champion bekommen, aber der wird keiner sein, auf den WWE auch nur ein bisschen setzt.
Und ja, da muss ich jetzt sagen, hier gebe ich jetzt auf, an der Situation Dolph Ziggler sehe ich nichts Positives, tut mir leid.
Ich auch nicht mehr, es ist vorbei, ich war ganz häufig Die Hard Dolph Ziggler Supporter und so, gerade bei dem Money in the Bank Ding, und dann war so, okay, jetzt passiert's, und dann auch nach diesem Survivor Series Match, wo Dolph Ziggler da den Iron Man gemacht hat, war immer so, jetzt, Leute, jetzt passiert was. Oder dann auch jetzt, wo da war wieder so ein Funken Hoffnung, wo er dann den Titel vakantiert hat und man dachte sich, okay, jetzt irgendwann muss doch mal kommen. Und ich glaube, jetzt ist finito. Also jetzt passiert nichts mehr. Also Dolph Ziggler, so, vielleicht sollte einfach Cody Rhodes folgen und sagen, Leute, ich gehe woanders hin. Also da, ja. Ich glaube, da ist wirklich nichts mehr zu holen. Ich weiß nicht, ob er irgendwie mal Vince McMahon in die Schuhe geschissen hat oder sowas. Ich habe keine Ahnung, also was da mal passiert ist. Aber ich glaube, da ist irgendjemand, der sagt, Dolph Ziggler, habe ich richtig keinen Bock drauf.
Ja, das Ding ist halt einfach durch. Also das ist, glaube ich, jetzt auch bei den Fans. Also die lieben ja Dolph Ziggler, aber es ist einfach so, wenn du halt immer wieder siehst, wie der halt ausgebremst wird, es ist einfach vorbei. Also man hat auch einfach immer keinen Bock. Und ich verstehe ehrlich gesagt auch gar nicht, wieso ein Dolph Ziggler da nicht auch für sich selber so die Reißleine zieht. Also Geld? Man muss doch, ja, das ist aber auch das Einzige, Geld und Sicherheit quasi. Aber
ja, also wirklich.
Macht ihr das glücklich so? Ich weiß es nicht. Das muss doch mega frustrierend sein, weißt du, wenn du merkst, dass du kriegst deine Reaktion und alles und dann, ja, nee, übrigens doch nicht. Und dann, ach nee, doch nicht. Und ja, du bist gerade mit einem eigentlich ganz interessanten Engel, bist du halt eben rausgegangen. Ja, weil schmeiß mal dich halt einfach in Rumble und keinen interessiert, so ungefähr. Also, das muss doch total frustrierend sein. Und wie ihr schon richtig sagt, ich finde, der sollte auch einfach mal diesen Mut haben. Ich meine, das erfordert natürlich auch diesen Schritt. Du brauchst halt den Mut zu sagen, ich will jetzt was anderes machen und ich muss mir da irgendwie ein anderes Standbein aufbauen. Er hat ja dieses Comedy-Ding gemacht, aber vielleicht auch wirklich, dass er sagt, so, ich gehe jetzt raus und ich versuche nochmal im Indie-Markt abzuklappern. Aber und ich glaube, dass er bei jemandem, warte mal, lass mich mal
auswählen,
dass er für Promotions, für wie einen Ring of Honor oder wie einen New Japan, Impact lasse ich jetzt mal außen vor, weil klar würden die den gerne nehmen, aber ich glaube, dass er da, das wird ihm nichts bringen, dahin zu gehen. Aber ich glaube, dass der jemand ist, auch weil der clever genug ist und weil der weiß, wie er sich vermarktet, dass der ziemlich schnell da eine große Welle lostreten könnte. Und wir haben mit Cody natürlich jemanden, der das jetzt perfekt gemacht hat. Also neuer Anführer des Bullet Club und alles. Also der weiß, wie es läuft, ne? So. Kai, jetzt du.
Ja, da ist halt die Frage, so wie ist der Charakter des Dolph Zigglers? Also sagt er einfach, okay, ich will halt bei der WWE sein, weil da bin ich ja trotzdem so ein bisschen, ich nenne es mal berühmt, oder will ich ein guter Wrestler sein? Und das ist ja immer so dieser Zwiespalt, so wie bei einem Enzo Amore. Bist du halt da, weil du sagst, ich will einfach nur berühmt sein und in der WWE bist du ja trotzdem am berühmtesten, so was Mainstream angeht und sowas. Jetzt bei Ring of Honor oder New Japan, da bist du halt bekannt unter, oder halt auch berühmt unter den Wrestling-Fans natürlich nur und weniger Mainstream. Und da ist dann eben die Frage, will Dolph Ziggler ein guter Wrestler sein oder will er sagen, ich nehme hier mein Geld mit und alles ist gut?
Ja. Eine abschließende Sache noch zu Dolph Ziggler, würde ich jetzt sagen. Ich glaube, wir drei haben uns jetzt mehr Gedanken über den Charakter Dolph Ziggler gemacht als die WWE-Writer im letzten Jahr.
Das glaube ich auch.
Ja, da bin ich mir auch sehr sicher. Und deswegen, weil ich glaube, dieses Dolph Ziggler-Thema, das kann man einfach abschließen mit irgendwie, dass es einfach traurig ist. Also es ist einfach schade, dass WWE nichts aus ihm macht und es wird auch nichts mehr passieren mit Dolph Ziggler. Da muss man also echt nichts vormachen. Da gab es so viele Anläufe und WWE hat jetzt diverse Male gezeigt, dass man kein Interesse mehr an dem hat und man wird den einfach irgendwann rausschieben und ersetzen, so mehr oder weniger. Aber es ist ersetzen, er hat ja gar keine Position gehabt. Also von daher, er wird einfach irgendwann weg sein und wir werden uns irgendwann mal zurückerinnern. Wisst ihr, die drei geilen Momente, die du Dolph Ziggler gehabt hat und die 70 schlimmen Momente, die Dolph Ziggler gehabt hat. So. Ach ja, es ist schon ein bisschen traurig. Dann lass uns mal zu den aktuellen Wochenshows kommen, weil ist ja auch einiges passiert. Erstmal bei Raw, neuer Look, neue Layouts und allem drum und dran, mal so ganz nüchtern betrachtet.
Wie gefällt euch das?
Ich finde diese neuen Dinger, finde ich ganz nett.
Ich finde die richtig, richtig geil übrigens. Also diese Screens, wo zum Beispiel die Matches gezeigt werden, ich finde, die sehen fantastisch aus. Also ja. Da hat Raw, um mal ein bisschen vorzugreifen, SmackDown ein paar Sachen voraus, was das neue Design angeht.
Das stimmt. Was mir auch aufgefallen ist, jetzt sind jetzt seit Neuestem diese komischen Handyvideos, die jetzt da gemacht werden, wo quasi.
Aber das ist SmackDown, ne?
Nee, John Cena hat auch so eins gemacht, auf dem Weg zum Ring quasi. Da ist er durch die Umkleide gegangen. Da hat er auch dann gesagt, hier, jetzt heute, Finn Balor, bla bla bla, gestern Rumble und so. Shaggy, wie gefällt dir das, dieser neumodische Kram? Warum setzt man da auf einmal auf diese. Ja, es wirkt ja dann doch so ein bisschen amateurhaft eigentlich, oder?
Ja, leider. Also, ich meine, das hat doch sicherlich was mit der neuen Verbindung zu Facebook und so weiter zu tun, zu diesen ganzen Social-Media-Sachen. Naja, aber da ist die WWE ja auch ein bisschen hinter der Zeit, wenn sie das jetzt irgendwie einsetzen, gerade wenn das alle machen, wenn dann so ein, gerade ein Randy Orton mit seinem Handyvideo, das finde ich ganz, ganz schlimm, so, also das passt einfach nicht, das funktioniert nicht und das sieht schon albern und billig aus tatsächlich, das ist nicht der richtige Weg, irgendwie sich cooler darzustellen und ich habe gleich noch was anderes, was mir bei SmackDown aufgefallen ist, aber sagt erstmal eure Meinung zu den Handyvideos.
Ja, ich schließe mich da komplett an. Also ich finde die auch ganz furchtbar. Und das ist doch genau das, was man eigentlich beim Wrestling nicht mehr sehen will. Also sind wir doch mal ehrlich. Ich will doch coole, vielleicht auch ein bisschen cineastisch und durchdachte Promos dazwischen haben und nicht halt so Interviews, die wirken, als wenn da gerade jemand, ja, keine Ahnung, so ein bisschen improvisiert, so, ah ja, scheiße, ich muss noch eine Promo halten, komm jetzt, hast du mal schnell ein Handy? Das muss ich jetzt mal machen. Das kannst du halt als Indie-Wrestler machen, finde ich. Und auch dann ist es schon schwierig, aber bei WWE erwarte ich einfach was anderes und dann will ich auch vor allem, ja, eine Kulisse haben, die das ein bisschen unterstreicht oder wenigstens irgendwas, dass es ein bisschen Hochglanz aussieht. Also ich mag ja auch diese klassischen Stand-Up-Promos irgendwie ganz gerne, aber wie du gerade sagst, also man muss auch da schauen, dass man nicht den Charakter kaputt macht. Auch so ein Bobby Root, der dann in seiner Umkleide sagt, hier bla bla und das passt doch überhaupt nicht, Kai, oder?
Also, aber ganz kurz nochmal, immerhin scheinen das keine geskripteten Promos zu sein. Ja. Okay, sorry.
Ja.
Also das ist auch die Sache, die ich daran gut finden würde, wenn es keine geskripteten Promos wären, würde ich es auf jeden Fall schon mal mehr feiern als jetzt. Also, weil wir haben es ja schon häufig gesehen, es gibt ja diese The Miz oder auch Mojo Rawley-Promos auf Twitter oder sowas vor Matches. Die sind teilweise besser als die In-Ring-Promos, wo sie irgendwie geskriptete Kacke ins Mikrofon labern. Also jetzt gerade irgendwie bei einem Mojo Rawley hast du das auch gemerkt, wo er dann gegen Zack Ryder irgendwie vorgegangen ist. Das war schon echt nicht schlecht, wenn du halt bedenkst, dass es Mojo Rawley ist. Und das hätte halt Potenzial und jetzt ist wieder so dieses, okay, wir wollen es professionell, unprofessionell machen.
Ja, ich glaube,
und das ist so ein bisschen mein Problem dabei und das wirkt dann irgendwie lächerlich, wenn du es auch bei jedem machen musst. Ja. So, bei manchen ist es eigentlich ganz cool, da sieht es auch gut aus, aber es passt halt nicht immer.
Ja, ich glaube, das Problem ist halt eben, du kannst nicht immer und überall diese Dinge einsetzen. Du musst dir das halt eben schon irgendwie ausdenken. Das muss halt eben auch schon so ein bisschen abgesetzt sein. Also bei Mojo Rawley, du hast es gerade eben angesprochen. Ich weiß, dass dieses Interview ging auch bei uns in einem Facebook-Chat rum und wir haben alle gedacht, so, boah, das ist ja richtig cool. Das lag aber auch daran, da hatte der sich auch Gedanken gemacht. Das war ja irgendwie, ich glaube, im Auto oder so und das war wirklich alles komplett dunkel im Hintergrund und er hat dann wirklich auch sehr ernst und intensiv mit einem gesprochen. Aber es darf halt eben nicht so wirken, als wenn du gerade eben deine Promo auf dem Weg zum Kaffee trinken oder sonst irgendwas, weil du zum Catering so machst. Das kann halt nicht der Weg sein. Und du musst eben auch gucken, dass du da die Charaktere schützt. Ich finde, du kannst nicht einfach, ein Bobby Root ist glorious. Und warum sollte ausgerechnet der glorious Bobby Root seine fucking Handykamera benutzen? Sondern der muss irgendwo, keine Ahnung, da muss seine Gespielen am Klavier spielen und dann soll er mir eine coole Promo halten. Also ich meine, stellt euch jetzt mal, ich gehe mal wieder zurück in der Wrestling-Historie, da spreche ich vielleicht auch mal Shaggy an. Also stell dir mal vor, Ric Flair hätte damals seine legendären Promos in der Handykamera gehalten, anstatt irgendwie so irgendwo so zwischendurch, anstatt irgendwie mit Designeranzügen und Bling-Bling irgendwie da im Fernsehstudio oder irgendwie neben der Limousine oder sonst irgendwas. Also damit machst du doch die Charaktere kaputt.
Ja, das geht gar nicht. Also es wird vielleicht passen, wenn es einen Charakter gibt, zu dem das passt und der immer seine Promos irgendwie über die Handykameras hält oder so. Aber dass das jeder WWE-Superstar machen muss, sag ich mal, ist echt, geht nicht. Also die WWE versucht cool zu sein, aber ist wirklich alles andere als cool in der Hinsicht.
Ja, das, ich glaube halt auch, dass es so ein bisschen anbiedern an die jüngere Zielgruppe und ich finde das ganz schrecklich. So nach dem Motto, wir sind einer von euch, hey, wir sind so dicht bei euch dran, hey, wir sind voll am Impuls der Zeit und so. Schrecklich,
aber so wie wenn Olaf versucht, jung zu sein.
Genau, eher so ähnlich, wie Olaf das versucht, genau. Aber ganz kurz, noch schlimmer, was noch viel schlimmer ist als die Handyvideos, sind diese neuen Einblendungen bei SmackDown. Habt ihr das mitbekommen?
Das ist unfassbar scheiße. Also das ist ja das, was ich meinte. Ja. Dieses, da ist so einer, der sagt so, oh, ich bin gerade irgendwie in der 8. Klasse, wir sind gerade im Computerraum und ich baller jetzt an meiner PowerPoint alle möglichen Übergänge. Also Das war wie bei den Usos, so ein bisschen mit Movie Maker. Ach, einfach mal diese, ja, diese,
das diese Gitterdinger. Genau, bei den Usos, bei der Promo, genau, wurden immer diese Gefängnisgitter eingeblendet, nachdem sie immer was gesagt haben. Und auch mit diesem Geräusch. Und das war.
Und auch jedes Mal. Also so, immer so, keine Ahnung, Breezango, Klatsch. Seth Rollins, Klatsch. Und ich denke mir so, was ist denn hier los?
Aber auch diese Einblendung von den markantesten Worten am laufenden Band, weißt du, was ich auch so ganz furchtbar fand, dann halten die auch eine Promo und sagen dann, keine Ahnung, sonst was, und dann wird das halt auch so in diesen dicken blauen Lettern und dann auch nicht mal freigestellt, sondern mit einem schwarzen Hintergrund auch noch. Wo ich mir gedacht habe, so Leute, was sind denn da für Amateure dahinter?
Also so ein bisschen wie Comics, weißt du, nächstes Mal kommt dann im Match einfach nur so Boom, Bang,
ja, genau, pow. So Batman-Comics.
Ja, aber wie schlechte Comics, ja, also nee, das geht halt überhaupt nicht. Das sah wirklich billig aus, das sah ganz dumm und schrecklich aus. Und ich frage mich, wer auf so eine Idee kommt und wer dann auch noch diese Idee auch noch abnickt. Also dann, anstatt sich mal Gedanken über ein bisschen besseres Rewriting zu machen, sitzen die da und sagen, ja komm, wir blenden jetzt diese Worte ein. Oder ich habe noch eine coolere Idee. Wir haben diese Gefängnisgitter, die können wir einblenden. Zu wem passt es denn? Ach, wir machen es, komm, wir machen es bei den Usos, warum nicht?
Das ist so ein bisschen wie bei den alten Resident Evil Spielen mit den Türen, weißt du? Weil wenn du immer wenn du einen neuen Raum reingehst und dann geht die Tür auf einmal auf, erstmal vor dir. Nein, das ist ganz
wahrscheinlich, Entschuldigung, ja, ganz kurz, da hast du vollkommen recht. Wahrscheinlich hat Vince McMahon zu Hause an seinem Computer ein neues Programm entdeckt und hat
den so ein Movie Maker oder so. Jungs, ich hab eine Idee. Pass
das
auf.
Das müssen wir einbauen. Das ist total cool und hip.
Ja. Warte mal ab, also Kids. Dann kommen demnächst die Instagram-Filter und hier die Schweinchennasen und solche Sachen, um den Gegner zu verhöhnen.
Dieser Hundefilter kommt da.
Genau.
Das hatten wir ja schon so ein bisschen, die Katzenfilter bei Natalia, aber
oh, das ist klar, ganz furchtbar. Das ist ganz furchtbar. Das ist ganz, ganz schlimm. Also, vielleicht sind wir doch einfach zu alt, aber ich weiß es nicht. Vielleicht sind wir dann ewig gestrigen, Kai.
Ja, aber ich meine, das finde ja sogar ich kacke. Und ich bin ja 12.
Kai ist erst 12, ja.
Ja, ist halt wirklich so. Das ist also ganz, ganz schlimm. So, nächstes Mal kommt irgendwie Finn Balor rein und so, ja, baller mal Sepia drauf. Guck mal, noch einen Filter. Jungs, wir brauchen mehr. Mach mal Glitzer.
Ja. So sieht's aus. Und dann noch alle Worte irgendwie einblenden, damit es auch der dümmste User versteht.
So wie am Anfang von eBay, weißt du, so Word Art, kommt so Finn Balor so durchs Bild geflogen, so Finn Balor. Das ist also am Leuchten mit so Sirene, so ui, ui, ui.
Ich verstehe halt auch nicht, wie man da glauben kann, dass das in irgendeiner Form das Produkt aufwertet, indem du einfach irgendwelche Scheiße einblendest. So, das ist doch. Keine Ahnung.
Und das meinte ich halt im Vergleich zu Raw, weil ich finde, Raw sieht hochwertiger aus. Mit diesen, also die sehen so sehr, sehr clean aus, diese Grafiken. Also wie ich schon gesagt habe, gerade das halt mit diesen Matches und so, da hast du halt oben links den, also einen, unten links einen anderen und sowas. Und auf der rechten Seite hast du auch noch irgendwas, was ich gerade vergessen habe. Aber das sieht gut aus. Also das hat irgendwie so einen sauberen Look. Das passt zu Raw, finde ich. Das ist nicht dieses, oh, aggressiv oder sowas. Aber mir gefällt das richtig gut. Und dann SmackDown hingegen war so, lass mal irgendwie dem Praktikanten kurz was machen.
Ja, so ein bisschen. Lass uns dann noch vielleicht über die positiven Sachen sprechen, die bei Raw passiert sind, um mal so die Überleitung zu schaffen, bevor wir uns jetzt hier eine Viertelstunde über beschissene, keine Ahnung, Artworks aufregen. Es wurde bei Raw der Elimination Chamber der Frauen angekündigt. Wie ist eure
Meinung? History.
Ja, schon wieder mal History in the Making. Wie ist eure Meinung dazu? Also Shaggy, wie gefällt dir das?
Also erstmal fände ich es cool, wenn wir jetzt auf YouTube, da haben wir auch ein Bild, Elimination Chamber der Frauen einblenden, ganz groß jetzt beim Themenüberschnitt, wie es bei SmackDown gemacht hat. Nee, ich finde es gut. Also klar, wie ich es gesagt habe, die Frauen sollen jetzt auf eine Stufe gestellt werden. Das macht schon Sinn. Deswegen finde ich es gut, dass es jetzt auch schon eine Elimination Chamber der Frauen gibt. Einziges Problem, man hat eigentlich nicht genug Personal dafür. Man hat ja im Grunde nur 6, 7 Frauen. Alicia Fox ist verletzt, die will ich auch nicht in der Chamber sehen. Paige ist nicht da, die man jetzt auch da einsetzen kann. Eigentlich ist schon fast klar, man wird da auch eine Mandy Rose und eine Sonya Deville mit in der Chamber wahrscheinlich sehen und die haben da eigentlich auch nichts zu suchen. Also es kommt, klar, man will es machen, aber man hätte es vielleicht noch nicht dieses Jahr machen müssen. Aber ich kann es verstehen, dass man es schon macht.
Ja, es wird so ein bisschen, es ist eine logische Konsequenz aus dem Damen-Rumble, aus dem Hell in a Cell, den wir gehabt haben und so weiter und so fort. Aber du sagst es schon ganz richtig, ne? Das Personal ist halt eigentlich noch nicht da. Und Kai, ist das mal wieder so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ein Schritt gemacht, bevor man eigentlich einen anderen hätte gehen müssen?
Ja, das ist doch die gleiche Grütze, die wir dauerhaft haben, wo wir sagen so, okay, jetzt ist Hell in a Cell, ah, okay, Kevin Owens muss in Hell in a Cell kämpfen. Jetzt ist TLC, es muss ein TLC-Match geben. Und das haben wir jetzt auch mit den Frauen die ganze Zeit. Okay, ist der Rumble, es muss einen Frauen-Rumble geben. Es muss einen Frauen-Hell in a Cell-Match geben. Die Frauen müssen im Main-Event stehen. Die Frauen müssen ein Elimination-Chamber-Match haben. So, ich finde, es sollte halt, wenn es passt, dann mach's, aber mach's nicht, nur um es gemacht zu haben. Das nervt mich dabei, so dieses, also so, jetzt wird's einfach, also so, warum brauche ich diesen Frau, also warum müssen wir eine Frauen Elimination Chamber Match haben? Was wäre der Sinn dahinter? Und die einzige Antwort wäre nur, ja, gibt's ja bei Männern auch. Und wenn das die Antwort ist, ist das auch Quark.
Ja, aber man muss jetzt die Gleichberechtigung einfach machen. Das ist logisch. Die Frauen müssen jetzt gleich dargestellt werden wie die Männer. Das einzige Problem ist, man hat halt einfach echt nicht genug Personal, wie ich es eben gesagt habe.
Aber hier zu dieser Gleichberechtigung, ich habe ja auch gehört, dass beim nächsten WWE was rauskommt, gibt es auch nur einen Frauenroster. Also Männer sind da gar nicht drauf. Das ist, weil das ist einfach jetzt. Nein, das ist wirklich so. Das ist dann Sasha Banks vorne drauf und Männer kannst du nicht spielen.
Das ist doch Blödsinn.
Frag Stephanie.
Das ist doch Blödsinn.
History.
Genau.
Nein, aber das auch mal einfach History ist. Das muss einfach mal gemacht werden.
Nein, aber wie gesagt, ich finde es gut, dass es da ist, aber leider hat man noch nicht das Personal. Und im nächsten Jahr, wenn es wieder den Frauen-Rumble gibt, den wird es ja sicherlich auch wieder geben, da muss man dann eine größere Personaldecke haben. Man kann eigentlich nicht auf 20 Leute runtergehen und man kann nicht schon wieder die ganzen Allstars einsetzen. Man braucht dann einfach tatsächlich ein größeres Roster. Und das bräuchte man eigentlich für die Chamber jetzt schon.
Ja, also es ist natürlich extrem eng, muss man sozusagen. Wir haben Alexa Bliss natürlich als Championess drin. Klar, du wirst eine Nia Jax dann da eben drin haben. Eine Asuka vermutlich erstmal nicht. Die wird dann ja auf die Siegerin bei WrestleMania treffen. Und du hast es dann schon gesagt, es sind einfach dann noch eine Sasha Banks und eine Bayley. Und dann hast du vielleicht vier Damen da drin.
Dann hast du noch Mandy Rose und Sonya Deville.
Genau. Und dann hast du aber auch zwei Damen, die eigentlich nicht aufgebaut sind. Also sind wir ehrlich, Sonya Deville und Mandy Rose sind eigentlich, die sind zwar da, aber, ne? Sind halt
ja, wir haben noch Mickie James, die haben wir noch irgendwie da, aber.
Ja, aber.
Ich glaube, halt, die packen die da nicht rein.
Ja, aber es ist halt eben trotzdem schwierig so. Ich glaube, Elimination Chamber geht auf jeden Fall besser als einen Royal Rumble, aber trotzdem ist es natürlich alles ein bisschen verfrüht, alles so ein bisschen. Also vielleicht hätte man da ein bisschen warten können. Ich fand jetzt den Rumble, ich habe ja gesagt, so vom Nostalgiefaktor her hat das gepasst. Mir hat der Rumble in seiner Umsetzung halt eben nicht immer gut, so gut gefallen, wie das manch anderem gefallen hat. Aber ich sehe es auch als Problem an, dass du eigentlich zu viele. Also, selbst wenn du ja Damen da hast, dass sie nicht gut genug aufgebaut sind, ne? Also, egal wie gut sie sind. Aber es muss halt eben dann auch, wenn du sowas wie ein Elimination Chamber Match hast, dann musst du auch wirklich sagen können, dass da eigentlich jeder, der da drin ist, der muss das Ding gewinnen können. Und selbst wenn du nur Außenseiterchancen hast, aber halt eben, wir haben es gerade gesagt, da sind eben genug Teilnehmerinnen oder potenzielle Teilnehmerinnen, wo man sagt so, ja, weiß ich nicht. Schwierig, schwierig. Wie sieht denn ihr die Rolle von Asuka? Also gegen wen wird sie dann bei WrestleMania antreten? Also sie hat sich ja bis jetzt noch nicht so richtig festgelegt, Shaggy.
Also Asuka gegen Alexa Bliss kann man eigentlich nicht nochmal bringen. Das hat man ja schon in einer normalen Wochenshow gebracht und da gab es einen klaren Sieg von Asuka. Auf das Match wäre ich eigentlich überhaupt nicht gehypt. Vielleicht würde man dem noch eine Stipulation hinzufügen, das weiß ich nicht, aber ansonsten gehypt bin ich da irgendwie gar nicht. Und Nia Jax gegen Asuka, falls Nia Jax den Titel sich holen würde, kurz vorher noch, hat man irgendwie auch nicht so richtig aufgebaut. Naja, Jax ist noch nicht diese Bedrohung, die man sie aufbauen könnte. Also Asuka gegen Charlotte, sollte Ronda Rousey nicht in dem Match stehen, ist für mich eigentlich die logische Variante. Und das will ich irgendwie gerne sehen.
Und dann, gegen wen siehst du dann Alexa Bliss? Weil das würde ja dann auch indirekt dazu führen, dass eine Asuka zu SmackDown geht, oder?
Ja, möglicherweise. Also lass uns mal, bei den Frauen ist es schwierig, sich da auf die Roster, wie wir vorhin gemerkt haben, irgendwie festzulegen. Also eine Alexa Bliss würde ich gerne, dann würde wahrscheinlich gegen Nia Jax antreten müssen. Das ist ja auch eine lang aufgebaute Sache.
Das denke ich auch.
Die man dann kulminieren kann bei WrestleMania.
Aber guck mal, ich finde, das ist doch irgendwie schon wieder so ein Problem. Also wir sagen alle, ja, Ronda Rousey, ah, lieber gegen Charlotte. Asuka, ah, lieber gegen Charlotte. Also so das,
ich sag Ronda Rousey im Showcase-Match und Asuka gegen Charlotte.
Aber wohingegen wir jetzt immer Alexa Bliss so oft gelobt haben, sagt der Motto, oh, die macht das so gut. Warum wollen wir keinen gegen Alexa Bliss sehen? Also, so, woran liegt das? Warum wollen wir immer sagen so, ach nee, dann so bei WrestleMania? Ja, nee, dann doch lieber gegen Charlotte kämpfen, weil gegen Alexa Bliss wäre jetzt nicht so interessant.
Ich glaube, das liegt am Charakteraufbau von Alexa Bliss. Also du willst ja, und natürlich auch daran, dass sie vielleicht jetzt nicht gerade die allerbeste Wrestlerin im Roster ist. Ich glaube, wenn du eine Ronda Rousey reinbringst, dann willst du ja erstmal so das größtmögliche Wrestling-Match, also zumindest als Fan, haben. Und das sehe ich halt eben nicht in Ronda Rousey gegen Alexa Bliss, sondern in Ronda Rousey gegen Charlotte. Also das ist halt, Alexa hat ja eigentlich ihre Matches hauptsächlich dadurch gut gemacht, weil sie ja auch durch Promos und durch ihre Ausstrahlung das gemacht haben. Also sie hat ja viel, was sie eben vielleicht noch so an Ringfähigkeiten ja, was, wo es ihr mangelt, hat sie dann ja wettgemacht dadurch, dass sie dann eben vielleicht mit mehr Ausstrahlung, ein bisschen mehr Charakter als viele Damen mit reingebracht haben. Aber ich glaube, dass bei Ronda wiederum, da erwartet man einfach was anderes. Da will man halt eben ein Hard-Hitting-Match sehen. Und deswegen ist da halt eben Charlotte so die erste Wahl. Oder Shaggy, wie siehst du das?
Ja, ganz klar. So wie du, wie ich es und wie du es gerade eben gesagt hast. Logisch.
Ja, also, ja, mal sehen, ne? Also, werden sehen, wie das bei der Damen-Division von Raw weitergeht. Da gibt's verschiedene Varianten, aber grundsätzlich ist es dann natürlich so, ja, na, auch dass das, vielleicht springen wir da auch gerade mal so ein bisschen in das Smackdown-Roster rein. Wir haben natürlich da jetzt auch so diese Andeutung des Money in the Bank Cash-Ins gehabt von Carmella, aber ansonsten finde ich die Smackdown-Damen-Division halt extrem unspannend derzeit. Also klar, Charlotte ist thront über allem mehr oder weniger und darunter passiert irgendwie nicht mehr viel. Und dieser Cash-In war jetzt ja auch schon wieder, also dieser beinahe Cash-In war jetzt ja auch schon wieder so ein bisschen albern. Die Riot Squad kann ich irgendwie auch nicht so 100% ernst nehmen, auch wenn mir Ruby Riot gefällt. Aber ne, Becky Lynch hängt irgendwie auch irgendwie da in den Seilen. Naomi ist halt da und springt, aber ansonsten ist mir da auch ein bisschen zu wenig. Kai, wie ist das bei dir? Wie zufrieden bist du da?
Also ich finde auch, dass die SmackDown Women's Division sehr, sehr schwach ist und eigentlich nur davon lebt, dass wir Charlotte haben. Also die trägt das Ding halt komplett alleine, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ja, Riot Squad ist für mich trotzdem immer noch sehr langweilig. Einfach durch dieses, also das Problem ist auch diese Ähnlichkeit zu Absolution, dass dann auf einmal dann zwei Dreierteams da aufgetaucht sind und sowas, weiß ich halt nicht. Und auch, ich muss auch sagen, dass ich die ganzen Mitglieder von diesen Gruppierungen, außer irgendwie immer die Leader da, sehr schwach finde. Also ich finde Liv Morgan nicht sonderlich gut. Ich finde auch eine Sarah Logan nicht sonderlich stark. Was mir jetzt auch wieder im Rumble aufgefallen ist, dass die nicht so super wrestlen kann. Und das gleiche ist mit einer Mandy Rose und mit einer Sonya Deville auch so, wohingegen ich Rose und Sonya Deville sogar noch schlechter finde.
Ja.
Also, und das ist so, weiß ich nicht, also du versuchst dann das Roster aufzufüllen, wie ja Shaggy schon gesagt hat, was ja eigentlich auch das Ziel sein sollte. Nur komischerweise sind das alles Leute, wo du sagst, wirklich gut sind die nicht. Und das ist dann das Problem. Dann hast du trotzdem immer nur deine gleichen Leute und dann ist da wieder eine Becky Lynch dabei, die aber auch irgendwie rumdümpelt. Und sind wir mal ehrlich, Carmella haben wir jetzt in den letzten Monaten, in den letzten 3 Monaten auch vielleicht nur 2-3 Mal gesehen. Also, ja. Weiß er nicht.
Ja, da hast du schon nicht unrecht, aber ich finde, aus einer Becky Lynch kann man ja immer noch was machen. Jetzt nach ihrer Rückkehr ist sie ja jetzt noch nicht verheizt worden. Also ich glaube schon, dass man auch Becky Lynch in den Title Shot geben könnte, wenn man sie jetzt noch vernünftig aufbaut. Das ist immer auch noch eine Möglichkeit, aber das müsste man dann jetzt relativ bald machen. Auch mit Sasha Banks, um nochmal leider zu Raw zurückzukommen, kann man auf jeden Fall, zeigt ja auch neue Facetten, einen möglichen Heel-Turn, also auch Sasha Banks ist noch nicht außen vor, was ein Titelmatch bei WrestleMania oder zumindest ein wichtiger Kampf bei WrestleMania angeht. Aber wir werden sicherlich 2 Titelmatches haben. Und so wie ich sage, wird Ronda Rousey im Showcase-Match stehen. Und wisst ihr, was wir noch sehen werden? Hört auf meine Worte, wir sehen eine Trish Stratus Memorial Battle Royal
bei WrestleMania. Meinst du? Oh Gott, ja, das würde aber auch sich schon ein bisschen merkwürdig anhören, oder? Vielleicht nicht unbedingt eine Trish Stratus Memorial Battle Royal, vielleicht lieber, wir hatten ja das Mae Young Classic, vielleicht dann irgendwie die Fabulous Moolah Battle Royal.
Nicht. Lieber eine Alantra Blaze Memorial Battle Royal.
Ja, aber das klingt doch so, sollte der, für den man das im Memorial macht, nicht wenigstens schon tot sein?
Okay, Vicky Guerrero, ach nee, die lebt ja auch noch. China, eine China Memorial Battle World.
Das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Wie seht ihr die Rolle von Carmella? Also glaubt ihr, da kommt der Cash-In noch auf dem Weg zu WrestleMania oder macht ihr den Seth Rollins bei WrestleMania und holt sich da den Titel? Kai?
Also eigentlich darf es nicht vor WrestleMania passieren, weil Carmella nicht in WrestleMania gehört, um es jetzt mal so ganz direkt zu sagen. Also eine Carmella will ich da nicht sehen, eine Carmella braucht man da nicht. Und also entweder sie casht an und failt, wie der gute alte Baron Corbin, oder sie macht's danach. Also so irgendwie, so nach dem Motto, oh, ich bin Dolph Ziggler und ich mach's jetzt irgendwie bei SmackDown nach Mania oder ich mach's bei Mania. Also irgendwie so um den Dreh, aber auf keinen Fall vor WrestleMania.
Shaggy, was denkst du? Glaubst du, dass wir bald eine Women's Championess Carmella haben?
Ich meine, man hat jetzt so lange gewartet und sie ist einfach aktuell nicht auf dem Status, den Koffer jetzt einzulösen. Ich würde mich freuen, wenn sie den Koffer erfolgreich einlösen und eincashen wird, aber nicht vor WrestleMania, wie Kai gesagt hat, und auch bitte nicht bei WrestleMania. Lass es nach WrestleMania geschehen.
Ja, ich ich tue mich eh mit Carmella ganz schwer. Also, die ist halt eigentlich auch für mich keine Wrestlerin, sondern die ist eigentlich für mich ein Valet. Muss ich leider so ganz klar sagen, eine Managerin. Ich tue mich da einfach ganz, ganz schwer. Also, ich verstehe auch nicht genau, warum sie den Money in the Bank-Koffer haben muss. Ich befürchte fast, dass sie irgendwie sich das Ding ergaunert. Und dann haben wir eine Championess Carmella und dann ist Charlotte quasi frei und dann kann man mit der irgendwie was anderes machen. Das ist halt so meine Befürchtung. Ich fände es ganz, ganz grauenhaft. Ne? Aber ich schließe mich auf jeden Fall eurer Meinung an. Ich finde auch das Damen-Roster von SmackDown generell eben nicht wunder wie aufregend. Und aber ich teile auch Shaggys Meinung, dass man außer Sasha Banks aktuell mehr machen könnte. Man hat ja so diese heelischen Anwandlungen, hat man ja schon gesehen. Und ich glaube auch da, vielleicht erleben wir da noch Überraschungen. Und wir reden immer nur von One-on-One-Matches, gerade um die Titel bei WrestleMania. Ich kann mir auch vorstellen, dass man wieder auf einen Multidamen-Match in irgendeiner Form setzen könnte bei einer Brand. Also mal schauen, wie sich das...
Wäre auch nicht schlecht.
Ja.
Ich habe ja schon eins angeteased.
Hattest du? Was denn?
Die Trish Stratus Memorial Battle Royal.
Ja, das ist auch kein... Und dann
um den Titel.
Um den Titel, genau.
Nee, ich will One-on-One-Matches um den Titel sehen.
Ja, ich weiß nicht. Ich glaube halt, dass man irgendwie auch im Sinne, dass man genug Damen wieder auf die Karte bekommt, ich glaube, dass man da ein Multi-Damen-Match auf jeden Fall durchführen wird. Und vielleicht wird das ja auch sowas wie, wir haben jetzt von sowas wie Nia Jax gegen Alexa Bliss gesprochen. Vielleicht wird es ja dann auch Nia Jax, Alexa Bliss, Bayley und Sasha Banks. Und am Ende ist dann der endgültige Turn von Sasha Banks gegen Bayley da. So, der endgültige Verrat an der Freundschaft und so. Wir werden sehen.
Okay, damit könnte ich leben, aber Asuka und Charlotte will ich One-on-One sehen.
Ja. Ich will Asuka eh One-on-One irgendwie sehen, weil ich glaube, das kommt ihr mehr zugute, genauso wie in der Charlotte. Die können da, glaube ich, ihre Stärken besser ausspielen. Aber
da habe ich aber auch noch mal ganz kurz eine Frage, und zwar, also das ist jetzt das, also so ich hake damit einfach mal ganz kurz direkt beide Rumble-Sieger ab, weil das war ja darauf meine Befürchtung. Ich stelle jetzt mal einfach die Behauptung in den Raum, dass wenn Asuka weiterhin so Promos hält wie bei Raw, das klappt noch zweimal, danach klappt das nicht mehr. Also die mit diesem auf Japanisch und sowas. Also weil das war jetzt halt noch Philly, das war die Crowd vom Rumble und sowas. Und halt sowieso auch Smart Mark Crowd. Aber das klappt nicht bis WrestleMania in jeder Stadt. Ja. Dann hast du What Chance und keine Ahnung was, wie du es aber bei einem Nakamura schon hattest. Und das war ja meine Befürchtung, auch bei einem Nakamura gerade. So, wie kriegst du die Zeit bis WrestleMania rum, gerade wenn der Rumble-Sieger so präsent sein soll, wie die anderen Rumble-Sieger waren, mit Promos und sowas alles. Weil bei einer Asuka und bei dem Nakamura klappt das halt einfach nicht.
Ja, es ist schwierig, ne? Ich fand die Promo halt eben auch, es war ja schon so ein bisschen darauf ausgelegt, dass du eben durch die Betonung ungefähr verstehen sollst, was sie sagt. Ich fand dann aber auch wiederum eine Stephanie McMahon da auch nicht gerade hilfreich, die dann am Ende noch gesagt hat, I understood that. So, was ja dann auch schon wieder eigentlich die Aussage einer Asuka oder egal, was sie da gesagt hat, aber ich finde, das degradiert das halt direkt wieder ins Lächerliche, meiner Meinung nach. Aber du hast schon recht, es wird extrem schwierig sein, da die Sache aufzufangen, aber vielleicht auch, wenn man ihr da eben einen Gegenpart zur Seite stellt, der eben besser sprechen kann, und vielleicht kann man das dann irgendwie ausgleichen. Ich weiß es nicht, ich tue mich da auch schwer. Ich fand Shinsuke wiederum, um da den Bogen so ein bisschen zu schlagen in die SmackDown-Männer-Division, fand ich wiederum gar nicht so schlecht. Also ich fand gerade...
Nee, das war auf jeden Fall besser, das stimmt.
Ich fand das Segment mit Styles hinter der Bühne, wo er dann gesagt hat so, I will beat you at WrestleMania, und Styles dann ankommt, ey, wir müssen uns Gedanken über heute Abend machen, und Nakamura sagt nur, I'll beat you at WrestleMania. Das fand ich, ich fand den super sympathisch in dem Moment, so, und auch nicht so.
Ja, auch der Anfang bei SmackDown war ja auch gut mit diesem, so, ja, beim Royal Rumble, Sami Zayn, knee to the face, Kevin Owens, knee to the face und sowas, genau. Alles. Aber das machst du halt auch nicht jetzt 8 Wochen lang.
Nee, ich glaube ja eh, dass, wir haben ja vorher schon so ein bisschen rumgesponnen, um da so den Bogen zu schlagen. Wir haben ja vorher schon so ein bisschen rumgesponnen, wie diese Geschichte mit AJ Styles und Shinsuke Nakamura sich aufdröseln wird. Und offensichtlich behält man ja diesen Konflikt mit Kevin Owens und Sami Zayn bei und lässt diese beiden Fäden quasi ineinander verlaufen. Und es wird, glaube ich, bei Styles gegen Nakamura diese Respektgeschichte werden. Also die beiden werden jetzt erstmal ein Tag-Team bilden, und irgendwann wird das halt eben in zwei gehen, und dann wird's ernst.
Aber was für ein, also aber gegen wen ein Tag-Team bilden?
Im Zweifelsfall gegen Owens und Sami Zayn. Die werden noch ein paar Mal, die werden wider Willen noch ein paar Mal zusammen taggen, und es ist nicht mehr so lange bis WrestleMania. Ich glaube, man wird
das. Aber meinst du nicht, dass Owens und Sammy jetzt bald vorbei ist.
Ja, aber man hat ja noch bis Fastlane. Bis Fastlane und dann wird es zerbrechen.
Nein, das wird noch nicht zerbrechen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist nur so ein kleines Tief und dies wird auf jeden Fall, werden die weiterhin auch zusammen antreten. Das wäre jetzt viel zu früh, die beiden jetzt schon gegeneinander antreten zu lassen.
Das sage ich
also ja. Wie einer guten Beziehung, meinst du?
Ja, ich glaube, die werden nochmal sich die Tag-Team-Gürtel umschnallen, möglicherweise. Sowas. Das
nee, also nicht nach nächster Woche, wenn dann einer von beiden den anderen besiegt und dann bei Fastlane Dingens ist.
Die raufen sich wieder zusammen. Und vielleicht wird es bei Fastlane ja auch eine Überraschung geben, mit der keiner rechnet.
Ja, das ist also
das Schlimmste auf der Welt.
Vielleicht gibt es auch nächste Woche den Fingerpoke auf Doom und ne, da legt sich, keine Ahnung, Kevin für Sammy hin und das, was sie in der letzten Smackdown-Ausgabe gemacht haben, war alles nur Fake, um Shane McMahon und Daniel Bryan in das Licht zu führen.
Weiß cool, man's? Fände ich cool.
Weiß man's, aber sind wir uns einig, dass bei AJ Styles und Shinsuke Nakamura, dass das diese typische, das haben wir ja schon ein paar Mal gehabt, dass die erstmal als Tag-Team antreten in irgendeiner Form und quasi immer so nebeneinander herlaufen und so, wir respektieren uns und dann es irgendwann darauf hinausläuft, okay, jetzt sind es 3 Wochen vor WrestleMania, jetzt müssen wir es uns geben.
Da sind wir uns, glaube ich, auch auf jeden Fall einig. Das wird so eine Respektsache geben. Die werden gegeneinander im Ring stehen, face to face, und dann wird in ganz großen Lettern Respect eingeblendet. Sowas in der Art.
Ja, wirklich. Aber das dreht sich dann auch so und fliegt aus dem Bild raus und explodiert.
Mit Word Art. So.
Ja, wirklich. Also, das würde ich eigentlich ganz cool finden auch.
Wie geht denn das? Jetzt springen wir tatsächlich so ein bisschen. Das ist, glaube ich, aber nicht so schlimm, weil wir gerade schon beim Thema sind. Wie geht denn das mit Shane McMahon und Daniel Bryan weiter? Also, man hat ja so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass die jetzt wieder so ein bisschen aus dem Zentrum des Interesses raus sind. Werden die nochmal in diese beiden Storylines, die wir jetzt gerade eben angesprochen haben, größer involviert werden? Oder wird WWE versuchen, die GMs so ein bisschen da rauszunehmen? Shaggy.
Ich glaube, das wird auf jeden Fall weitergehen. Man hat es ein bisschen runtergefahren, klar, das ist auch ganz gut, und um das vielleicht mit einem Knall weitergehen zu lassen. Und ich hoffe immer noch auf ein Match Daniel Bryan gegen Shane McMahon bei WrestleMania.
Bitte nicht.
Bitte schon.
Da gähnt der Kai schon.
Oder lass uns Kevin Owens und Sami Zayn in das Match irgendwie noch involvieren. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wenn wir das Match nicht sehen, wenn wir Daniel Bryan nicht bei WrestleMania sehen, im Ring als Aktiven, dann sehen wir ihn gar nicht mehr in der WWE im Ring.
Aber warum müssen wir denn immer Shane McMahon sehen?
Weil das Match einfach gut aufgebaut ist.
Ja.
Ja, aber Shane McMahon ist nicht gut aufgebaut.
Der ist in his prime, hat sein Vater gesagt.
Also es wird trotzdem ein cooles Match, das, auf das wir uns dann trotzdem freuen. Und klar,
ja, aber wegen Daniel Bryan, das, also so ganz ehrlich, Shane McMahon, so bei aller Euphorie und sowas, der geht mir so unfassbar auf den Sack. Also, das ist dieses, ich muss mich immer wieder in den Ring stellen. Und das war ja auch ganz okay, aber so das Hell in a Cell-Match von seinen 30 Minuten ging einfach mal 25 Minuten zu lang. So, ich brauche nicht einen Shane McMahon, der irgendwie da mit seine komischen Schläge wirft, was auch immer das sein soll.
Ich brauche auch nicht Shane McMahon gegen Daniel Bryan. Aber wen willst du denn Daniel Bryan sonst gegenüberstellen? The Miz wäre noch irgendwie eine Möglichkeit. Aber
ja, aber hallo?
Das passt ja jetzt von der Geschichte jetzt aktuell auch gar nicht auf ein anderes Roster. Und sonst sehe ich da keinen.
Ja, eben das.
Shane McMahon.
Ja, also ich glaube auch, dass er in irgendeiner Form eine aktivere Rolle bei WrestleMania spielen wird. Und ich denke auch, wie Shaggy gerade gesagt hat, man wird diese Fehde nochmal aufkochen. Und die war ja auch gut aufgebaut. Insofern macht das halt eben irgendwie Sinn. Ich kann aber auch verstehen, gerade auch nach der Survivor Series zum Beispiel, dass Leute wie Kai sagen so, ja, ich habe gerade keinen Bock mehr auf Shane McMahon. Also, ne, deswegen finde ich es aber eigentlich auch ganz gut, dass man die beiden da so ein bisschen zuletzt rausgenommen hat und dass die nicht mehr so eine große Rolle gespielt haben. Wir haben gerade eben auch schon jemanden wie einen John Cena angesprochen, um jetzt wieder zurück zu Raw zu springen. Ein John Cena, der ja jetzt gegen Finn Balor gekämpft hat und eben auch Teil des Elimination Chamber Matches sein wird. Da mache ich einfach die Doppelfrage, was man eigentlich als guter Journalist ja nicht macht, aber ich mache trotzdem Doppelfrage. Wo seht ihr John Cena bei WrestleMania und ja, was machen wir mit Finn Balor und dem Club? Also ich finde halt nicht, dass man ihn weder den Club noch Finn Balor halt eben nach dem Rumble sonder wie stark hat aussehen lassen. Also ich tue mich da gerade schwer mit diesen beiden Fraktionen. Also Kai, wie denkst du darüber?
Ich mache trotzdem Doppelfrage.
Ja, genau.
Klang witzig.
Aber wieso übrigens trotzdem? Das verstehe ich nicht.
Weil man es sonst nicht macht.
Als guter Journalist macht
ja,
man
machst
das
du,
nicht.
Machst
von daher
du das
brauchst
nicht.
Du auch, geben. Deswegen brauchst du auch nicht trotzdem zu sagen.
Ach ja, also ich beantworte mal die Doppelfrage. Also zum einen, ich sag mal so, wir haben ja alle so ein bisschen, glaube ich, damit gerechnet, okay, Finn Balor gewinnt das Ding. So, weil, ey, Iron Man und sowas. Aber andererseits, um jetzt mal so ein bisschen die unpopuläre Rolle einzunehmen, also du kannst halt auch einen John Cena jetzt nicht die ganze Zeit immer verlieren lassen, diese Matches, weil der hat schon relativ viel verloren. Und also so, da braucht auch mal diese Siege, dass du sagst, so, boah, John Cena ist so ein Arschloch, ich hasse den, warum hat er jetzt gewonnen? Damit dann eine Niederlage von einem Cena auch wieder Sinn macht. Also so, weil du musst ja trotzdem auf diesem Level halten. Also klar, es ist immer was, gegen, wenn du gegen John Cena gewinnst. Aber wenn er jetzt einfach dauerhaft verliert, dann hätte es einfach nicht mehr so diese Wirkung. Von daher finde ich es unfassbar Käse, dass jetzt Bella da verloren hat. Aber wenn ich jetzt wirklich drei Augen zudrücken würde, kann ich es auch trotzdem unter der einen Sache, die ich gerade gesehen habe, verstehen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass alles münden wird, vielleicht doch in einem Match Finn Balor gegen John Cena bei WrestleMania. So in, also, so, dass das irgendwie, dass das aufgezogen wird. Auch gerade, ich glaube, John Cena hat doch auch Balor beim Rumble rausgeschmissen. Kann das, oder täusche ich mich da? Ich glaube, das war so. Und da könnte man irgendwas Schönes aufziehen. Da hast du auch noch Gallows und Anderson dabei. Vielleicht macht Bella dann auch irgendwie den AJ, dass sie dann einfach auf John Cena losgehen und den zusammenhauen. Dann haben wir auch nicht mehr, was er David so hasst, diesen Grinsebacken Finn Balor, sondern einen aggressiveren Finn Balor, was auch mal irgendwie ganz cool wäre. Von daher würde ich mich darauf sehr freuen, wenn man jetzt sagt, okay, so, weil trotzdem, also jetzt Finn Balor hat in den letzten 3-4 Wochen mehr gemacht, gefühlt als in fast ganz 2017, sind wir mal ehrlich. Und darauf kann man aufbauen. Also ich kann verstehen, wenn du jetzt sagst, oh nee, das war jetzt irgendwie wieder nix. So, das war wie Survivor Series, geiles Match gegen AJ Styles und dann von Kane gepinnt werden in der Nacht danach. Aber ich glaube, man kann darauf aufbauen und von daher würde ich sagen, WrestleMania, Cena gegen Baylor, würde ich mich auch sehr darauf freuen.
Also ich halte da mal gegen, weil ich glaube, dass diese Niederlage für Finn Balor nur ein Schritt in Richtung Heel-Turn ist. Also ich habe noch heute, um das ein bisschen vorwegzunehmen aus der Fragenrubrik, vom Volker eine Mail bekommen, der auch gefragt hat, wer könnte denn einen Heel-Turn vertragen? Und ich glaube, dass der Finn Balor und der Balor Club, das sind die, die ich aktuell als die sehe, die den auch dem Heel-Turn am nächsten sind, auch wenn das nur unterschwellig ist. Aber ich glaube, dass dieses ganze dass da irgendwann der Punkt kommen wird, dass die halt eben sagen, so, wir haben keinen Bock mehr, hier die Good Guys zu sein, weil im Endeffekt können wir uns davon nichts kaufen, dass wir dass ihr uns zujubelt, sondern wir wollen Titel und egal um welchen Preis. Und ich glaube, dass das irgendwann kommen wird und dass jetzt die Niederlage gegen John Cena halt der erste Schritt in diese Richtung gewesen ist. Also das ist so meine Vermutung, gegen wen sie dann bei WrestleMania antreten. Da tue ich mich ein bisschen schwer mit. Ich fände, auch da wieder vorgegriffen auf eine Frage, ich fände ein Match gegen The Shield total spannend. Also den Bella Club gegen The Shield fände ich eine total interessante Paarung, die ich gerne sehen würde. Ob das jetzt schon bei WrestleMania der Fall sein wird, bezweifle ich jetzt mal. Ein John Cena sehe ich.
Also dann müsste das dann ja auch Main Event sein.
Was?
Das müsste dann ja auch Main Event sein.
Ja, absolut.
Weil der Roman drin ist.
Ja. John Cena sehe ich weiterhin auf Kollisionskurs mit Elias. Ich glaube, dass die beiden, die jetzt im Elimination Chamber stehen, die werden beide das Ding nicht gewinnen, sondern ich glaube, dass wir die beiden bei WrestleMania sehen. Und ich hoffe, dass da Elias seinen wichtigen Sieg einfahren wird, weil den braucht er momentan. Also ich finde,
das wäre krass.
Das wäre halt auch für mich sowas wie eine, ja, der nächste Schritt für den Elias, weil der ist momentan einfach fantastisch und darauf könnte man dann aufbauen. Und ich hoffe halt nicht, dass das darauf hinausläuft, dass ein John Cena wieder mal Rusev-mäßig hier ein Talent begräbt oder so. Shaggy, wie siehst du diese beiden Fraktionen hier?
Okay, da muss ich ja jetzt ein bisschen ausholen. Es gibt ja sehr viele Möglichkeiten. Also sollte es, fangen wir mit John Cena an, ja. Sollte es tatsächlich, oder sollte es den Finn Balor Club, Balor Club Heel-Turn geben, wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, Balor gegen Cena zu sehen bei WrestleMania. Und dann mit dem Sieg von Balor. Das wäre, glaube ich, ganz wichtig. So eine Art Staffelübergabe. Elias gegen John Cena hatten wir auch schon mal in der Wochenshow, aber da gab es irgendwie auch einen Sieg nach einem längeren Match von John Cena schon. Aber möglicherweise, wenn man es richtig aufbaut, jetzt über Elimination Chamber hin, kann man sicherlich die beiden auch nochmal bei WrestleMania bringen. Und das wäre auf jeden Fall interessant. Auch hier müsste dann ein Elias natürlich gewinnen. Eine andere Möglichkeit für John Cena ist, was wir jetzt noch gar nicht gesehen haben, aber wenn man keine andere Verwendung für einen Braun Strowman hätte, wäre auch ein Match gegen Braun Strowman auch über die Chamber aufgebaut. Auch da müsste ein Sieg von Braun Strowman her. Das wäre auch eine Möglichkeit. Ansonsten ist natürlich noch, was immer noch im Raum steht und was ich gerne, wenn es überhaupt stattfinden wird, noch dieses Jahr sehen wollen würde, wäre natürlich ein Match gegen den Undertaker. Das ist immer noch big. Aber es sieht aktuell gar nicht ganz so aus. Aber wenn dann der Undertaker nochmal zurückkehren sollte, dann bitte gegen John Cena. Auch wenn das Match sicherlich nicht so cool werden würde, aber allein der Entrance und auch alles drumherum wäre, glaube ich, Big-Time-Feeling. So. Das zu John Cena. Sonst sehe ich da eigentlich auch nichts. Also er wird wenn es gegen Undertaker ist, schon im wichtigen Match stehen. Ansonsten wären es alles keine Main-Events. So. Finn Balor, mal, wenn es jetzt keinen Heel-Turn gibt von Baylor Club, fände ich es interessant, Finn Baylor gegen The Miz oder halt den Baylor Club gegen die Miz-Tourage zu sehen. Oder halt Baylor gegen The Miz um den IC-Titel. Aber auch für The Miz habe ich noch andere Ideen. Da kommen wir später sicherlich noch hinzu. Ansonsten, Heel-Turn vorausgesetzt, wäre natürlich interessant, Finn Baylor gegen Cena, wie ich erwähnt habe, aber vielleicht auch, wenn ein Jason Jordan nicht fit ist oder nicht fit wird, der scheint ja doch schwerer verletzt zu sein als gedacht, wäre es vielleicht ganz interessant, ihn dann nochmal gegen Seth Rollins zu sehen. Ich meine, die haben auch eine Vorgeschichte und das wäre sicherlich auch ein Showstealer an dem Abend.
Ist er eigentlich wirklich verletzt, Jason Jordan?
Jason Jordan ist wirklich verletzt und wohl schlimmer als gedacht. Nicht Rücken, sondern Nacken tatsächlich, sodass er manchmal gar kein richtiges Gefühl in den Händen. Und das, man weiß nicht, ob es bis WrestleMania fit wird. Also das wäre zum Beispiel für mich auch noch eine Möglichkeit.
Also richtiger Kurt Angle-Bezug.
Ja, Real-Life-Verletzung mit Kurt Angle-Bezug. Also anscheinend sind da auch die Nackenprobleme sind anscheinend auch vererbbar, selbst in Storyline-Geschichten. Ja, das ist natürlich bitter. Also wir haben ja schon, glaube ich, schon vor ein paar Wochen mal gesagt, dass ja Seth Rollins, um da jetzt noch mal so ein bisschen abzuschweifen, Seth Rollins und Jason Jordan, dass das irgendwie auseinandergehen wird. Aber anscheinend muss man jetzt mal erstmal abwarten, ob beide fit sind. Also Seth Rollins hat ja wohl anscheinend auch ein bisschen Rückenprobleme. Ich weiß nicht, ich habe jetzt heute noch, gingen noch aktuelle Meldungen rum, dass das wohl nicht ganz so schlimm sein soll, aber trotzdem.
Rollins hat das auch selber denied.
Ja, auf, genau. Aber vielleicht Social ist es Media. Auch so ein bisschen, ja, eben, aber vielleicht ist es ja trotzdem so ein bisschen was dran, keine Ahnung. Aber Jason Jordan, wie Shaggy gerade schon gesagt hat, scheint halt raus zu sein. Zumindest vorerst. Auch da mal sehen, wie man den weiter einsetzt. Also als mit seinen Cocky-Anwandlungen, das passt ja ganz gut, dass er vielleicht auch mal nicht antritt. Aber nichtsdestotrotz, da muss man eben sehen, wie sich das da entwickelt. Und ja, Elimination Chamber steht jetzt da vor der Tür. Und wir haben da natürlich auch gerade schon jemand ganz Großen noch genannt. Und mit Braun Strowman. Und natürlich haben wir jetzt auch dann einen Roman Reigns, der bei Raw gegen Bray Wyatt antritt. Und egal wie, ich glaube, da kann sich niemand anders vorstellen, dass Roman Reigns auch in die Elimination Chamber einzieht. Ja, und dann ist natürlich die Frage, sichert sich Roman auf dem Weg zu WrestleMania über Elimination Chamber sein Ticket quasi? Und was macht man mit Braun Strowman? Das sind die beiden, finde ich, größten Faktoren. Oder was ich mir halt auch vorstellen könnte, so nach der Art und Weise, wie man diese beiden Charaktere jetzt aufgebaut hat. Also kann ich mir auch vorstellen, dass wir bei WrestleMania ein Main-Event sehen mit Brock Lesnar gegen Roman Reigns, gegen Braun Strowman.
Aber das passt doch, also das wird ja aber nicht zur Ankündigung passen, ne? Also eigentlich wird ja gesagt, aber hey, wir wissen ja alle, das kann immer geändert werden. Aber die Ansage ist ja, okay, der Sieger der Chamber kämpft gegen Lesnar bei Mania.
Ja, das heißt ja nicht, dass dann noch jemand dazu mitgenommen wird.
Aber
wenn dann nimmt Braun Strowman Jason Jordan in den Anaconda Vice oder sonst irgendwas und droht ihm das Genick zu brechen und sagt Kurt Angle, okay, du kriegst dein Champion-Titel-Match.
Wäre schon geil, oder?
Also, ich meine nur, ehrlich, du weißt, was ich meine. Was, ne? Er droht seinen Sohn zu verletzen und dann knickt Kurt Angle ein und sagt hier, okay, komm, du kriegst dein Match.
Hätte ich Bock drauf? Hätte ich viel Bock drauf? stell mal vor, das wäre andersrum. Das wäre richtig schlimm. Also so, wenn einfach dann so Braun Strowman gewinnt, alles so, boah, mega geil. Und dann am Ende sagt so Roman Reigns, hey, ich hätte schon Bock mitzukämpfen. Dann sagt Kurt Angle, okay. Also das wäre ja nicht so cool. Und ich muss aber auch sagen, dass das sogar mit die beste Sache wäre. Also am liebsten würde ich natürlich Brock Lesnar gegen Braun Strowman alleine sehen und Braun Strowman holt das Ding nach Hause. Das wäre für mich ein richtig geiler WrestleMania-Moment. So auch. Also einfach Kopf aus, so nach dem Motto, was danach kommt, ist mir scheißegal. Einfach das Ding sehen, abgehakt, das wäre fantastisch. Muss aber sagen, wenn es wirklich dazu kommen würde, dass man sagt, man nimmt Roman Reigns gegen Brock Lesnar, dann noch einen Braun Strowman reinzustecken, wäre eigentlich super. Obwohl das dann wieder so ein dummes Multi-Man-Match wäre, aber es hätte halt einen anderen Charakter, weil du dann weißt, okay, Kane war nur zum Pin drin. Mal gucken, wie es jetzt ist mit, also wenn wir dann jetzt wirklich Roman Reigns, Braun Strowman und Brock Lesnar hätten, das wäre nochmal eine andere Art Kaliber von Match. Und dann bitte trotzdem Braun Strowman als Sieger.
Ja, also, Shaggy, wie siehst du das? Roman Reigns war ja lange Zeit quasi bei Fans gesetzt als Anwärter auf den WrestleMania Main Event. Ich finde aber, dass Braun Strowman derzeit so heiß ist, dass du den eigentlich nicht aus dem Main-Event rausnehmen kannst. Also ich finde, der ist gerade bei Raw, ist der so dominant dargestellt worden und auch so gut aufgebaut. Du kannst eigentlich nicht an dem vorbei, wenn es um den WrestleMania-Main-Event geht. Oder wie siehst du das?
Eigentlich ist es tatsächlich so. Also Klar ist die Geschichte Roman Reigns und Brock Lesnar, die begleitet uns seit Monaten, seit Jahren, würde ich fast sagen. Und die müssen auch gefühlt, die müssen aber, ja, ist aber auch wirklich so im Grunde. Die müssen auch tatsächlich gegeneinander antreten bei WrestleMania. Das ist total wichtig, finde ich. Es passt einfach zu der Geschichte. Und die Frage ist, ob man nicht tatsächlich noch einen Braun Strowman in das aber Match hinzufügen würde.
Darf ich mal gerade kurz fragen, wo ist denn die Geschichte? Also außer, dass es im Internet steht.
Man will es einfach sehen. Also ich persönlich will es auch irgendwie sehen.
Nee. So.
Doch, nein, du hast es, dann guck dir doch WrestleMania 30 an.
31. Kann
mich nicht erinnern, ist so lang her.
Weiß 31, ich nicht. Ja. Also wenn du es unbedingt sehen willst, dann
naja, geh aufs
Network.
Aber ich will es nicht, ich will die beiden nicht one-on-one sehen, tatsächlich nicht. Aber ich will, dass die, schon, also Roman Reigns gehört einfach, der muss jetzt einfach um den Universal-Titel antreten, der ist einfach der Topstar von Raw. So. Und
das ich finde halt nicht, also ich finde, er hat dieses Standing, also er, klar, er hat das Standing, aber ich finde, er wird gar nicht so präsentiert momentan. Weil für mich ist momentan Braun Strowman der Topstar von Raw, auch wie er dargestellt eben, wird. Ja,
deswegen lasst mich doch mal ausreden. Also, ich finde die Idee sehr reizvoll, Braun Strowman tatsächlich in dem Kampf hinzuzufügen. Und dann sollte auch ein Braun Strowman das Match tatsächlich gewinnen. So, vielleicht ein Pin über Brock und danach noch eine kleine Fehde mit Roman, das fände ich super gut. Ich fände es sehr, sehr schwach, Roman Reigns jetzt tatsächlich die Elimination Chamber gewinnen zu lassen, weil das einfach die logischste Sache ist, mit der jetzt jeder rechnet. Also warum gibt man Braun Strowman nicht den Sieg und fügt in irgendeiner Art und Weise, auch wenn es dann vielleicht irgendwie mal nicht so gut ankommt, Roman Reigns noch das Match hinzu. Also ich fände, das wäre ein richtig cooler Main Event, die drei Big Men gegeneinander und am Ende mit dem feiernden Braun Strowman. Das wäre, glaube ich, echt so mein Lieblingsmatch, auf das ich um den Universal-Titel, was ich sehen wollen würde. Ansonsten wird man mit Braun Strowman kein großes Match haben. Gegen Cena, wie gesagt, eine Möglichkeit wäre auch noch ein Match gegen The Miz, das hat ja auch noch eine Vorgeschichte, aber das ist alles nicht so big. Braun Strowman ist größer. Braun Strowman ist aktuell Main Event und deswegen gerne die Triple Threat.
Ja, also ich muss ja auch sagen, wenn WWE es halt eben geschafft hat, im letzten Jahr einen echten Superstar aufzubauen, ist das Braun Strowman. Ich finde, das ist jemand, jetzt mal von diesen, also selbst da, selbst in diesen Mixed-Match-Challenge-Vignetten mit Alexa Bliss, der ist ja da einfach unfassbar gut. Egal, was der momentan macht. Also der ist als Monster gut, der ist als Stranger-Partner irgendwie, da ist er da total gut. Und der gehört für mich einfach derzeit in den WrestleMania-Main-Event, weil sich das verdient hat. Und er wird auch so dargestellt, als müsste er in diesen WrestleMania-Main-Event. Und er hat sich auch schon mehrfach angekündigt. Und ich finde, es wäre von WWE ein absolut riesiger Fehler, wenn man jetzt darauf nicht setzt und wenn man ihm jetzt nicht endlich den Titel gibt. Was dann danach passiert, ist natürlich extrem schwierig, ne? Weil wenn du so ein Monster erstmal Titel gegeben hast, ja, was machst du damit? Ne? Das ist dann die nächste Herausforderung. Aber ich finde, vom Aufbau her, und da gebe ich Kai absolut recht, ist es so, dass ein Roman Reigns gerade eben eigentlich nicht in der Rolle ist, dass er da in dem WrestleMania Main Event müsste. Er hat gerade verloren, zweimal gegen The Miz, das auch relativ klar, sagen wir es mal so.
Naja.
Ich sag ja relativ, für Roman Reigns Verhältnisse. Und er hat den Rumble nicht gewonnen. Also er ist momentan eigentlich nicht in der Position zu sagen, hier, ich bin der Big Player hier. Also deswegen, Braun Strowman wird prominenter dargestellt und wird größer dargestellt. Und ich sag sogar so weit, dass Braun Strowman derzeit der Superstar bei Raw ist.
Ja, aber wollt ihr wirklich Braun One-on-One gegen Brock sehen?
Nein, ich will diesen Triple Threat sehen.
Ja, und den will ich auch sehen.
Deswegen bleibe ich ja bei meiner Variante, dass Roman Reigns irgendwie ganz beschissen gewinnt er den Elimination Chamber und irgendwie kommt dann eben Braun Strowman noch an ein Titelmatch dran. Und wenn es halt eben ist, dass er das komplette Raw-Set zerlegt und die Halle umwirft oder sonst irgendwas, keine Ahnung. Aber ich glaube, dass er einfach mit purer Gewalt dafür sorgt, dass Kurt Angle einknickt und sagt, komm, du kommst irgendwie in das Match noch mit rein. So, Punkt.
Aber wäre es nicht geiler, Braun Strowman die Chamber gewinnen zu lassen und irgendwie Roman Reigns dann nochmal sneaky in dieses Match hinein zu manövrieren?
Ich glaube, dann fliegen Stühle, Treppen, Menschen,
zu Recht, Waffen. Zu Recht, aber dann ist doch Braun erst recht nochmal der absolute Face in dem Match.
Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass andersrum wäre es halt, würde es halt den Charakter von Braun Strowman besser unterstreichen. Aber es kommt natürlich darauf an, wo du den Fokus draufsetzen möchtest. Ob du halt eben Roman als zusätzlich weiterhin als noch größeren Heel, also Babyface Heel präsentieren möchtest oder ob du einen Braun Strowman eben noch weiter das Spotlight geben möchtest. Ich glaube, da ist halt dann die große Herausforderung. Das werden wir sehen. Aber ich glaube halt, dass wir bei WrestleMania ein Three-Way sehen, einfach weil Braun Strowman zu schnell viel, viel größer geworden ist, als das auch WWE vielleicht erwartet hat. Ja. An dem kommst du nicht vorbei.
Ich will es sehen. Und Braun Strowman wird einfach die Chamber umschmeißen jetzt und alle anderen
sind K.O. Geil. So.
Das wird passieren.
Ja, aber ich bin da auf jeden Fall gespannt drauf. Was machen wir mit Kane? Kane ist erstmal weg, oder was machen wir?
Er wird Bürgermeister.
Von Elimination Chamber City.
Von Suplex City.
Ja, ich glaube auch, also, dass wir ihn erstmal nicht mehr sehen werden, oder Shaggy?
Ich glaube auch, dass er erstmal aus den Shows draußen ist. Wir werden ihn entweder bei der Memorial Battle Royal sehen, bei WrestleMania, so als Teilnehmer. Oder je nachdem, wenn der Undertaker tatsächlich ein Match haben sollte, vielleicht in einem Segment, im Doppel-Retirement-Segment oder sowas. Das könnte ich mir auch in irgendeiner Art und Weise vorstellen. Aber der wird in den Storylines und in den Wochenshows jetzt erstmal keine Rolle mehr spielen.
Ja, das denke ich auch. Sehen wir bei Fastlane irgendwas Obskures mit Matt Hardy und Bray Wyatt? Also diese Fehde läuft ja jetzt Chamber. Ja schon. Nein, ich meine, das glaubt man ja nicht. Die sind ja beide.
Fastlane ist doch kein Dingens.
Fastlane ist.
SmackDown.
Ach, stimmt, ja, beim Chamber, Entschuldigung. Sehen wir da irgendwie ein komisches hier Delete, was auch immer, Final Deletion bei World Wrestling Entertainment? Gibt es da so ein komisches Match oder hebt sich WWE das für WrestleMania auf, Kai?
Das ist. Wenn ich da kurz dürfte.
Ich hab doch Kai gesagt.
Ach so, okay, habe ich nicht gehört, weil ich schon geredet habe. Das ist so ein bisschen die Sache, weil, also eigentlich hat dieses Ding oder so ein Matt Hardy, was auch immer, Teil hätte ja auf jeden Fall, zumindest sehe ich das so ein bisschen, WrestleMania-Charakter. Das Problem ist einfach, dass du, glaube ich, schlecht Leute in dieses Stadion da setzen kannst und dann sagst, okay, wir gucken jetzt mal 15 Minuten Video an. Also, das ist so dieses Problem dabei. So, bei TNA ging das, da waren ja in der Halle eh nur 5 Leute. Also, da kannst du auch einfach das Ding auf dem Fernseher da abfeuern. Und das geht dann, aber bei WrestleMania, so vor, keine Ahnung, 50.000, 60.000 Leuten, da mal so einen 15-Minuten-Film zu zeigen, weiß ich nicht, ob das so smart ist.
Ja. Shaggy, oder feiern gar die Maden und die Würmer ein Comeback bei WrestleMania?
Na, hoffentlich nicht. Aber klar sollte man da das Ende der möglichen Fehde oder je nachdem, wie man sieht, zwischen Wyatt und dem Woken oder vielleicht dann auch Broken Matt Hardy bei WrestleMania bringen. Aber da muss schon was Großes passieren, um dass es auch wirklich cool ist. Da müsste generell mal endlich was passieren, außer dem Gelache und Gelächter und was da sonst passiert ja im Grunde aktuell gar nichts. Ich glaube, man wird hoffentlich bald mit dem Matt Hardy-Charakter in die nächste Runde gehen und dann wieder vielleicht ein paar bekannte Charaktere aus dem Broken Universe wieder zurückbringen. Das fände ich schön, darauf würde ich warten und mich freuen.
Ja, ja, ich bin gespannt. Also vielleicht doch Senior Benjamin. Vielleicht kann man ja vielleicht auch einfach
Vanguard One.
Ich finde, man kann ja einfach Senior Benjamin von SmackDown draften. Keine Reaktion? Was ist das denn?
Ach, Olaf.
Was denn? Ich finde das echt lustig. Naja, dann halt eben nicht. Wie seht ihr denn
als... Deswegen ist auch Dolph Ziggler der Comedian und nicht du.
Und wir sehen, wo Dolph Ziggler damit hingekommen ist.
Ja.
Wie seht ihr denn als nächsten Herausforderer für The Miz? Shaggy hat ja gerade eben schon was angedeutet, deswegen gebe ich den Ball gleich an ihn weiter.
Ach, an mich? Achso, weil ich es schon angedeutet habe. Sorry, das war ich überrascht.
Ja, Entschuldigung, dass ich auch mal mit dir reden möchte.
Ja, Shaggy hat schon was angedeutet, deshalb gebe ich das Ball gleich an ihn weiter. Deswegen war ich irritiert. Braun Strowman hoffe ich nicht, wäre aber noch auch eine Geschichte, die noch nicht zu Ende geführt wurde. Finn Balor ist eine Möglichkeit, wenn man halt alle 6 Leute mit involviert. Ansonsten gibt es ja neuerdings übrigens Gerüchte, dass The Miz vielleicht an WrestleMania-Wochenende gar nicht antreten kann, wenn wir jetzt über WrestleMania reden, weil da ist tatsächlich die Geburt terminiert von seiner kleinen Tochter und da möglicherweise würde er sich dann doch frei nehmen. Ich glaube, so schätze ich The Miz ein. Das hat er ja auch angekündigt, dass er von Day One an für sein Kind da sein möchte. Also, das ist eine schwierige Sache. Ansonsten werden wir schauen, wer noch als mögliche Herausforderer kommt. Man hat ja nicht mehr so viele Singles-Leute. Vielleicht wird auch Samoa Joe, den wir noch gar nicht erwähnt haben, auch ein möglicher Kandidat, weil diese Heel-Face-Verteilung ist ja inzwischen so ein bisschen schwammig bei vielen Leuten. Fände ich auch total spannend, Samoa Joe gegen The Miz zu sehen.
Ja, schauen wir mal. Kai, was würdest du mit The Miz machen? Also diese Geburt seines Kindes ist natürlich was, das für uns natürlich dafür sorgt, dass man da so eine zusätzliche Klinke irgendwie hat, wo man sich überlegen muss, was man mit dem anstellen könnte. Also siehst du vielleicht auch The Miz einfach vor einer kleinen Auszeit dann?
Also grundlegend würde ich gerne The Miz gegen Daniel Bryan sehen. Also das erstmal so, das wäre das Nonplusultra bei mir. Und gut, wie das dann mit dem Kind ist, das kann man jetzt schlecht beurteilen. Also wenn er dann sagt, okay Jungs, ich bin jetzt erstmal weg, ist es verständlich, also definitiv. Weil ich meine, ich weiß gar nicht, ob das in irgendeiner Doku war oder wo er das gesagt hat, da hat er ja auch gemeint, dass irgendwie dauerhaft so ein Flugzeug bereitsteht, was ihn straight ins Krankenhaus fliegen würde. Und von daher hat das auch, denke ich mal, wie Shaggy schon gesagt hat, für ihn definitiv Vorrang. Und dann ist die Frage, also ich hätte auch immer gern irgendwie einen Finn Balor dann als IC-Champ gesehen, also ein Miss gegen Balor oder halt, wie Shaggy auch gesagt hat, Mr. Rush gegen Bella Club, aber auch Samoa Joe. Also da gibt es eigentlich viele gute Matches, also weil alles würde mich interessieren. Miss gegen Bella hätte ich Bock drauf, Miss gegen Joe hätte ich Bock drauf, auch irgendwie Miss gegen Braun Strowman würde ich auch noch nehmen, aber das wäre dann eher so ein Braun Strowman-Trostpreis, sag ich jetzt mal so, hier, du wirst halt IC-Champion, weil Roman wird jetzt Universal-Champion. Das wäre dann nicht so cool, aber also ich sag mal, so ein Mist kannst du eigentlich bei WrestleMania fast jedes Match stecken und ich hätte, glaube ich, bei jedem Match Spaß. Außer es ist halt, doch sogar bei John Cena und Nikki Bella hatte ich Spaß.
Eine gute Geschichte für The Miz, Entschuldigung, bevor Olaf dann noch was sagen kann, wäre auch, weil es da auch Parallelen in der Vergangenheit gibt, wenn man keinen anderen Einsatz für ihn hat, wäre auch ein Kampf The Miz gegen einen Face, Elias.
Ja, aber ich, wie gesagt, Elias sehe ich halt eben gegen John Cena bei WrestleMania und dann hoffentlich da eben mit dem nächsten Schritt. Ich tue mich auch gerade mit dann so ein bisschen schwer mit, wo ich da The Miz hinstecken würde. Also eine kleine Auszeit mit IC-Champion-Gürtel fände ich da vielleicht auch mit Kind und Kegel gar nicht so verkehrt. Ansonsten befürchte ich fast, dass wir...
Warte, aber Auszeit mit Titel oder?
Ja, ich würde da lass ihn halt mal einen Monat raus oder sonst irgendwas. Ich glaube, das kann man gerade zur WrestleMania-Season, glaube ich, ganz gut verkraften.
Ja gut, macht Lesnar ja auch, ne?
Ja, muss man halt mal sehen, ne? Es ist natürlich auch von WWE ein bisschen gewagt, ihm jetzt da den IC-Titel zuzuschieben. Es gibt da, wir haben jetzt schon einige Varianten angesprochen und ich bin irgendwie mit keiner so richtig zufrieden, muss ich leider dazu sagen. Also vielleicht gibt's ja dann auch irgendwann doch den Bruch mit der Mistourage oder sonst irgendwas. Man weiß es ja auch nicht, ne? Vielleicht haben die auch irgendwann keinen Bock mehr und wir sehen einfach ein Triple Threat bei WrestleMania zwischen.
Das wäre unfassbar scheiße.
Ja, es tut mir leid, ist mir gerade spontan eingefallen. Ja, ich weiß es nicht. Ich tue mich da gerade ein bisschen schwer, wo ich The Miz hinstopfen würde. Lass uns dann doch vielleicht noch ganz kurz noch mal über die Tag-Team-Divisionen von beiden Brands reden. Wir haben eigentlich zwei sehr starke Tag-Teams gerade an der Spitze beider Brands, mit Cesaro und Sheamus bei Raw und den Usos eben bei SmackDown, wenn wir bei den Usos mal die dummen Einblendungen außen vor lassen. Ja, die Usos sind anscheinend auf Kollisionskurs mit den Bludgeon Brothers, so wie es aussieht. American Beta weiß man gerade nicht so genau. Bei Cesaro und Sheamus kann ich mir halt eben was vorstellen, dass sie eventuell mit dem Club dann demnächst kollidieren. Was ist mit The Revival? Shaggy, wie siehst du hier die Tag-Team-Fraktionen? Spielen die überhaupt bis WrestleMania eine Rolle? Weil ich habe ja das Gefühl gehabt, dass man da so ein bisschen was hingeschnoddert hat zuletzt. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass die auf jeden Fall keine prominenten Matches bekommen werden.
Ah, da bin ich ein bisschen anderer Meinung möglicherweise. Und zwar sehe ich, also bei Raw gibt's ja tatsächlich im Moment nicht so viele Tag-Teams. Ich glaube, wir werden dann möglicherweise entweder das Match Cesaro gegen Sheamus gegen Revival sehen, bei WrestleMania Kickoff, oder ein Triple-Threat-Match mit The Club noch involviert, auch WrestleMania Kickoff. So, das ist das Einzige, was ich aktuell irgendwie sehe. Sonst passiert da nichts. Jason Jordan und Seth Rollins werden dann nicht mehr als Team antreten, möglicherweise gegeneinander, je nachdem, wie da die Verletzungssituation um Jason Jordan ist. Aber die Situation bei SmackDown sehe ich hingegen ganz, ganz spannend. Die Usos bleiben wahrscheinlich möglicherweise bis WrestleMania Tag Team Champions und die Fehde gegen die Bludgeon Brothers wird zu einem Match bei Fastlane möglicherweise führen. Aber bei WrestleMania sehe ich was ganz anderes für die Tag Team Division und uns fehlt ja immer noch das Leitermatch um einen Titel bei WrestleMania. Warum nicht mit den Tag Teams von SmackDown? Da gibt's ja eine ganze Reihe und das fände ich irgendwie ganz spannend.
Ja. Was mit Tour 5 Live?
Ja, stimmt. Zu denen sind wir auch noch nicht gekommen.
Das ist ja, aber das ist sicher das Leather-Match, was meine ich damit?
Ja, Problem ist, ich hatte auch bisher immer das Leather-Match gesehen bei Tour 5 Live, aber welchen Sinn würde dann dieses Turnier jetzt geben? Also man hat ein Turnier mit dem Finale bei WrestleMania um den Cruiserweight-Titel. Wie sollte man dann ein Leather-Match draus machen? Also wenn es jetzt kein Turnier gibt.
Ist das Finale einfach gesetzt bei WrestleMania?
Ja.
Ja.
Ja gut, war bei SmackDown ja auch so beim Rumble, ne?
Ich glaube halt schon, dass man das, um das ein bisschen vorzugreifen, zu Tour 5 Live, ich glaube halt schon, dass man das relativ leicht machen könnte. So nach dem Motto, ja, ihr wollt die Cruiserweight-Division wieder ganz nach vorne bringen, dann machen wir es auf die spektakulärste Art überhaupt. Also wir haben einen neuen GM bei Tour 5 Live, um nochmal vorzugreifen, mit Drake Maverick alias Rockstar Spud. Und der will das Beste aus Tour 5 Live rausholen. Was gibt's dann Größeres und Besseres, als da gleich zwei Leute in einem Leather-Match gegeneinander antreten zu lassen?
Ach, zwei Leute. Ne? Es gibt ja,
bei Wrestling. Das ist schon eher so ein Multiman-Match, ne?
Ich rede ja von einem traditionellen Multiman-Ladder-Match bei WrestleMania.
Ich nicht.
Du nicht? Okay. Ich finde beide Varianten finde ich gut. Klar, fände ich ein One-on-One-Ladder-Match keine Ahnung, wen werden wir da sehen? TJP, was weiß ich. Fände ich schon interessant, aber ich glaube, mehr Impact hätte ein Multiman-Ladder-Match und ich fände es ganz spannend mit der SmackDown-Tag-Team-Division.
Wen würdest du da reinschmeißen? Die Usos, die Bludgeon Brothers, American Beta und noch jemanden?
Oder nur die Breezango haben wir noch.
Du schmeißt einfach alle rein, oder was? Wir
machen alle Tag-Teams,
warum 16-Mann-Tag-Team-Ladder-Match.
Je nachdem, New Day, keine Ahnung, könnte man da noch reinwerfen.
Stimmt, die haben wir auch noch.
Die haben wir noch. Also wir haben da schon ein paar interessante. Das wäre auf jeden Fall ein geiles Match. Also da würde ich mich drauf freuen. Ich weiß nicht, ob man Rusev Day dann vielleicht in einem anderen Match sehen wird. Aber die hätte man dann rein theoretisch auch noch.
Ich glaube,
dann hätte man aber auch keine Leute mehr für die Battle Royale, Memorial Battle Royale.
Das stimmt. Wo denkt ihr denn, dass das mit Rusev hingeht? Er hat sich jetzt ja die Number One Contendership auf den US-Title gesichert. Glaubt ihr, da passiert schon was? Und glaubt ihr, dass es vielleicht auch für Bobby Roode eine Chance, Heel zu turnen? Also ich nenne es mal Chance, weil ich Bobby Roode in der aktuellen Rolle zum Kotzen finde.
Das wollte ich auch gerade sagen, weil gerade du sagst ja auch häufig, Bobby Roode Heel und sowas, was auch einfach besser passt. Ich denke, dass hier, also wenn eine Chance irgendwo gegeben ist, dann hier. So, weil Rusev Day ist gerade over wie sonst was und da kann man richtig schön gegen Heel turnen und gegen die Crowd und alles, weil da sind ja auch alle hinter, alle chanten Rusev Day mit, was ich super finde. Ich liebe Rusev gerade in seiner Rolle und ich hoffe auch, dass er irgendwie nochmal Champion wird. Ich hätte da wirklich Bock drauf und dann eine schöne Fehde mit Bobby Roode als Face Rusev, Rusev Day und als Heel Bobby Roode. Darauf würde ich mich freuen, da hätte ich Spaß dran. Von daher wäre das für mich jetzt so der Idealfall.
Also ich fände es halt geiler für Rusev, in der Singles-Division durchzustarten, als dass er halt ja mit Aiden English im Tag-Team, auch wenn es natürlich für Aiden English so ein bisschen doof ist, aber ich finde, dass er den singenden Kompagnon da halt gut memt. Und ich bin da ja frohen Mutes, dass das vielleicht für alle drei, die wir jetzt gerade angesprochen haben, also Rusev, Root und Aiden English, dass das so ein Gewinn sein könnte. Shaggy, was würdest du damit anstellen? Du bist ja bekennender Aiden English-Fan. Würdest du den lieber Einzelfade, Singles-Fade, Tag-Team-Fade, was auch immer sehen?
Aiden English-Fan since Day One übrigens. Ja, nicht jetzt, seit der jetzt erst over ist, sondern ich mochte den ja vorher schon. Das kann ich ja jetzt auch nochmal sagen. Das weißt du ja, Olaf. aber Rusev ist eigentlich ein Single-Wrestler, zumindest in dem Bereich. Ich fände es toll, die beiden gegen einen Heel Bobby Roode bei WrestleMania zu sehen. Wir haben ja ein Match der beiden wohl bei Fastlane. Das ist, glaube ich, schon fix, meines Wissens, oder?
Nee, nächste Woche. Nächste Woche direkt.
Ja, ja.
Okay, das ist natürlich ein bisschen blöd, aber dann lass sie nächste Woche gegeneinander antreten, vielleicht mit einem Sieg, ein unfairer Sieg und der Start des Heel-Turns von Bobby Roode. Und dann sollte das in einem Match der beiden bei WrestleMania enden. Und da holt sich Rusev den Titel. Wenn er dann immer noch over ist, wäre das total super. Das wäre ein schöner Moment. Das wäre ein WrestleMania-Moment für Rusev, den er endlich auch mal verdient.
Oder wird es ein Triple-Threat-Match mit Aiden English noch dabei, der sich dann als undankbarer
Lass mal deine Triple-Threat-Matches und
nur Triple-Threat-Matches.
Ich mache nur Multiman-Matches. Nur Multiman-Matches, heißt
du? Zum Glück ist Olaf kein Booker. Also ich fände es schade, wenn man die beiden splittet, aber als der singende Kompagnon und Freund, ich meine, warum muss man denn immer ein cooles Team splitten? Man kann die doch auch getrennt trotzdem noch als Freunde agieren lassen und ab und an als Tag-Team. Ich bin kein Freund davon, jedes Team immer gleich zu splitten, wenn es sein muss.
So nee, lass doch
Aiden English, keine Ahnung, Memorial Battle Royale Sieger und dann
Dann singt er.
Das hat auch einfach so gar keine Bedeutung, wenn du das Team gewinnst.
Nee, ich sehe ihn da auch nicht. Also er ist wahrscheinlich der nicht ganz so erfolgreiche Freund und aber sehr guter Sänger von Rusev. Da kann er bleiben. Das ist schon cool.
Ja,
also da gibt Rusev den Titel gegen den Heel Bobby Roode bei WrestleMania.
Ja, wir sehen so langsam, weil wir jetzt hier so in unserer Liste durchgehen, wir haben noch so ein paar Leute, mit denen man nichts so richtig anzufangen weiß. Ne? Also ich schmeiß jetzt einfach mal ein paar Namen so hier rein und dann können wir mal überlegen, was man damit macht. Also wir haben noch einen Baron Corbin, einen Ty Dillinger, einen Jinder Mahal und einen New Day. Wo seht ihr diese Menschen in Zukunft bei SmackDown? Also bei
Darf ich Corbin, anfangen?
Du darfst anfangen. Ich wollte gerade noch ein bisschen erklären, aber dann mach du.
Nee, erkläre.
Nee, jetzt will ich nicht mehr.
Erklär doch mal die Charaktere, Ty Dillinger und Baron Corbin. Ich hab's ja schon, also New Day würde ich wirklich gerne auf dem Weg dahin im Multiman-Match bei WrestleMania, Multiman-Tag-Team-Match um die Titel sehen.
Also sich bei mir beschweren, ja.
Die will ich da gerne sehen. Und auch für Baron Corbin und Ty Dillinger habe ich auch ganz klare Rollen schon bei WrestleMania im Kopf. Baron Corbin wird der Erste sein, der zum zweiten Mal eine Memorial Battle Royale gewinnt. Und yeah. Ty Dillinger hat auch eine große Aufgabe bei WrestleMania. Er wird als Nummer 10 bei der Memorial Battle Royale ausscheiden.
Ja, und Jinder, was machen wir mit dem?
Wer ist das? Ja, der wird als Erster bei der Memorial Battle Royale ausscheiden und wieder da sein, wo er eigentlich hingehört.
Der wird der erste männliche Sieger der Trish Stratus Memorial Battle Royale.
Jinderella.
Jinderella.
Nee, ernsthaft.
Also das ist halt, schön.
Jinder ist, glaube ich, endlich da wieder angekommen, wo er gehört, in der Undercard eigentlich. So. Also vielleicht kann man ihn in der Midcard nochmal ganz gut aufbauen, aber eigentlich ist es tatsächlich, der Main Eventer ist er nie gewesen, da sind wir uns alle einig, da war er total fehlbesetzt. Und er hat gemerkt, dass er da auch nicht mehr hinpasst. Und selbst in der Midcard hat er ja auch keine Erfolge. Also Memorial Battle Royale, wenn überhaupt, wenn er dann noch Angestellter ist. Aber das glaube ich schon.
Ja, ich frage mich halt, ob man mit dieser Szene beim Rumble, ob man damit vielleicht schon was vorweggenommen hat, also für WrestleMania oder für Fastlane, dass man quasi so ein Multi, also ein 3 gegen 3 gegen The New Day irgendwie starten wird, was natürlich gerade etwas schwierig ist, weil sich ja der eine von den Singh Brothers, ich weiß gerade nicht, welcher das von den beiden ist, das Kreuzband gerissen hat.
Sunil ist es, glaube ich.
Ist das keine Waschmittelwerbung?
Beides. Ach so. Ja, beides.
Auf jeden Fall, fällt ja erstmal aus. Vielleicht findet man einen anderen Inder, der wrestlen kann, den man damit reinschmeißen kann. Vielleicht kriegen wir nochmal den Great Khali. Ich glaube, dass das auf Jinder Mahal irgendwie hinauslaufen wird. Ja, Corbin und Ty Dillinger sind da für mich auch Kandidaten, die gehören halt eben irgendwie in die dürfen sich nochmal, vielleicht nochmal kloppen bei Fastlane und die landen dann beide in der Memorial Battle Royale. Mehr brauche ich damit nicht. Aber kann mal bitte jemand Jinderella googeln, ob das irgendwie, ob es dazu schon Memes gibt, weil ansonsten sichere ich mir das.
Bin dabei.
Kai, willst du noch irgendwas zu dem Themenblock Jinder, New Day und Co. sagen?
Nee. Also okay. So, ist mir relativ egal, was da passiert. New Day ist, also eigentlich gehört New Day auf die Dingens, auf die WrestleMania-Card, meiner Meinung nach.
Absolut, ja.
Aber anscheinend werden wir sie da jetzt, also ich weiß, vielleicht werden wir sie da doch noch sehen, vielleicht gibt's auch nochmal irgendwie Usos gegen New Day, wer weiß, was passiert. Ich hätte auch nichts gegen, wie Shaggy gesagt hat, gegen so ein Multi-Tech-Team-Ladder-Match, das wäre auch natürlich interessant. Halt, weil gerade du weißt es einfach, wenn dann auch da die Usos und New Day bei sind, wird da auch was Gutes rauskommen. Und dann kannst du ja irgendwie noch, hier, wie heißen sie, Breezango reinschmeißen und sowas. Das wäre schon nicht schlecht. Aber an sich, Jinder Mahal ist mir auch komplett egal. Und ich will den auch nicht nochmal sehen. Und ich will auch den Kalas nicht sehen. Und ich will auch seine Singh Brothers nicht sehen. Und das ist, nee. Also ich bin auch froh, dass er nicht mehr da ist. Und dann ist auch gut.
Ich glaube, bei Fastlane wird es das Match geben gegen New Day, ganz klar. Aber da wird Jinder sicherlich das Match auch verlieren. Und dann wird es so sein, wie wir wahrscheinlich vorhersehen. Was bekomme ich denn, wenn ich mit all meinen Tipps richtig liege eigentlich von euch Jungs?
Ein Kuss.
Ein Platz gut in der Memorial Battle Royale.
Ja, genau.
Wenn ihr mir das ermöglicht, bin ich dabei. Also das Zweite.
Ja, wir schauen mal. Wie seht ihr jetzt aktuell die Entwicklung von 205 Live? Da gab es jetzt ja ein bisschen Zerwürfnisse nach dem Ausscheiden von Enzo Amore. Wir haben mit Rockstar Spud, der übrigens auch als Spud von den Fans empfangen worden ist, einen neuen GM, der jetzt dafür Recht und Ordnung sorgt, als Drake Maverick, übrigens auch der generischste Name, den man sich aussuchen kann, oder? Das ist auch wieder so aus dem Smackdown versus Raw Charakterbaukasten zusammengesetzt, Drake Maverick.
Warum nicht Draco Malfoy?
Oh Gott. Aber finde ich ganz, ganz furchtbaren Namen. Das ist auch so, wenn du als Indie-Wrestler durchstartest, dann nennst du dich Drake Maverick, weil es irgendwie cool klingt. Aber es gibt auf jeden Fall jetzt eine Cruiserweight Championship Tournament. Was erwächst daraus? Glaubt ihr, dass die Cruiserweight Division damit zu neuen Höhen aufsteigt, Kai?
Nö, das ist mir scheißegal, da passiert gar nichts. Also sogar auch Rockstar Spud, das wird untergehen. Der Sache gebe ich jetzt 4 Wochen, dann interessiert sich da wieder kein Schwanz für. Das Turnier ist unfassbar egal, das ist eine dumme Show, die in Rockstar aus 12 Leuten besteht, wovon ungefähr 8 keinen Charakter haben. Da passiert nichts und ich hoffe, das ist auch mal bald irgendwann vorbei. Ich habe mich keinen Bock mehr damit zu befassen. Das ist einfach langweilig. Also da passiert nichts Relevantes. So, ich glaube, die haben jetzt auch innerhalb dieses, wie lange gibt's das jetzt, ein Jahr oder sowas, Tour of Five Live, da hat auch schon mal jeder gegen jeden gekämpft, ich glaube auch schon 2-mal. Das ist wie Fußball hin und Rückrunde und da passiert nichts, was irgendwie relevant ist.
So, Shaggy, du als Mann für die positiven Vibrations hier, wie siehst du das?
Ich finde es ein bisschen spannend. Also spannend ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber auf jeden Fall ist es was Neues. Man hat ein Turnier, ein 16-Mann-Turnier, man hat ja eigentlich, es sind nicht mal 12 Leute im Roster, es sind ja, ich glaube, 8 oder 9 und davon sind ja auch ein paar verletzt. Also so viel sind sie ja gar nicht mehr. Da wird man ja einige andere Leute noch reinwerfen in das Turnier. Man hat ja jetzt hier Tyler Bate dabei, Roderick Strong nochmal nächste Woche, glaube ich. Und ich glaube, da steht noch nicht mal der Turnierbaum steht ja wahrscheinlich mit Sicherheit noch nicht mal fest. So viele Gedanken hat man sich dann noch nicht gemacht. Aber das ist schon okay. Also ein Turnier ist immer gut. Man werden sehen. Also ich meine, es sind ja ein paar interessante Charaktere, gibt es ja in der Cruiserweight-Division. Das darf man ja nie vergessen. Allen voran ist natürlich ein Drew Gulak, den ich unfassbar gut finde. Auch ein TGP, an dem arbeitet man ja jetzt wieder. Oder Cedric Alexander interessiert mich leider halt gar nicht. So, das ist das Problem. Man setzt da vielleicht auf den falschen Mann so ein bisschen. Schauen wir mal, auch ein Jack Gallagher ist ja auch noch ein ganz irgendwie interessanter Charakter, so, aus dem man noch mehr machen kann. Ich freue mich darauf, dass man was anderes versucht, aber ob es letztendlich erfolgreich ist, das wage ich noch zu bezweifeln.
Ja, also so ähnlich geht's mir auch. Ich habe es auch diese Woche nach langer Abstinenz und nur Ergebnismitleserei mal wieder Tour of Five Live geschaut. Ja, ne? Es ist so ein bisschen spannend, mal gucken, was man daraus macht. Also ein Tyler Bate kann ich mir halt immer angucken zum Beispiel. Ich finde es ein bisschen merkwürdig, du hast gerade Roderick Strong angesprochen. Also Roderick Strong hat auch sowas gepostet wie, UK-Title, Cruiserweight-Title, NXT-Title, Universal-Title, mir egal, Hauptsache ich gewinne irgendeinen Titel. Das wirkt halt auch für mich so generisch. Also es tut mir leid. Also ich finde, wenn jemand sagt, ich will einfach, mir ist kack egal, Hauptsache ich gewinne Titel, ist es halt auch so für mich so, ja okay, dann hast du ja offensichtlich gar keinen Plan, wo du gerade mit deiner Karriere hin willst, oder? Also
ja, doch, zum Titel.
Ja, das ist so. Das ist so wie, wenn ein 16-Jähriger sagt, ich will irgendwas mit Medien machen, weißt du? Dann kannst du auch Fernseher verkaufen, dann machst du auch was mit Medien. Also, ich weiß nicht. Das Cruiserweight Championship Tournament, Shaggy sagt es ganz richtig, wird dadurch interessant, weil man noch nicht so genau weiß, was da passieren wird und wer da antreten wird. Das kann es halt eben spannend machen.
Aber das Spannende, um nicht zu unterbrechen, weiß ja wahrscheinlich niemand, nicht mal die WWE-Writer, was passieren wird im Moment.
Eben, für die ist es halt auch spannend. Vielleicht kommt dann auch was Spannendes dabei raus, man weiß es nicht. Insgesamt, ich fand jetzt auch das Debüt von Drake Maverick, da habe ich mir irgendwie was anderes von versprochen. Ich weiß auch nicht, das hätte ein bisschen besser sein können. Fand ich nicht so besonders dramatisch, habe mich jetzt nicht so umgehauen. Mal schauen, also ich befürchte halt, dass wir dann das Cruiserweight-Title-Match irgendwo in der Kickoff-Show bei WrestleMania als Opener von einer halbleeren Halle sehen, so ungefähr.
Das wird wahrscheinlich so sein, wie im letzten Jahr. Was ich aber ganz kurz nochmal sagen möchte, ich verstehe nicht, warum man Grand Metalik nicht besser einsetzt. Der war im Cruiserweight-Turnier, der war ja im Finale auch in dem Cruiserweight Classic. Und das ist ein guter Mann. Und mit dem kann man eigentlich viel mehr machen. Und der wird eigentlich nur verheizt.
Aber das waren ja alles gute Männer. Und die guten Männer, die sind gar nicht so weit gekommen, weil die gesehen haben, alles klar, wir holen jetzt zu NXT. Und Tommaso Ciampa und Johnny Gargano und keine Ahnung was. Und Kota Ibushi ist immer noch bei New Japan. Sondern hat es halt im Finale TJP gegen Grand Metal League und das war so, eigentlich hätten wir gerne ein anderes Finale gesehen.
Ja, das ist halt eben auch so ein bisschen so, ne? Da muss man halt eben auch dann Zugeständnisse machen. Das hat man eben dann auch als Fan natürlich gemerkt. Es ist so ein bisschen traurig, was halt daraus, aus diesem geilen Cruiserweight Classic, was ja wirklich auch ein Classic gewesen ist, was daraus dann geworden ist. Und ja, da haben es halt eben wenige geschafft, dem ganzen Ding irgendwie seinen Stempel aufzudrücken. Mal schauen, ne? Also wir lassen, Drew Gulak ist da sicherlich noch der in der Division, der derzeit am meisten Charakter auf jeden Fall hat. Und auch wenn andere vielleicht den etwas flashigeren Kampfstil haben, finde ich auch, dass Drew Gulak das in den letzten Wochen sehr getragen hat. Seitdem, also neben Enzo natürlich. Mal schauen, vielleicht sehen wir dann ja auch noch einen Neville, der wieder zurückkommt oder sonst irgendwas. Das werden wir sehen. Lass uns noch mal ganz kurz so eine Mini-Exkursion zu NXT machen. Wir versuchen so ein bisschen wenn ihr Angst davor habt, gespoilert zu werden, dann hört jetzt vielleicht weg, weil es kann durchaus sein, dass da der ein oder andere Ausblick auf das NXT der kommenden Wochen irgendwie kommt. Erster Programmpunkt sind sicherlich Neuzugänge. Ne? Wir haben bei NXT TakeOver Candice LeRae, War Machine, Ricochet und EC3 gesehen. Was erwartet ihr von den Jungs und der Dame, die wir da gesehen haben, Kai?
Ich kann mir vorstellen, dass War Machine den Platz von AOP einnehmen werden. Also als neues dominantes Tech-Team, sage ich mal, und dann kannst du halt AOP schön nach oben schicken, weil sie haben jetzt ja, wir haben ja schon tausendmal gesagt, sie haben jetzt ja quasi jedes Tech-Team zweimal durch und das wäre so der nächste logische Schritt meiner Meinung nach. Es gibt dann jetzt bestimmt irgendwie nochmal ein Rematch hier gegen wen haben die nochmal gekämpft? Ach ja, Undisputed Era, genau, gegen Undisputed Era. Ja, so interessiere ich mich für Kyle O'Reilly und Bobby Fish. Candice LeRae, ja, gut, ich weiß halt von der absolut gar nichts, ich bin mal gespannt. Das ist ein neuer Platz in der Women's Division, warum nicht? Ich meine, wir haben ja in der Main-Roster Frauennot, von daher ist es, glaube ich, gar nicht mal so schlecht, neue aufzubauen. Auf Ricochet freue ich mich natürlich sehr. Ich hoffe, dass er nicht bei Tour 5 Live landen wird.
Ja.
Das ist so ein bisschen meine Angst. Aber von mir aus kann er auch erstmal richtig schön sein Flippy-Kram abziehen bei NXT oder sowas. Und da gibt's auch sicherlich das ein oder andere Classic-Match, was ich sehr, sehr gerne sehen würde. Auch irgendwie ein Gargano gegen Ricochet oder sowas.
Aleister Black gegen Ricochet.
Oh ja, auch sehr, sehr gut. Und EC3 weiß ich nicht. Also keine Ahnung, was das damit gemacht wird. So ein Drew McIntyre hat mich jetzt auch nicht so super abgeholt, als er jetzt bei NXT war. Und was ich dann von dem EC3 halten soll, wird sich dann zeigen. So, vielleicht ist das dann wie bei Almas. Und dann macht er auf einmal ein Match und ich bin Feuer und Flamme. Aber ich weiß es nicht. Ich werde es sehen.
Ja, ich bin mal auch mal auf die. Also EC3 ist tatsächlich auch so aus der Reihe der Charakter. Da muss man halt eben sehen, wie der sich entwickelt. Ne? Der war natürlich bei Impact echt sehr gut, aber eben mit einem ganz anderen Stil als den eben man bei NXT fährt. Shaggy, wie siehst du denn die Rolle? Vielleicht auch, was denkst du, kommt ein Drew McIntyre, Galloway nochmal ins NXT Main Roster oder schiebt man den gleich nach ganz oben zu WWE durch irgendwann, wenn er wieder fit ist?
Ich glaube, der wird erst nochmal einen Stopp bei NXT machen, weil wir will ja auch irgendwie nochmal Rache nehmen an Almas. Also das Match werden wir bestimmt auch nochmal sehen. Das glaube ich schon. Klar, ist ein Drew McIntyre, der gehört ins Hauptroster und der ist auch tatsächlich, der sieht aus wie ein Star. Das könnte ein Star werden. Ich bin auch nicht so 100% warm mit ihm geworden, aber ich weiß, was er kann. Und wenn er wirklich auch alles rausholt, was er leisten kann, dann könnte er einer der Top-Player auch im Hauptroster werden. Könnte. So, je nachdem, ob man ihn lässt. Aber ich glaube, der wird auf jeden Fall nochmal bei NXT nochmal vorbeischauen vorher. Und zu den Neuzugängen, ja, Candice LeRae ist eine definitive Verstärkung. Man braucht im Hauptroster, braucht man neue Frauen, da wird man irgendwann welche hochziehen. Aber auch bei NXT muss ja auch da ein bisschen die Frauendivision umgebaut werden jetzt so. Also man kann ja nicht immer Shayna Baszler gegen Ember Moon sehen. So, das wird sicherlich nochmal kommen, das Match. Ich sag mal dazu, ich habe die NXT-Tapings mir nicht angeschaut. Also ich kann nicht spoilern und ich hoffe, ich werde jetzt hier auch nicht so arg gespoilert. Wollte mich nicht spoilern lassen, aber ich glaube, dass es trotzdem zum Match Shayna Baszler gegen Ember Moon zukünftig wieder kommen wird. War Machine, die werden bei NXT auch durchstarten. Ich sehe das wie Kai. Also die könnten auf jeden Fall den Platz der Authors of Pain, die sicherlich irgendwann hochkommen werden, oder auch von Sanity, die sicherlich auch hochkommen werden, übernehmen. Also die haben da auf jeden Fall eine gute Position. Und Ricochet und auch EC3 sind auf jeden Fall Leute, die dort im Main Event bei NXT dann auch eine Rolle spielen werden, wenn da auch mal wieder umgebaut wird. Ich glaube, ich sehe kurz oder lang sehe ich auf jeden Fall Aleister Black ins Main Roster wandern. Andrade Almas weiß ich nicht, ob man den schon hochholen sollte, aber ein Aleister Black, der gehört auch ins Hauptroster, ganz klar. Und dann haben wir aber noch andere Leute, die wir nicht vergessen sollen. Wir haben noch einen Axel Dieter Junior, also einen Marcel Bartel, der jetzt auch irgendwann ins Fernsehen kommen wird, glaube ich, ganz sicher. Mit oder an der Seite oder wie auch immer ein Donovan Dijak, den wir auch jetzt in den Shows sehen werden zukünftig, der wird auch bei NXT eine große Rolle spielen. Also NXT hat eine goldene Zukunft bei den Tag-Teams, bei den Männern, aber auch sicherlich bei den Frauen, weil da hat man auch noch einiges in der Hinterhand, was man noch bringen kann. Also NXT, da freue ich mich auf die nächsten Wochen.
Ja, also es wird auf jeden Fall interessant sein zu sehen, auch vielleicht, ob eine Selina Vega vielleicht irgendwann wirklich auch aktiv in das Damenroster irgendwie einsteigt. Ne? Das wird auch natürlich noch eine weitere Frage sein. Candice LeRae auf jeden Fall wird das Roster verstärken, das kommt auf jeden Fall und das ist auch extrem wichtig und die kann ja auch was. Also da machen wir uns nichts vor und vor allem bringt die halt auch, die ist ja so ein bisschen auch wie Johnny Gargano, ne? Da die Crowd connectet halt eben sofort mit einer Candice LeRae und die ist immer als Babyface immer super. War Machine habt ihr eigentlich schon alles zugesagt. Ricochet sehe ich genauso. EC3 bin ich auch gespannt. Ich sehe den auch als nicht unbedingt idealen Kandidaten fürs NXT-Roster, weil man da einfach ein anderes Stil gewohnt ist. Muss man mal abwarten. Also ich habe halt ein bisschen Angst, dass man mit ihm was Ähnliches, also ich meine, er tritt als Heel offensichtlich auf, aber ich hoffe, dass man da mehr richtig macht als mit dem Drew Galloway, weil ich fand den halt eben bei NXT extrem langweilig einfach und das tut mir sehr leid, weil ich fand den auch von der Ausstrahlung her und allem echt gut, aber als Clean-Cut-Babyface hat der für mich überhaupt gar nicht funktioniert. Ja, wir haben gerade schon so ein bisschen drüber gesprochen, also wer sind die Number One Contender möglicherweise, also wenig überraschend, nach dieser Schlacht zwischen Adam Cole und Aleister Black muss man sicherlich als heißesten Anwärter für Almas Titel Aleister Black erstmal oben reinsetzen. Velveteen Dream muss sich da sicherlich qualifizieren. Wir haben gerade eben schon angesprochen, die Damendivision, Ember Moon gegen Shayna Baszler, das wird kommen, weil auch einfach ansonsten keine anderen Damen irgendwie großartig aufgebaut sind. Tag Team Titles haben wir jetzt dann demnächst noch Sanity gegen Undisputed Era, aber ich sehe es halt auch so, dass Sanity langfristig aufsteigen wird. Kai, hast du da irgendwie Vermutungen, Wünsche, ohne hier die ganz große Spoiler-Keule auszupacken?
Also ich will unbedingt Aleister Black als NXT-Champion haben. So der Typ, der ist also wirklich von Match zu Match überzeugt, der mich immer mehr überrascht. Also ich werde immer größerer Aleister Black-Fan und denke mir auch jedes Mal so, Mann, Olaf ist schon richtig scheiße, weil er den ganz oft live sehen durfte. Da bin ich immer so ein bisschen neidisch, wenn ich da diese Aleister Black-Matches sehe. Also es ist so ein guter, guter Wrestler. Es ist unfassbar. Und ich hoffe auch, dass er dann wirklich zum WrestleMania-Wochenende NXT-Champion wird. Ember Moon will ich eigentlich weiterhin als NXT-Championess haben, weil Shayna Baszler, ganz ehrlich, nee, also einfach nee, gibt mir gar nichts. Ich finde, die ist nicht gut, das macht keinen Spaß, dazu zu schauen. So, die hat auch für mich null Ausstrahlung, so trotz ihrer irgendwie MMA, UFC-Art oder sowas, das gibt mir gar nichts. Und Tag Team Division, muss ich ehrlich sagen, ich weiß nicht, also so, NXT hat ja viele Tag Teams, was du ja auch bei diesem Dusty Classic siehst oder sowas, die haben ja auch irgendwie ihre 8 Tag Teams oder sowas, aber wie viele sind davon wirklich richtig relevant, so für die Tag Team Championships? Da hast du ja eigentlich nur Sanity, dann hast du Undisputed Era und AOP. Also vielleicht hast du jetzt noch TM61, die jetzt irgendwie anders heißen, weiß ich nicht mehr.
Ne, die heißen immer noch TM61.
Du kannst aber auch die Street Profits relativ schnell aufbauen. Oder auch hier, wie heißen die Jungs? Sabatelli und Riddick Moss kannst du auch schnell aufbauen und glaubwürdige Herausforderer aufbauen. Also ich finde die Tag-Team-Division von NXT richtig, richtig gut. Und ich finde nicht, dass das zu viele Teams sind, weil wir wissen, da werden einige jetzt bald hochgezogen. Eine Tag-Team-Division verträgt 6, 7, 8 gute Teams.
Nee, ich meine noch nicht zu viele. Ne? Ich habe nur gesagt, die haben viele, aber irgendwie wenige, wo ich so sage, so, boah, das sind jetzt die, wo ich sagen würde, die werden Champion.
Ja, klar. Also die sind jetzt noch alles noch keine Herausforderer, aber da wird auf jeden Fall noch einiges nachkommen können.
Nicht ja, man hat auf jeden Fall, genau, man hat auf jeden Fall schon für Nachschub gesorgt und das ist ja eigentlich auch clever. Also weil es werden auf jeden Fall etablierte Teams, wir haben es ja schon gesagt, also ich vermute halt, dass sowohl Sanity als auch die Authors of Pain mittelfristig hochgehen werden, weil, wie Kai gerade schon gesagt hat, die haben ja alles durch eigentlich. Entsprechend wird das Zeit, dass die eben oft zu neuen Ufern aufbrechen und das wird Zeit. Was mir aber diese Woche aufgefallen ist, was haltet ihr denn davon, dass man jetzt irgendwie den UK Championship auf einmal bei NXT verteidigt? Also ich finde das irgendwie ganz merkwürdig und das wirkt so ein bisschen auf mich so, als wollte man jetzt so einen Midcard-Title dann doch irgendwie damit reinbringen, so als Übergang bis WrestleMania. Also, Shaggy, hat dich das nicht auch überrascht?
Ja, aber das hat man ja immer mal so ein bisschen gehabt. Also man hat ja den UK-Title immer mal im NXT-Fernsehen auch verteidigen sehen. Ich finde es gut. Also klar, man hat eine Stunde in der Woche, knapp, ein bisschen weniger. Aber ein Midcard-Titel, ich bin immer ein Fan des Midcard-Titels. Ich weiß nicht, ob das Roster vielleicht zu klein war, um wirklich einen Midcard-Titel noch einzubauen, ob man die Zeit hatte. Aber NXT bringt gute Leistungen, es sind gute Storys und die werden sicherlich auch den UK-Titel irgendwie auch vernünftig darstellen. Ich finde es gut, dass man jetzt so einen Titel hat. Und vielleicht wird es ja auch wirklich sowas wie eine Art Midcard-Title bei NXT und der auch so wirklich komplett so behandelt. Und nicht, wo man nicht nur britische Wrestler gegeneinander antreten lässt, was man ja jetzt auch inzwischen tut. Also ich finde das, glaube ich, eine gute Sache. Aber ich möchte gern dann gleich nochmal Kai widersprechen, was jetzt die Damendivision angeht. Aber lass uns erstmal beim UK-Title bleiben.
Ja, ich tue mich da ein bisschen schwer mit. Also ich finde das irgendwie so doof, dass man da jetzt da auf einmal eine UK Championship eingeführt hat und dann wird der halt eben, oder könnte der halt zu so einem Midcard-Title werden. Ich finde, dann ist der Begriff UK-Title halt eigentlich falsch gewählt, weil dann sollte man sich vielleicht irgendwie einen anderen Namen dafür ausdenken, weil UK ist ja nun mal doch sehr regional beschränkt. Ich habe da meine Probleme mit, tut mir leid. Also, weiß ich nicht. Ich find's mal auf der einen Seite schön, die Jungs dann mal wiederzusehen. Also auch gerade Tyler Bate und Pete Dunne, die sind ja echt super, ne? Haben wir ja zuletzt schon oft genug drüber gesprochen. Aber dass die jetzt dann quasi, ja, dass dann auch ein Roderick Strong da irgendwie mitmischen darf, ich tue mich da schwer mit. Kai, wie siehst du das? Entschuldige, Shaggy,
Dann ich zuerst, danke. Was ist denn die US-Title? Das ist ja auch im Grunde fast nichts anderes. So. Das ist
wollte
ja
ich auch sagen.
Ja, also, aber der hat eine andere Tradition. Der hat eine ganz andere Tradition als ein UK-Title. Und der US-Title ist auch nicht aus einem Turnier heraus entstanden, wo nur Amerikaner dran teilnehmen durften.
Ja, klar, aber warten wir es einfach ab. In 10 Jahren hat der UK-Title vielleicht auch Tradition. Klar, es ist ein bisschen seltsam, es wirkt ein bisschen seltsam. Aber warum jetzt einfach, wenn man einen Midcard-Titel will bei NXT, Warum nimmt man nicht einfach einen bestehenden Titel, wie jetzt den UK-Title? Den gibt's ja schon. Willst du dann noch einen Titel mehr haben?
Ich nee, nicht. Aber ich fange da viel früher an. Ich frage mich, warum man überhaupt einen UK-Title eingeführt hat, wenn er im Endeffekt doch eh keine langfristige Planung hintergesteckt hat.
Tja.
Na gut, aber das ist ja, also wenn man irgendwas halt kritisieren kann bei der WWE, dann ist es doch das, oder? Dass halt viel gemacht wird für den Moment oder viel gemacht wird, einfach nur um es zu machen und weitergedacht wird dann irgendwann nicht.
Also das haben wir dann gemacht, aber jetzt mal. Cool.
Bitte? Der Titel ist jetzt da, der ist jetzt einfach da, da nimmt man ihn doch. Also klar hat man vielleicht damals keine langfristigen Ideen und Pläne gehabt und wollte einfach dem britischen Markt was Gutes tun, aber jetzt hat man den Titel und dann soll man ihn gefälligst auch einsetzen und warum nicht so?
Na, ich weiß nicht. Kai, was würdest du mit dem Ding machen?
Also wir haben ja schon häufig darüber geredet, dass wir eigentlich gerne noch so einen Mid-Card-Titel bei NXT hätten. Und also ich würde es auch gut finden, das ist halt so die Frage. So, nimmt man jetzt den US, ach, den diesen UK-Championship, weil er halt da ist und er sowieso schon häufiger mal verteidigt wurde und sowas. Und ich meine, aber da haben ja auch irgendwie ein Gargano drum gekämpft und alles. Also so es ist halt da, es ist gegeben. Nimm's doch einfach. Aber ich verstehe es halt schon, weil das macht an sich keinen Sinn, wenn du sagst, okay, wir haben jetzt ein Turnier gemacht, das UK Championship mit nur UK Wrestlern und auf einmal ist das so, ja, nee, das alles war eigentlich egal, so das, was vorher war und jetzt machen wir einfach, jeder kann auch umkämpfen. Also ich verstehe so ein bisschen diesen Disput dabei, aber im Endeffekt würde ich sogar lieber sagen, dann scheiß halt drauf, wir hatten schon ganz viele Sachen, wo du sagen konntest, ach komm, das war jetzt vielleicht auch nicht so schlau gedacht, aber dann sehe ich es eher so wie Shaggy, dass du sagst, wir nehmen den jetzt, wir haben ihn doch jetzt eh. Und dann können wir noch weiterhin verwenden und haben wir halt einen Midcard-Titel. Das würde ich sagen. Obwohl ich es trotzdem komisch finden würde, wenn ich jetzt irgendwie so ein Velveteen Dream dann mit dem UK-Championship sehen würde.
Ja, also deswegen, da habe ich halt so meine Probleme mit. Ach.
Aber jetzt wollte ja nochmal zu Kai intervenieren vorhin, weil ich muss mal eine Lanze brechen für Shayna Baszler. So, ich finde, sie überzeugt tatsächlich als Badass-Woman da, als Badass-Kicker oder so. Bringt sie gut rüber, das finde ich schon. Klar ist sie im Ring noch limitierter und da muss noch ein bisschen was kommen, aber ihren Charakter mag ich jetzt schon gerne und ich habe das Gefühl, sie räumt da ein bisschen auf. Also es stellt sie ja da, dass sie da ein bisschen in der Frauendivision bei NXT aufräumt. Und das macht sie gut. Also ich finde sie da überzeugend in ihrer Rolle. Definitiv. Am Ring muss noch einiges kommen.
Ja, ich finde sie nicht überzeugend in ihrer Rolle.
Yes!
Muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde sie halt, also klar, sie hat irgendwie so eine gewisse Bully-Ausstrahlung, das kommt schon ganz gut rüber, aber so.
Aber sie ist zumindest überzeugender als ihr Sonya Deville. Aber das ist ein anderes Thema.
Ja, ja, alles ist überzeugender als Sonya Deville.
Aber Sonya Deville ist gar nicht mal so, ist eigentlich eine ganz süße, wenn sie die Haare aufmacht, muss man mal so sagen. Aber egal, das ist ein anderes auch noch.
Ja, das ist aber nicht ihre Rolle.
Das ist egal. Ja. Aber ich möchte noch was zu Aleister Black sagen.
Ja.
Bevor wir jetzt NXT verlassen. Also ich habe noch zwei, drei Anmerkungen zu NXT, wenn ich das jetzt mal alles an einem Stück irgendwie
ja, sagen hau raus. Darf. Dann hast du dir das Schlusswort hier für das Hauptthema.
Aleister Black, finde ich, ist der, klar, dem würde jetzt der NXT-Titel gut stehen und ich würde ihn, glaube ich, auch gerne am WrestleMania-Wochenende gewinnen sehen. Und dann am Ende von TakeOver den NXT-Titel in die Höhe recken dürfen und das wäre schon geil. Ich finde Aleister Black oder Tommy End habe ich ja auch ein paar Mal schon in Fulda gesehen und so, der war ja echt ein paar Mal auch in Fulda dabei. Das ist ein ganz, ganz toller Wrestler und ich mag den echt gerne und der hätte das auch wirklich verdient. Aber, und jetzt kommt das Aber, ich will ihn gerne am WrestleMania-Montag im Hauptwasser debütieren sehen. Und das wird schwierig mit dem Titel. Na, deswegen weiß ich nicht so ganz genau, was ich sagen will. Also, er hat den Titel definitiv verdient, aber der soll einfach am WrestleMania Montag, was wird das für einen riesen Pop geben? Da sind die ganzen europäischen Fans noch da debütieren sehen und zumindest einen Auftritt haben. Das wäre schon geil.
Das wäre echt unfassbar geil.
Und tatsächlich würde ich mich auf ein Match Velveteen Dream gegen EC3 freuen. Das wäre auch ein ganz interessantes Match. Zwei ja ganz interessanter Charaktere. Das hätte auch eine gute Story dahinter. Das fände ich auch total gut.
War's das?
Nee, eine finale Sache noch über NXT. Ich glaube, dass da aktuell im Hintergrund auch einiges passiert. Die Verpflichtung von Jeremy Borish ist, glaube ich, für NXT auch total entscheidend. Ich habe das Gefühl, dass sich Triple H möglicherweise langsam ein bisschen mehr von NXT zurückzieht und sich vielleicht mehr Aufgaben jetzt im Hauptroster bekommt und er sich möglicherweise eine Art Team zusammenstellt, was NXT dann für ihn weiterleiten könnte. Und Jeremy Borish ist eine großartige Verpflichtung für die WWE und in dem Fall wahrscheinlich eine großartige Verpflichtung für NXT. Der wird hinter den Kulissen schon einiges Innovatives noch hineinbringen, das glaube ich schon.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Es ist auch immer ganz gut, wenn man sich mal frischen Wind reinholt. Ob jetzt natürlich gerade dieser Weggang auch für Impact natürlich so von Vorteil ist, glaube ich jetzt nicht. Ne? Also ich glaube halt schon, dass der vermisst werden wird, sagen wir es mal so. Weil, glaube ich, der Letzte, der auch noch aus den alten Tagen quasi immer mit dabei war, ich glaube, das tut schon weh. Das tut dem Unternehmen schon weh, wenn man so ein Urgestein verliert. Damit würde ich sagen, machen wir hier den Deckel auf unser Hauptthema. Ist doch wieder länger geworden, als ich ursprünglich geplant hatte, auf ein neues. Aber ich glaube, dafür haben wir einen ganz guten Überblick über wirklich alles gegeben, was aktuell und auch in den nächsten Wochen irgendwie ansteht. Trotzdem würde ich ganz gerne noch ein paar Fragen beantworten, weil es sind wieder sehr viele reingekommen und wir wollen euch ja da nicht am langen Arm verhungern lassen. Fragen schickt ihr an fragen@headlock.de und natürlich Twitter, Facebook, Instagram, YouTube könnt ihr das einfach unter dem Beitrag schreiben und ansonsten freuen wir uns da über jeden Beitrag. Und damit würde ich sagen, starten wir einfach mal durch. Der Volker fragt via Facebook, was würdet ihr von der Einführung eines Trios-Title halten? Also wir haben ja schon einige Dreiergespanne bei WWE und auch gerade auch bei NXT mit sowas wie Sanity. Shield ist ja theoretisch, wenn alle fit wären, auch ein Dreiergespann, The New Day. Bei Ring of Honor gibt's sowas schon. Shaggy, was würdest du davon halten?
Ja, ich bin ein bisschen zwiegespalten. Ich bin tatsächlich ein riesen Fan eines Trios-Titles. Ich finde es total gut und ich finde es auch spannend, dann auch mal Leute zusammen zu würfeln, die nicht unbedingt schon als Dreiergespann antreten, aber die mal mit dem Einsatz wirklich für so ein Titelmatch zusammentut. Und ich finde das total gut, so ein Trios-Title. Ich finde auch bei New Japan gibt es das, bei Ring of Honor, wie du erwähnt hast. Das ist eine geile Sache. Ich finde das gut. Aber leider haben wir viel zu viele Titel in der WWE und ich zu dem aktuellen Zeitpunkt wäre das einfach nicht passend. So, als würde nicht lieber die Tag-Team-Gürtel, vielleicht dann nur ein Tag-Team-Gürtel noch und dafür ein Trios-Title oder wie auch immer. Trios-Titel finde ich gut, aber nicht zum aktuellen Zeitpunkt. Man hatte ja auch mal in der WWF früher, ganz, ganz früher, gab es ja sogar mal einen Trios-Title.
Ja, also ich tue mich da auch ein bisschen schwer mit. Auf der einen Seite natürlich würde ich es sich anbieten, aber wie Shaggy schon gesagt hat, ich glaube, momentan liegt der Fokus da auf was anderem. Und zwar, das ist erstmal der Aufbau von der Damendivision. Und ich glaube, so ein neuer Titel würde dann da auch noch mal was wegnehmen. Grundsätzlich, klar, da kommen gute Matches bei raus, wenn du da eben auch feste Teams mit hast, die dann vielleicht auch eben häufiger zusammenarbeiten. Das kann sehr, sehr unterhaltsam werden. Ich erinnere halt nur so an die erste Shield-Phase zum Beispiel, was da für tolle Matches bei rausgekommen sind. Grundsätzlich hätte ich nichts dagegen, aber aktuell nicht so.
Eben, passt auch nicht. Darf ich noch mal ganz kurz was sagen, bevor Kai jetzt auch seine Meinung dazu sagt? Weil statt eines Trios-Titles fände ich tatsächlich kurzfristiger ein Damen-Tag-Team-Gürtel weitaus interessanter.
Na? Kai, deine Meinung?
Wir haben noch nicht mal genug Leute für die Tag-Team-Division. Also sowas,
ach,
was
haben wir doch mittlerweile genug.
Mit dem Trios-Title, wir sollen darum kämpfen. Die Mistourage ist ja mega krasser Herausforderer. The Shield, so, die sind sicherlich alle woanders beschäftigt als um so einen Trios-Title. Dann hast du New Day und die kämpfen gegen Sanity.
Ja, warte, ich habe der gute Volker hat einen kompletten Turnierbaum zusammengestellt, muss ich dazu sagen, und hat uns den geschickt. Also er hat sich da sehr viel Gedanken drüber gemacht.
Na, dann haben wir raus, Volker.
Wie, Titus Worldwide würde es natürlich noch geben. Du hast den Bella Club noch.
Titus Worldwide mit wem? Es kommt dann noch
O'Neill, Apollo Crews und Tosawa war ja auch mal Teil von Titus Worldwide. Darfst du auch nicht vergessen.
Butts into Seats.
Dann hat er natürlich
Prisengo, ja, es geht ja nur um die Prisengo, Tyler Priest oder so. Es gibt auch Möglichkeiten, Leute noch zusammenzuführen.
Er hat dann auch zum Beispiel so jemanden wie Cesaro, Sheamus und Gallagher zusammengeführt. Oder New Day hast du natürlich noch. Wir haben zuletzt gesehen, dass auch die Mexikaner da ein bisschen näher zusammengerückt sind, also was wie Sin Cara, Lince Dorado und Kalisto.
Ja, das hört sich doch schon an wie, also schon wie schon in den Kinderschuhen irgendwie nicht geil, oder? Also sagen wir mal ehrlich, sind das
Teams, ich fände das schon sagst, lustig,
jetzt angucken? Also ich
muss ja nicht jedes Tag-Team live an.
So dann, so. Also Volker, ich finde es eine geile Idee, ich finde es super, ein geiler Turnierbaum, mir würde es total gefallen, aber leider ist es im Moment einfach echt mit Titeln zu überfüllt, aber
und, irgendwann und gerne. Er hätte das halt auch gerne als als wöchentliches Special quasi, so als so ähnlich wie einen Cruiserweight Classic quasi 10 Wochen ein Turnier, wo dann eben 12 Teams gegeneinander antreten und dann das unter sich ausmachen.
Sitzen wir mal in Strawboard, Volker, und dann in 2 Monaten schreibst du uns nochmal.
Ich find's gut.
Sei nicht so negativ, Kai.
Ja, ich will ihn nur zu größeren Ideen anregen.
Ja, ja.
Also man kann nicht die erste Idee abnehmen, hör mal. Dann wäre aber Apple jetzt nicht da, wo sie jetzt stehen würden.
Lieber Volker, lass dir von einem 12-Jährigen nichts sagen. Ich finde die Idee gut. Und Olaf findet sie auch ein bisschen gut.
Ja. Dann hat er noch gefragt, welcher WWE-Wrestler könnte einen Turn vertragen? Haben wir heute schon so ein paar angesprochen, deswegen machen wir einfach mal so ein bisschen Name-Dropping hier. Ich sag nicht ein Wrestler, sondern ich finde, dass 3 Wrestler aktuell einen Heel-Turn vertragen könnten. Und das sind Finn Bálor und der Club. Kai, bei dir?
Definitiv, also stimme ich zu, und Dean Ambrose.
Der ist ja.
Shaggy.
Ja. Samoa Joe.
Big Show.
Big Show könnte auch
Big mal einen Show Part könnte mal einen vertragen.
Ja, aber ihr habt auch, die ihr genannt habt, auf jeden Fall auch. Also bei Dean Ambrose weiß ich nicht. Lass ihn erst, der wird erstmal als Face.
Ja, gut, klar, das sowieso, aber ich meine, so den Ambrose, den wir jetzt vorher die ganze Zeit hatten.
Und Sasha Banks zum Beispiel fände ich auch.
Sasha Banks, ganz klar.
Und Bobby Roode haben wir auch schon genannt. Ja. Also da gibt es einige, wo man das machen könnte. Und zwar Matthias fragt hier auch, wie wäre es mit einem Heel-Turn von The New Day in Richtung The Last Day? Ja, weiß ich gar nicht. Ich finde, dass New Day sind aktuell so für sich eigentlich ganz okay und da platziert. Und die verkaufen Merch. Shaggy, würdest du The New Day turnen?
Ach, ich war lange dafür, New Day zu turnen. Aber inzwischen, nee, lass ihn. Also aktuell ist es nicht so, dass ich jetzt absolut feiere. Aber sie passen so, wie sie sind. Und die sind stehen ja jetzt nicht im Fokus mehr der Shows oder der auch nicht der Tag-Team-Division. Aktuell würde ich sie nicht turnen, nein.
Kai, du?
Nee, ich auch nicht. Also so lass die so, wie sie sind. Ich bin ja sowieso nicht so wie Olaf und sag so, lass mal alle Tech-Teams splitten. Und von daher, weißt du, deswegen, dass wir das wäre dann Olafs Trio-Tournament. So erste Woche, alle haben sich getrennt. Ah, schade, vorbei.
Olaf will dann das Trios-Tournament, dass dann alle gegeneinander turnen und dann es ganz, ganz viele Trio, also Triple-Threat-Matches gibt. Das ist Olafs Traum.
Ja, das ist der Main-Event auch übrigens. Auch in Volkers Turnierbaum ist natürlich der, weil wir nur 12 Teams haben, ist natürlich das Finale ein Trios Triple Threat übrigens. Also, man versteht sich. So, dann jetzt der gute Katsukeni Okamega hat seinen Namen nochmal verändert, netterweise, über YouTube. Der hat ja schon häufiger Fragen hier eingeschickt. Heißt jetzt Katsukeni Suya Okamega Ito. Und er fragt, wie verändert sich eure Wahrnehmung, wenn ihr mit anderen Wrestling schaut? Werdet ihr dann wieder zum Mark? Ja, Kai, wirst du dann wieder zu Mark, noch mehr als sonst?
Zu Mark Matlock.
Nein. Dass der Kai den überhaupt noch kennt.
Und ich habe gedacht, Marky Mark hätte ich auch noch genannt.
Oh, Marky Mark, ey, Mark Wahlberg, meine Güte.
Ach, nimmt er nicht Steroide mit Roman Reigns zusammen, habe ich gelesen?
Ja, also Gerüchte.
Auf jeden Marky Fall. Marky Mark and the Funky Bunch, also ich finde, da passt auch Steroide ganz gut dazu. Ja, weiter.
Es ist auf jeden Fall viel geiler, wenn ich Wrestling mit anderen Leuten zusammen gucke. Das habe ich auch beim Rumble wieder gemerkt. So, du bist dann vom Fernseher und schreist rum und sagst, okay, Shinsuke holt jetzt das Ding nach Hause. Zusammen gucken macht schon mehr Spaß. Deswegen gucke ich auch die Big Four immer live und mit Kollegen zusammen oder sowas. Weil das ist ja nochmal was anderes, als jetzt irgendwie alleine mit Kopfhörern vorm PC zu sitzen. Da ist man auch seltener irgendwie so mitgenommen oder sowas. So, zu zweit kann man sich so gegenseitig anstacheln und sich irgendwie auf das Match noch mehr hypen. Von daher ist man da auf jeden Fall mehr Fan und mehr Kopf aus, was besser ist, finde ich.
Shaggy, wie siehst du das?
Auf jeden Fall macht es Spaß, mit mehr Leuten zusammen Wrestling zu schauen. Ich erinnere mich an den SummerSlam letzten Jahr, wo ich ja mit, wir haben ja zu 40 Leuten oder so, oder 50 Leute waren wir und haben zusammen den SummerSlam geschaut auf einer Großleinwand. Das war schon cool, mit so Leuten wie Perky, dem Edeljobber, Christian Bruns und so weiter und so fort. Das ist schon eine andere Atmosphäre, das zu schauen. Aber in der Regel schaue ich tatsächlich Wrestling eher alleine. Ab und an schaut meine Freunde mal mit rein, aber das interessiert sie jetzt nicht wirklich. Dann kommen so Kommentare wie Finn Balor, der ist aber süß und so. Aber ansonsten interessiert sie sich auch nicht wirklich dafür. Nee, mit Olaf habe ich neulich mal zu seinem Wrestling geschaut. Es ist eine andere Art, das Wrestling zu schauen. Und wenn man mit Leuten schaut, die tatsächlich normalerweise Wrestling nicht gucken, dann ist es noch mal was anderes. Dann versucht man auch ein bisschen was zu erklären und ist dann schon in einer ganz anderen Rolle. Aber ja, also zum Mark weiß ich nicht. Ich wahrscheinlich eher nicht.
Ich glaube, es kommt natürlich auch drauf an, in was für einer Konstellation du da bist und so. Und ob sich das vielleicht auch vorher schon so ein bisschen hochgeschaukelt hat. Also früher war das so, da, wenn wir da Wrestling zusammen geschaut haben, irgendwie gerade die WrestleManias oder so, dann hat man natürlich da einen viel emotionaleren Bezug zu, als wenn du da alleine vor der Glotze sitzt. Das ist ja nicht nur bei Wrestling so. Ich meine, es ist ja auch nicht so, wenn du dir zum Beispiel eine Komödie anschaust, wenn du die alleine guckst, dann ist es ja auch häufig so, dass du gar nicht laut lachst, einfach weil das albern wirkt irgendwie. Aber wenn du das eben mit mehreren Leuten machst, dann hast du häufig diese Gruppendynamik. Und das Wort Mark hat ja immer so ein bisschen negativen Beigeschmack. Ich glaube, man ist einfach dann emotional mehr drin verhaftet, einfach weil du diese Gruppendynamik hast. Das glaube ich halt schon. Ob du das so Mark wirst, glaube ich nicht. Aber klar, du piesackst dich dann nebenbei und sowas. Das macht natürlich dann schon mehr Spaß. So, der Burger hat über YouTube ein paar ganz spezifische Fragen gestellt, die wir, glaube ich, gar nicht so groß abfrühstücken können, weil wir es, glaube ich, gar nicht alle so viel verfolgen. Also ich habe so ein bisschen versucht, da einzusteigen. Er fragt nämlich, was sagt ihr zu Austin Aries Run bei IPW bzw. Defiant und wie gefällt euch der Invasion-Angle dort? Ich muss halt sagen, ich habe die Frage schon vorher an Kai und Shaggy weitergegeben. Die beiden haben gesagt, sie haben es nicht geschaut. Defiant ist ja die Promotion, die aus WCPW hervorgegangen ist. Ich habe mir da jetzt ein paar Sachen von angeschaut. Ich bin von der Präsentation her nicht so besonders angetan, von der Crowd auch nicht. Dass Austin Aries mit Titel überschüttet wird, bin ich kein großer Freund von. Das klingt jetzt so negativ, ne? Ich fand den Invasion-Angle, habe ich mir angeschaut, das war okay. Aber das Problem ist halt, dass ich keinen emotionalen Bezug weder zu IPW habe, noch zu Defiant habe. Entsprechend war es da kein großer Schock für mich oder sonst irgendwas. Ich fand, der war okay umgesetzt. Und das war's dann eigentlich eben dann für mich auch. Und dass jetzt da, wie gesagt, dass jetzt diese WCPW Post-Promotion da weiterläuft, das kann man so machen. Aber das ist jetzt ehrlich gesagt auch einfach zu viel Wrestling für mich. Und wenn ich UK Wrestling schaue, dann schaue ich eher Progress als Defiant, muss ich sagen. Also da hat mich das Produkt bis jetzt noch nicht weit genug überzeugt. Er fragt außerdem zu einem Wrestler, der bei Progress aufgetreten ist, Adam Brooks, junger Australier. Da muss ich sagen, der hat mir auch extrem gut gefallen. Burger meinte auch, dass der findet, dass er den Look und die Fähigkeiten hat, um was Großes zu werden. Ich sag mal, ja, Look hat er. Ich finde, die Fähigkeiten könnte man hier und da noch ein bisschen feinschleifen und ein bisschen den Indie-Style so ein bisschen rausziehen. Dann kann daraus was Großes werden. Und dann fragt er noch was auch wieder alle beantworten können. Er hat das Gefühl, dass aktuell so ziemlich jede Liga ein Turnier um einen Damengürtel veranstaltet. Und da schreibt mit Gürtel, mit CH, danke dafür. Wie gefällt euch das? Shaggy, was sagst du dazu? Ich meine, wir hatten die WXW, die jetzt einen Damengürtel hat. Ring of Honor ist auch gerade dabei. Also, die Damengürtel sprießen gerade aus dem Boden. Findest du das gut?
Naja, also der Marktführer, der Mainplayer, die WWE, setzt ja ganz klar auf die Damen, wie wir jetzt schon mehrfach erwähnt haben. Und das auch zu Recht. Und dann ziehen die anderen natürlich auch nach, was auch sinnvoll ist. Und wie gesagt, die Frauen, wir hatten weltweit noch nie so viele gute Wrestlerinnen, wie es aktuell gibt, außerhalb von Japan. Japan gab es immer schon einen riesen Roster an guten Frauen, aber selbst weltweit gesehen gibt's, glaube ich, gab es noch nie so viele gute Wrestlerinnen. Und das ist zwangsläufig, dass es jetzt auch Frauengürtel gibt, wie Olaf auch sagen würde, nicht nur wie Burger schreibt. Das finde ich gut. Es ist eine gute Sache auf jeden Fall. Schade ist es natürlich, dass es zwar, wie gesagt, noch nie so viele gute wie nie gab, aber es gibt halt auch nicht so unendlich viele Wrestlerinnen. Also es ist schon so, dass man in vielen Ligen dann einfach entweder die gleichen Wrestlerinnen sieht oder Wrestlerinnen, die einfach noch nicht so weit sind, um die Gürtel kämpfen. Es ist so ein Zwiespalt. Also ich finde es gut, aber dann bitte auch mit guten Wrestlerinnen besetzen.
Ja, das ist halt eben auch mein Problem. Ich glaube eben, dass du inzwischen zu viele Damen-Titel hast, um das Wort Gürtel zu vermeiden, für zu wenig wirklich hochklassiges Talent. Also es ist ja kein Zufall, dass ein Toni Storm jetzt inzwischen diverse Titel hält, weil es gibt eben wenig Damen, die da sehr, sehr raus hervorstechen. Die können logischerweise auch nicht überall sein. Das ist ja ganz normal. Ja, schwierig. Kai, was sagst du dazu?
Ja, also ich habe ja, man hat ja schon ein bisschen so durchscheinen lassen, dass ich das nicht so mag oder dass ich kein Fan davon bin, dass man jetzt diesen ganzen Frauenhype nur macht, einfach um ihn zu machen. Also dieser Grundgedanke dahinter fehlt mir einfach. Und das finde ich so ein bisschen Heuchelei. So wir machen das als irgendwie unausgereift und alles, aber nur, weil wir es jetzt machen müssen. Deswegen finde ich das nicht so dolle.
Ich glaube nicht, dass man es macht, um es machen zu müssen. Man macht es, weil man endlich die Möglichkeiten hat. Aber selbst diese Möglichkeiten sind, wie gesagt, begrenzt.
Ja, es ist alles noch ein bisschen, steckt halt noch in Kinderschuhen. Das muss man auch mal dazu sagen. Ich meine, vielerorts und in vielen Ländern gab es eben auch lange Zeit kein Damenwrestling. Und wir sehen das gerade, was Europa angeht. Da gerade die Männerdivision ziehen da ja mächtig an, was die Nachwuchsarbeit angeht. Aber die Damen, ist es halt eben schwieriger, Frauen zu rekrutieren. Und zum anderen eben auch, wie viele haben dann davon auch das Talent, um da wirklich richtig groß durchzustarten. Selbst bei WWE zum Beispiel sehen wir ja, dass da Damen in den Ring gestellt werden, wo man sagt so, schwierig. Der Burger fragt noch, wie hat euch The New Beginning gefallen? Also New Japan, The New Beginning, die beiden Shows. Shaggy hat die jetzt noch ganz frisch gesehen. Gib mal deinen Eindruck ganz fix.
Ja, geil. Also für mich war das ja jetzt quasi der nächste Schritt nach hier Wrestle Kingdom. Ich bin einfach von NXT begeistert aktuell. Ich finde, die haben so
New Japan.
Was habe ich gesagt?
NXT.
Ach, das ist Da sind wir schon ein paar Stufen noch drüber. Ja, von New Japan extrem begeistert, tatsächlich. Ich habe NXT noch im Hinterkopf. Ich war da irgendwie, egal. Die Wrestler begeistern mich. Das Roster ist super. Die Storys sind total gut. Die überraschenden Wendungen, die jetzt auch so passieren für mich, es ist, oder teilweise auch logisch waren, einzelne Charaktere, die ich einfach absolut feiere. Also ich bin wirklich geflasht von NXT, von New Japan. Stell mir lieber gleich danach eine NXT-Frage. Ich bin wirklich geflasht von New Japan, finde es gut. Und die beiden Shows haben mir richtig gut gefallen mit den beiden unglaublichen Main Events, Olaf. Der Main Event an Tag 1 war Hammer. Das war
ja.
Und aber auch an Tag 2, der Kampf war auch super. Und auch zwei Titelwechsel, die ich so habe auch nicht kommen sehen. Das war wirklich gut. New Beginning-Shows waren mein Highlight. Es war was für ein Wochenende. Royal Rumble-Wochenende. New Beginning Wochenende. Ich muss sagen, ich habe Tag 2 eben gerade vor der Show, also vor der Aufnahme, das Podcast-Aufnahme ist fertig geschaut, weil ich noch nicht vorher dazu gekommen bin. Aber was für ein Wochenende für Wrestling, das World Rumble Wochenende oder das New Beginning World Rumble Wochenende doch war, mit Takeover und den beiden New Japan Shows und World Rumble. Also das war, glaube ich, das beste Wrestling Wochenende seit Jahren wohl.
Ja, das war schon echt super. Also Suzuki gegen Tanahashi und Switchblade gegen Kenny Omega waren ja die beiden Main Events, um das kurz aufzugreifen. Beide Matches, mir hat der Tag 1 halt noch ein bisschen besser gefallen, muss ich sagen, weil ich auch den Main Event absolut fantastisch fand. Also da geht für mich nichts drüber. Und ich muss auch ehrlich sagen, das war für mich das Match des Wochenendes. Sage ich jetzt mal so ganz, trotz Adam Cole gegen Aleister Black und Almas gegen Gargano, das war für mich das beste Match des Wochenendes. Springen wir dann mal weiter. Der Alex fragt, findet ihr nicht, dass Brock Lesnar überbewertet ist und dass man mit der Menge Geld, die man für den sparen würde, wieder Pyros einführen könnte? So, also Pyros statt Brock, so ein bisschen. Kai, was meinst du?
Überbewertet, ich sag mal, also, ja, was heißt überbewertet? Er erfüllt ja seinen Zweck und er sorgt ja auch für Ratings, denke ich mal, glaube ich. Weiß nicht, David ist ja der Experte drin. Ich gehe stark davon aus, dass er für Ratings sorgt, sonst würde man nicht so viel für ihn bezahlen. Aber so dieser Vergleich ist halt so ein bisschen schwammig, sage ich mal. So diesen nach dem Motto, wenn du das nicht machst, was ich nicht mag, dann kann man doch damit die Sache bezahlen, die ich gerne hätte. Also so, hätte ich gern Pyro, ja klar. Macht ein Brock Lesnar Sinn, ja klar. Also von daher ist es so ein bisschen, ich hätte gern Pyro und ich hätte gern mit dem Geld von Brock Lesnar CM Punk.
Punk statt Brock, also.
Genau.
Plus Pyro. Shaggy. Also ich schließe mich der Meinung an, ich finde halt den Vergleich schwierig. Und vor allem glaube ich, dass Brock Lesnar quasi im Hintergrund viel, viel mehr Geld produziert, als wir uns das vorstellen können.
Als die Pyro.
Also, ja.
Ja, aber das, was ihr gesagt habt, plus, ich glaube nicht, dass die Pyro nicht nur aus Einsparmaßnahmen irgendwie tatsächlich irgendwie jetzt gecancelt wurden, sondern es hat auch logistische Gründe. Es ist ein Riesenaufwand. Ich weiß, dass bei Veranstaltungen, wenn wir Pyro einsetzen, da ist einfach so ein Rattenschwanz, der noch dahinter hängt. Das ist klar, finanziell ist es sehr, sehr teuer, aber da kommt auch noch so viel, was man noch beachten muss, dann Sicherheitsmaßnahmen, die man kann das sicherlich nicht überall machen. Dann braucht man noch extra auch noch Personal, was auch noch Kosten sind. Also sind einfach so viele Sachen. Das kann man, also Brock Lesnar versus Pyro, das kann man so nicht sagen. Und also, nee. Kein guter Vergleich. Pyro fände ich cool, wenn man es wieder sieht, aber es ist tatsächlich viel mehr, als man denkt.
Ja. Ja, der Mibi hatte noch gefragt nach Dolph Ziggler. Ich glaube, die Frage haben wir ausreichend beantwortet, was wir über Dolph Ziggler zum aktuellen Status denken. Deswegen sage ich einfach schönen Gruß an Mibi. Danke für deine Frage. Was haben wir denn hier noch? Lass mal gerade schauen. Was nehmen wir denn da noch? Lord Helmchen fragt, wie ist eure Meinung zu The Big Show im Jahr 2008? So als kleine Gedächtnisstütze, da ist Big Show zurückgekommen. Es gab das WrestleMania-Match gegen Floyd Mayweather und vor allem hinterher eine Fehde gegen Undertaker. Also sprich, das war nicht mehr ganz der dicke Big Show, sondern schon der etwas schlankere, aber noch immer nicht der ganz durchtrainierte Big Show, wie wir es heute denken. Shaggy, wie fandest du Big Show damals, 2008?
Ja, soweit ich mich erinnern kann, also das Match gegen Floyd Mayweather, das war in 2008 auch, ja? Das war auf jeden Fall, ja, große Sache, auch medial wurde das sehr, sehr breit getreten damals und man hat es auch im deutschen Fernsehen Ausschnitte davon gesehen, das war schon eine große Sache, das war auch ein, wie man dazu stehen mag oder nicht zu dem Kampf oder zu dem Ende des Kampfes, ist eine andere Sache. Aber auf jeden Fall hat es die WWE damals wieder in die Presse gerückt und hat es wieder mal einen Schritt bekannter gemacht. Von daher war das auch ganz okay, so wie es dann letzten Endes war. Auf die Jagd auf den ECW-Titel, das kann ich mich ehrlich gesagt gar nicht mehr dran erinnern. Auch die Fehde gegen Undertaker habe ich vielleicht glücklicherweise verdrängt, aber vielleicht weiß Kai das noch besser.
Also ich fand Big Show eher so im September 2006 besser.
Ich weiß, dass ich da, also um mal hier meine Meinung rauszuholen, ich fand damals Big Show total langweilig. So. Ich fand aber Big Show eh über sehr lange Zeit extrem langweilig und das schließt das hier mit ein.
Ja, bist also, du dem einen krassen Heel-Turn, ne?
Naja, jetzt hör mal auf hier, vergib mal vernünftige Antworten. So, nein, das Ding ist, also diese ganzen Fäden, da gab es ja auch noch gegen Mark Henry und Kane bei Clash of Champions und sonst was, das hat mich alles nicht abgeholt. Ich fand auch diese Fäde mit Floyd Mayweather nicht besonders. Das muss nicht sein. Lord Hampton fragt, wie würdet ihr die Wyatt-Family wieder zurückbringen und mit wem, Kai?
Oh, auf jeden Fall nicht mit Braun Strowman. Also, weil der jetzt definitiv zu groß dafür ist. Das muss ich schon sagen. Ich hätte irgendwie immer gern mal so ein, also man muss natürlich ein bisschen Zeit vergehen und Bart wachsen lassen. Ich hätte immer mal gern dann den Bo Dallas gesehen, auch in der Wyatt Family. So als wirklichen Blutsverwandten von Bray.
Ja.
Und also ich sag, also die Bludgeon Brothers an sich gefallen mir gerade sogar relativ gut. Deswegen würde ich nicht mal so zwingend sagen, ob ich die Wyatt Family zurückhaben wollen würde. Dem einzigen, den das, glaube ich, gut tun würde, wäre Bray Wyatt.
Ja.
Also, weil alle anderen haben so momentan irgendwie ihr Programm. Wir wissen jetzt ja nicht, wie das mit den Bludgeon Brothers ausgeht oder sowas. Aber die gefallen mir eigentlich momentan. Und der einzige, der davon profitieren würde, wäre halt ein Bray Wyatt.
Ja. Ich sehe es auch so, ich würde die Wyatts gar nicht unbedingt zurückbringen, weil ich finde, dass Bray Wyatt auch so nicht ganz so schlimm wie Dolph Ziggler, aber der ist halt eigentlich jetzt auch inzwischen so ein gescheiterter Charakter und es würde keinem was helfen, den da irgendwie mit reinzustecken. Ich finde, man müsste den eh erstmal neu aufbauen, bevor man, also wirklich komplett neu, von Grund auf neu, bevor man sowas wie eine Wyatt-Family wieder.
Also meinst du jetzt auch Bray Wyatt weg oder einfach nur einen Bray Wyatt neu aufbauen?
Einen Bray Wyatt aufbauen, okay. Komplett neu. Also quasi einmal repackagen, wie man so schön sagt. Das wäre halt so mein Ansatz da. Shaggy, ich habe hier noch eine Frage für dich. Und zwar fragt der Lime, was haltet ihr davon, dass Cody den Bullet Club übernommen hat? Hättet ihr ihm das zugetraut, als er die WWE verlassen hat?
Also ich muss sagen, Cody hat sich natürlich unglaublich entwickelt, seit er aus der WWE draußen ist. Er schöpft sein volles Potenzial aus, was er in der WWE nicht konnte. Und Cody ist ich habe es ja schon mal gesagt, ist ein Star geworden. Der ist für mich auch ein Superstar geworden. Ob er in der WWE wieder funktionieren würde, wenn er wieder zurückkommt, weiß ich nicht. Aber so wie er jetzt aktuell eingesetzt wird, da ist er ein Star und ein legitimer Nachfolger als Anführer des Bullet Clubs. Wenn dem so ist, so dann also Cody ist definitiv dann genau der Richtige, der den Bullet Club übernehmen kann.
Ja, das unterschreibe ich auch so.
Aber Kai, einmal. Ich meine, das ist ja auch das, was wir so ein bisschen bei unserer Review zu Wrestle Kingdom besprochen haben. Das ist für mich so der nächste Schritt, den Cody Rhodes aber auch gehen muss oder musste. Weil ja. Dieses, ich bin super froh, jetzt hier gerade da zu sein und sowas, hat sich ja auch irgendwann ausgelatscht. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt Cody, das ist halt cool, so wir freuen uns auch alle für dich und sowas, aber jetzt muss mal so ein bisschen mehr was kommen. Und da hat er auch schon diese arrogante Ader gemacht mit seinem Ring und sowas. Und dann jetzt nochmal als Anführer des Bullet Clubs, das ist für mich der nächste logische Schritt, aber auch ein sehr geiler Schritt einfach, weil ich darauf gespannt bin, wie sich ein Cody Rhodes als Anführer des Bullet Clubs schlägt. Und das ist auch für mich ein Grund, da nochmal ein bisschen mehr am Ball zu bleiben. So gerade als jemand, der jetzt da nicht so krass drinsteckt wie ihr beiden. Aber das ist schon so, dass ich dann sage, so da werde ich dann doch nochmal das eine oder andere Mal reinschauen, einfach nur um zu wissen, wie geht's da jetzt weiter mit Cody Rhodes und Kenny Omega.
Ja, unterschreibe ich so. Also da gibt es ja das Match jetzt demnächst bei Supercard of Honor zwischen den beiden. Da bin ich mega heiß drauf. Und ja, also insgesamt, Shaggy hat es gerade angesprochen, also Cody ist ein Star und der ist einer der größten Namen im Indie-Bereich momentan. Also deswegen, ob ich damit gerechnet habe, keine Ahnung, ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht. Aber so, wie das jetzt passiert ist, finde ich das schon extrem gut und es macht Spaß.
Wann ist das eigentlich, Supercard of Honor?
Das ist zum WrestleMania-Wochenende, 7. April, wenn ich mich nicht komplett vertue.
Okay.
Glaube ich, bin mir nicht 100% sicher. Dann machen wir noch ein paar schnelle, kleine Headlock-interne Fragen. Dr. WWE fragt, steht schon fest, wer von euch alles beim Karat sein wird? So wie es derzeit aussieht, alle außer Ulrich. So. Also quasi die komplette Besetzung bis auf Ulrich. Wir sind dann mit 6 Leuten auf jeden Fall da. Shaggy ja hinter den Kulissen aktiv. Und wir anderen sind dann auch für Headlock und diverse andere Portale vor Ort.
Übrigens nicht nur hinter den Kulissen, auch bei der Aftershow-Party natürlich wieder als DJ, wie gewohnt. Wünscht euch Songs bei mir. Ich würde mich freuen, wenn ihr zu mir kommt an dem Abend oder auch im Vorfeld mich anschreibt. Ich freue mich immer über Musikwünsche. Das wird doch bestimmt spannend.
Ja, der Shaggy ist gut zu erkennen, dass der Mann mit dem Anzug.
Der gut aussehende,
coole, der Tobi fragt,
intelligente,
ja, ist gut.
Mann im Anzug mit der schönen Stimme.
Der Tobi fragt, was denkt ihr, wer ist euer Favorit beim Karat? So, Kai, wer ist dein Favorit fürs Karat?
Boah, da erwischt mich jetzt aber komplett von der Seite, ey, meine Rebenscheinwerferlicht. Ich hätte jetzt erst gesagt Walter, aber gut, er ist jetzt ja raus, ne? Also aus dem Karat. Ja. Ach du Kacke, ey. Boah, mach mal erst du, ich muss noch kurz überlegen.
John Simmons ist mein ganz klarer Favorit.
Stimmt, da hast du sogar zugestimmt, dass wir darüber geredet haben.
Richtig, aber da warst du schon zu betrunken, als dass du dich noch daran erinnern könntest.
Sage ich nichts gegen.
Nee, aber irgendwie noch also, Sinn machen, stimmt. John Simmons ist für mich, also jetzt gerade mit seinem neuen Look, absoluter Titelkandidat, der das Ding eigentlich gewinnen muss, der auch da in der Opening Round David Starr rauskegeln wird. Ansonsten sehe ich da nicht so viele, die das unbedingt machen müssten. Also viele von den US Fly-Ins sind für mich eher so nettes Beiwerk, was viele Leute eben interessiert. Also jemand wie Keith Lee wird garantiert auch seine Rolle spielen, genauso wie ein Matt Riddle da wahrscheinlich seine Rolle spielen wird oder vielleicht auch ein Travis Banks. Aber ich glaube, alle werden nicht, da wird vielleicht irgendjemand von ins Finale kommen, aber ich glaube halt eben nicht, dass da jemand den Pott mit nach Hause nimmt. Shaggy, wie ist das bei dir? Was denkst du?
Erstmal hallo Tobi, schön. Tobi sendet uns ja auch wöchentlich Fragen ein. Ja. Mit Tobi habe ich ja schon übrigens darüber geredet. Das kann man ja auch mal sagen. Tobi ist auch Mitglied und im Cast von GF, der Talk, ein Podcast, den wir auch schon oft erwähnen, der für den europäischen Markt auch sehr, sehr wichtig ist, gerade für den deutschen Markt, da er die Themen irgendwie beinhaltet. Und Tobi ist ja auch, hat ja auch den WXW, ja, Podcast, wenn man so will, Beatdown ins Leben gerufen. Tobi ist ein sehr großer WXW-Fan und wir freuen uns auch auf Tobi beim Karat zu sehen. Tobi, schön, dass du auch von Anfang an Teil quasi der Familie von Headlock bist.
Genau, schönen Gruß.
Schönen Gruß an Tobi. Und ich weiß, dass Tobis Favorit tatsächlich Bobby Ganz ist. Das hat er mir schon mehrfach gesagt. Ich glaube, für Bobby Ganz ist es noch zu früh, jetzt das Karat zu gewinnen. Aber ich sehe das wie Olaf. Jörn ist genau der richtige Mann zum richtigen Zeitpunkt. Wenn er noch bei der WXW, man weiß es ja auch nicht, bleibt noch etwas länger, dann ist es der Richtige, der dann auch wieder im Main Event weiter antreten muss. Und das führt über einen Karatsieg eines neu gefundenen Jörn Simmons.
Ja. So, Kai, hast du noch eine andere Meinung? Hast du dich inzwischen gesammelt?
Nee, das war sehr, da kann ich nichts gegen sagen. Jörn Simmons macht auf jeden Fall sehr viel Sinn. Und wird mir auch Spaß machen. Obwohl ich natürlich lieber David Starr in der ersten Runde sehen würde, aber hey.
Hey, nee, David Starr geht halt nicht. Der Lima hat noch eine ganz Headlock-interne Frage, und zwar, wie viele Zuhörer habt ihr so durchschnittlich, welche Folgen bekommen viele Hörer und welche eher weniger? Ja, das schwankt so ein bisschen natürlich, ne? Also ich sag mal so zwischen 1,5 und 3,5 tausend Hörern, so um den Dreh. Es hängt natürlich immer stark vom Thema ab, von der Aktualität und von gewissen anderen Geschichten, auch manchmal, wie der Kram angezeigt wird, wo man nicht ganz genau drinsteckt. Aber so um den Dreh ist natürlich jetzt eine riesengroße Schwankung, aber irgendwo dazwischen landen wir meistens. Und manchmal auch ein bisschen weniger, das schwankt halt auch. Also das sowas wie NXT zum Beispiel, haben wir festgestellt, zieht nicht. Also NXT zum Beispiel, der Takeover-Review ist jetzt gnadenlos vom Royal Rumble überrollt worden. Grundsätzlich kommt das ein bisschen drauf an. Also mal zieht das eine, mal zieht das andere. Also wenn ich dann eine Faustformel wüsste, was gut ankommt, dann wäre das einfacher. Aber grundsätzlich ist es meist so, dass unsere Personality-Podcasts, die starten meistens stark und haben dann, die hört man quasi länger, das ist so mein Eindruck. Und die aktuelle Sache natürlich sehr, sehr temporär laufen. Also so für eine Woche vielleicht für anderthalb und danach halt weniger, während diese Personality-Sachen eben auch häufiger einfach mal so zwischendurch nochmal einen Hype bekommen. Zum Beispiel, wenn ein Wrestler nochmal zurückkommt, zum Beispiel jetzt angenommen, Daniel Bryan kommt zurück, dann gehe ich davon aus, dass der Daniel Bryan-Podcast, den wir mal gemacht haben, dass der dann nochmal gepusht wird. Aber so um den Dreh sind wir momentan. Und wir sagen vor allem erstmal Danke an jeden, der mit dabei ist und der uns vor allem auch ja, unterstützt. Und egal, ob es jetzt mit einem Teilen auf Facebook, Twitter oder sonst irgendwas ist oder dann tatsächlich hier uns finanziell unter die Arme greift und bei Patreon dabei ist, das ist uns halt da besonders wichtig.
Die Podcasts mit den wenigsten Hörern, warum auch immer, da sie qualitativ wahrscheinlich die besten sind, auch interessantesten, sind aktuell natürlich noch die Patreon-Podcasts, die bei uns nur über Patreon laufen, Olaf. Das stimmt. Aber wie kann man denn tatsächlich da mehr Hörer gewinnen? Das sind doch, gerade wenn man jetzt auf den Own-Hard-Podcast anspricht, der wirklich sehr emotional war, oder auch andere Helden aus der zweiten Reihe oder die Matches of the Week, da würde ich gern mehr von hören, da hätten wir gern mehr Hörer, weil es lohnt sich wirklich.
Genau, nein, es gibt natürlich unsere Patreon-Seite, patreon.com/headlock.de, da könnt ihr euch anmelden und registrieren und uns damit unterstützen und wir können dann noch viel mehr tolle Sachen machen, weil uns da natürlich dadurch mehr finanzielle Möglichkeiten gegeben sind. Also gerade für jemanden wie mich, der Freiberufler ist, ist quasi jede Stunde, die ich in Headlock investiere, Arbeitszeit. Entsprechend, ne, geht halt da immer Arbeitszeit flöten. Und ja, also patreon.com/headlock.de sind wir sehr dankbar für und auch da haben wir tolle Podcasts, Interviews. Shaggy hat gerade schon die ganzen Formate angesprochen, zuletzt eben der Own Heart Podcast, jetzt demnächst dann der Vader Podcast und die Interviews und natürlich die Match of the Week, die wir jede Woche haben. Also seid da einfach dabei und unterstützt uns, dass hier Headlock noch ein bisschen größer wird. Und ich glaube, das ist auch ein gutes Schlusswort, oder? Der Podcast ist eh schon viel zu lang. Dann würde ich sagen, sind wir da einfach mal durch für diese Ausgabe Nummer 151. Ich sag da mal, danke Shaggy, danke Kai.
Gerne.
Und, ne, und wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder mit einem Thema, was ich gerade nicht im Kopf habe. Shaggy, weißt du, was wir nächste Woche auf dem Plan haben?
Braucht WWE mehr Sport oder weniger Wrestling? Wie viel Indie verträgt das Produkt WWE?
Genau. Siehst du, der Shaggy weiß das und ich habe es wieder vergessen. Shaggy ist immer top vorbereitet, deswegen ist er hier dabei. Und damit würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder dann mit Kai und David, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Die beiden sind, glaube ich, dafür eingeplant.
Ja.
Und ich freue mich drauf. Seid dabei. Bis zur nächsten Woche. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.
Shaggy, willst du dich auch Tschüss sagen?
Ja, tschüss. Hast du verdammt vergessen. Ja, schön war es wieder. Dankeschön. Schönes Ende. So muss das sein. Tschüss.